Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, nicht hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Die große Bundesliga-Vorschau.
Na, da freut sich jemand noch so richtig über den Meistertitel. Jovana Damjanovic war das nach der gewonnenen Meisterschaft für den FC Bayern in der letzten Saison. Und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk zu unserer großen Bundesliga-Vorschau auf diese Saison. Diese Saison der Frauen-Bundesliga 2023-24. Wir wollen gleich auf alle Teams blicken. Wir werden auch unsere Endtabelle tippen. Das haben auch über 80 Leute von euch da draußen gemacht. Das heißt, eure Tipps fließen auch mit ein, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank dafür. Und wir werden jedes einzelne Team bewerten. Was meine ich, wenn ich wir sage? Diejenigen, die bei YouTube gucken, die haben es schon gesehen. Ich habe zwei Gäste hier. Zum einen Helene Altgeld, unter anderem von 90min.de. Bei Raus aus dem Abseits ist sie dort auch im Podcast zu hören. Hallo Helene, schön, dass du hier bist.
Hallo, freut mich mal wieder dabei zu sein.
Ja, sehr schön, dass das geklappt hat und sehr schön auch, dass wir Gunnar Meggers hier haben, die Kicker-Legende, berichtet dort schon sehr lange über den Frauenfußball, war ja auch schon mal hier im Rasenfunk, damals noch ohne Bild. Hallo, schön, dass du hier bist, Gunnar.
Danke für den netten Empfang.
Und hast du die Beilage im Kicker gut hinter dich gebracht? Sie ist ja erschienen. Ich habe schon alles gelesen heute noch schnell.
Oh, das ist gut, ja. Ist immer sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr kleinteilig. Aber wenn sie dann fertig ist, dann ist die Freude groß und ich hoffe, sie ist gelungen.
Ja, also ich habe sie auf jeden Fall sehr gerne gelesen. Ist im aktuellen Kicker zu lesen. Wir nehmen heute auf am 11. September, am Montag. Und an diesem Freitag geht sie los, die nächste Saison der Bundesliga der Frauen. Und wenn ihr das hier hört, dann habt ihr schon eine große Veränderung im Rasenfunk erfolgreich bewältigt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr seid nämlich im neuen Feed angekommen. Die Umstellung von 3 auf 5 Feed, sie ist schon ein paar Monate her. Aber hier in diesem Feed, nämlich im Feed Bundesliga Frauen, ist bisher noch am wenigsten passiert von allen. Deshalb herzlichen Glückwunsch dazu, abonniert ihn, empfehlt es weiter, dass es jetzt diesen Feed gibt. Hier werden jetzt logischerweise alle Sendungen drin landen. Es ist ein bisschen einfacher geworden, sich zurechtzufinden in unserem Angebot, das ja ein sehr breites ist. Wie ihr wisst, wir haben über die WM berichtet, wir berichten über die Bundesliga der Männer. Ab dieser Woche geht es auch los mit den internationalen Top-Ligen der Männer. Nationalteams kommen auch mit dazu. Auch über die Entlassung von Hansi Flick werden wir da bald eine Sendung aufnehmen. Also geht einfach auf rasenfunk.de, abonniert den Newsletter, abonniert die Feeds, dann verpasst ihr da nichts. Und unterstützt uns bitte, denn das alles, was wir hier machen, das ist allein von euch da draußen finanziert. Wir finanzieren uns allein über eure freiwilligen Zahlungen und in dieser Folge möchte ich da danken Olli Winkel, DK, Levan K., Maggie Sammer und FC Fabian. Sie alle unterstützen uns nicht nur, sondern haben sich auch registriert als Supporterinnen und Supporter. Deswegen konnte ich sie hier nennen. Und dann noch zwei Hinweise, bevor wir endlich loslegen. Das eine ist, es gibt wieder ein Tippspiel, wird verlinkt in den Shownotes, da könnt ihr gerne die Saison mit uns tippen. Und die erste Sendung zum Spieltag dann, die wird in der nächsten Woche Nina Potzel dann moderieren. Die kennt ihr ja auch schon aus dem Rasenfunk oder aus der 45, ihrem eigenen Podcast. Wenn ihr diesen Feed hier hört, dann verpasst ihr ja generell nichts. Und dann geht's richtig los. Und die Frage ist, Helene, was werden wir dann sehen im nächsten Jahr? Was sind so deine Erwartungen an diese Bundesliga-Saison 23/24?
Ja, ich würde sagen, dass die letzte Saison auf jeden Fall sensationell war, sowohl was das Sportliche anging, aber besonders auch was die ganzen Zuschauerzahlen anging, die Kulissen. Also da hat man ja wirklich gesehen, dass die Aufmerksamkeit so extrem gestiegen ist und dass auch die organisierten Fans nochmal viel mehr Aktionen gemacht haben, dass eigentlich durch die Bank die Clubs deutlich bessere Zuschauerzahlen hatten. Und ich finde, das war einfach wahnsinnig schön zu sehen. Es gab eben diese Highlight-Spiele, die es auch schon davor so ein bisschen gab mit ganz tollen Zuschauerzahlen, aber eben auch in der ganzen Bundesliga-Saison, dass man das Gefühl hatte, da ist jetzt deutlich mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung da. Und das hat mich erstmal wahnsinnig gefreut und ich hoffe auf jeden Fall, dass auch in der nächsten Saison so mitgenommen werden kann, auch unabhängig jetzt von dem frühen WM aus. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Ja, und dann hoffe ich natürlich wieder auf ein spannendes Meisterschaftsrennen und ich denke, es gab ein paar sehr spannende Transfers, gehen wir ja gleich noch detaillierter drauf ein. Und da kann man sich auf einige Überraschungen sicherlich auch freuen.
Gunnar, was sind so deine Gedanken vor dieser Saison?
Ich glaube auch, dass das eine richtig interessante Saison werden wird. Ich glaube, sowohl vorne als auch hinten in der Liga wird das echt interessant. Vorne natürlich der Zweikampf Bayern-Wolfsburg, werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Bayern mit den neuen Superstars, das ist natürlich auch noch ein Thema dann. Und ja, wie man ja sieht, über die Highlight-Spiele ist eben schon gesprochen worden, es sind schon einige angesetzt. Freiburg hat heute schon erzählt, für das Spiel gegen Bayern am Freitag sind schon 9.000 Karten verkauft. Das wird eine fünfstellige Zuschauerzahl. Ich glaube, die Leute haben richtig Bock darauf, auf die Liga.
Also wir haben schon einige Spiele auch in größeren Stadien angekündigt, eben das Eröffnungsspiel Freiburg gegen Bayern, dann Bremen gegen Köln, Eintracht gegen Wolfsburg, Bayern gegen Eintracht Frankfurt und Leipzig gegen Wolfsburg. Das sind alles nur die Spiele, die jetzt schon bekannt sind. Gerade im Oktober sind da viele positioniert. Das heißt, sehr wahrscheinlich werden wir auch wieder an Besucherrekorden kratzen. Die haben wir ja in der letzten Saison, Helene, sind die sehr deutlich gestiegen mit den Highlight-Spielen auf 2.700 von etwas mehr als 800 in der Vorsaison, aber auch ohne Highlight-Spiele hat sich das Ganze verdoppelt auf 1.600. Wo glaubst du denn, was ist so dein Gefühl, wo kann sich der deutsche Frauenfußball hinentwickeln, so zuschauerinnenmäßig, und vielleicht ist das vielleicht auch gar nicht der wichtigste Faktor, an dem man den Erfolg messen sollte, sondern halt nur der einzig gute, sichtbare und zählbare.
Ja, die Zuschauerzahlen sind sicherlich dann nur die Spitze des Eisbergs. Ich denke, dass die Highlight-Spiele aktuell so ein bisschen das Zugpferd sind und natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit generieren. Aber langfristig wäre es wünschenswert, dass man eben auch ohne diese Kracherspiele eine hohe Aufmerksamkeit durch die ganze Saison durch hat, dass die Leute eben dann nicht nur gegen Paris Saint-Germain oder eben den FC Bayern kommen, sondern dass man das konstant noch mal ein bisschen steigern kann und dass es eben dann auch nicht so sehr immer nur an die sportlichen Erfolge geknüpft ist. Also ich denke, Zuschauerzahlen sind ein Faktor, aber ja, das, worüber wir natürlich auch schon seit Jahren reden, ist diese Professionalisierung, wo wir natürlich in den letzten Jahren große Fortschritte gesehen haben bei Vereinen wie im SC Freiburg jetzt mit dem Umzug ins Dreisamstadion. Auch bei Bayern München hat sich da natürlich sehr viel getan. Und ich denke, das wird auch so weitergehen. Man merkt schon bei vielen Clubs wie Werder Bremen, dass sie einfach auch große Ambitionen haben jetzt, dass sie da auch bereit sind, ein bisschen was in die Hand zu nehmen. Und ja, ich denke, das Stichwort ist da wirklich langfristig zu planen, stabil zu sein und nicht abhängig zu sein von kurzfristigen, schnellen Events wie eben einem Erfolg bei einem großen Turnier.
Meinst du denn, Gunnar, das wird jetzt dann in dieser Saison auch passieren, dass wir da eine Weiterentwicklung sehen? Also allein finanziell verändert sich ja auch in dieser Saison was. Jeder Verein bekommt jetzt aus dem TV-Vertrag rund 390.000 Euro. Ich habe jetzt ein bisschen abgerundet, aber das ist 16 Mal mehr, als man vorher bekommen hat. Alle Spiele sind zu sehen bei Magenta Sport und bei DAZN. Es gibt ein Spiel immer im Free-TV, das hatten wir bisher auch schon, aber jetzt ist es bei Sport 1 am Montag. Also es ist eine sehr große Veränderung, die auf die Liga zukommt.
Ja, das glaube ich auch. Und gerade dieses Montagsspiel, das du angesprochen hast, ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, weil Montag ist ja doch irgendwie so ein Tag, wo die Leute abends dann schon mal irgendwie vor dem Fernseher sitzen und denken, Mensch, was gucken wir denn heute mal? Und vielleicht bleiben sie dann ja doch auch bei den Frauen hängen, wenn die Spiele interessant sind. Das müssen natürlich interessante Paarungen sein, die da übertragen werden. Aber insgesamt ist es ja ohnehin so, dass die Fernsehquoten auch deutlich gestiegen sind. Das ist ja nicht nur in den Stadien so, sondern auch bei den Länderspielen, dass jetzt auch ARD, ZDF nicht mehr so wie früher sagen können, Mensch, wir spielen nachmittags, weil mit euch kriegen wir keine Quoten, sondern ist ja alles mittlerweile Primetime, 18 Uhr, 20 Uhr finden die Spiele statt, haben super Quoten. Und auch die WM hatte ja noch sehr gute Quoten, nachdem die Deutschen schon so früh ausgeschieden sind. Das Finale haben noch über 5 Millionen Leute geguckt. Das heißt also, bei den Leuten ist es auch wirklich angekommen. Und das Produkt ist als solches wirklich als sehr, sehr gut erkannt worden. Und das ist natürlich toll. Das macht natürlich auch, oder das bietet natürlich auch eine gute Perspektive für den Frauenfußball.
Zum Montagsspiel, finde ich, muss man aber auch eine etwas kritischere Sicht einbringen. Also einerseits finde ich auch, dass es eine Chance sein kann, wenn da eben nicht so viele andere Spiele laufen. Aber es ist eben so, dass sehr viele Spielerinnen auch noch gleichzeitig arbeiten. Und wenn man sich da umhört, gerade bei den kleineren Vereinen, dann ist es eben schon schwierig, wenn man sich da eben frei nehmen muss für so eine lange Auswärtsfahrt und dann teilweise auch noch den Dienstag. Und ich finde, das ist so ein bisschen symbolisch für eine größere Entwicklung, dass man so ein bisschen ja sieht, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen diesen Hochglanz-Highlight-Spielen und so und einerseits den Bedingungen, die eben dann doch teilweise noch sehr stark hinterherhinken. Und ich denke, das ist wichtig, auch die Spielerinnen nicht aus dem Auge zu verlieren.
Ich glaube auch nicht, dass sie aus dem Auge verloren werden, aber wenn man halt mehr Fernsehgeld kriegt und die Sender halt dafür bezahlen, dann können sie natürlich auch so ein bisschen die Bedingungen bestimmen. Und wenn so ein Montagsspiel dann stattfindet, weil man sagt, da hofft man sich gute Quoten, finde ich, müssen sich die Vereine auch darauf einstellen und halt professioneller werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du ein Montagsspiel hast, ich sag mal, du spielst jetzt mit SGS Essen in Wolfsburg und musst einen Tag vorher anreisen für so ein Montagsspiel, dann kannst du aber bei dem Montagsspiel schon am Sonntag anreisen. Wenn du zum Beispiel am Freitag spielst, musst du schon am Donnerstag anreisen. Und das ist eigentlich nichts anderes, nur ein paar Tage verschoben. Klar, es ist schwierig für die Spielerin, aber es ist vielleicht auch ein Ansporn für die Vereine, noch professioneller zu werden und die Spielerin halt auch so anzustellen im Verein, dass sie nicht noch woanders arbeiten müssen. Das kann natürlich auch sein. Aktuell ist es natürlich für einige schwierig, aber ich glaube, für den Großteil der Liga ist es absolut machbar.
Ja, ich bin da auch so hin und her gerissen. Entschuldigung, Helene.
Nein, ich wollte auch nur sagen, dass ich das auf jeden Fall auch sehen kann. Aber ich glaube, es gibt eben mehr und mehr von diesem Ansporn, teilweise dann auch Zwang, eben professioneller zu werden. Und man sieht ja schon in den letzten Jahren auch, dass die Frauenbundesliga so ein bisschen das von dem verloren hat, was sie vielleicht früher ausgemacht hat, ohne jetzt zu sehr nostalgisch zu werden. Weil es ist eben so, dass man sich das gewünscht hat, was gerade passiert. Und das sind diese großen Spiele und diese Aufmerksamkeit. Und das kann man eben nicht haben, ohne auch einen Teil von dieser Tradition zu verlieren. Aber ja, zu einem bestimmten Teil finde ich immer noch, dass die Entwicklung da schon sehr schnell geht und dass man manche Vereine vielleicht noch hätte besser mitnehmen können.
Ja, ich glaube, das sind so die Spannungsfelder, die so eine Entwicklung mit sich bringt. Stehe da genau zwischen den Stühlen. Ich glaube, wir haben die Diskussion ja auch im Rasenfunk auch schon in der letzten Saison schon geführt. Und unter dem Strich muss ich sagen, wir sprechen ja hier über ein Unterhaltungsprodukt. Und das eine ist quasi, wie wird das Unterhaltungsprodukt zu den Leuten gebracht? Und da hat sich in dieser Saison sehr viel verbessert. Also man kann jetzt eben alle Spiele auch noch bei einem weiteren Sender sehen. Die Sender stehen damit auch in der Konkurrenz zueinander in ihrer Art und Weise, wie sie die Übertragung machen. Es wird Highlights geben, die gibt's. Es gibt in den Öffentlich-Rechtlichen werden Spiele übertragen. Sky wird Highlight-Zusammenfassungen zeigen. DAZN möchte eine Spieltagsshow produzieren und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, die erstmal mehr, im Marketing sagt man, Kontaktpunkte ermöglichen, also dass man auch mal zufällig über Frauenfußball stolpert. Aber die zweite Ebene, die vielleicht manchmal ein bisschen aus dem Blick gerät, ich weiß nicht, wie du das siehst, Gunnar, ist eben dann auch, was da an die Leute gebracht wird. Und damit will ich auf gar keinen Fall irgendwas sportlich schlecht reden oder gar über die Spielerinnen schlecht, aber da wird ein toller Sport geboten, der auch immer besser geworden ist in den letzten Jahren. Und er wird einem präsentiert vor leeren Tribünen, weil eben von der Tribüne aus gefilmt wird, wo die ZuschauerInnen sitzen mit wenigen Kameras. Ich verstehe, dass man da jetzt nicht für viele Millionen Euro Geld in die Hand nehmen kann. Das ist noch nicht da im Frauenfußball. Aber ist da vielleicht eine Disbalance gerade? Also wir haben jetzt quasi, das Produkt kommt jetzt nach Hause zu den Leuten mit 6 exklusiven Anstoßzeiten pro Spieltag. Aber das Produkt selber sieht vielleicht noch gar nicht so schön aus, wie es eigentlich sollte.
Ja, das ist schon ein Problem. Also das ist ja auch mal davon abgesehen, zum Beispiel auf dem Bayern Campus ein Problem, wo es immer hinter dem ein Tor leer ist, weil die Plätze nicht besetzen dürfen da, was natürlich keiner weiß, aber es sieht echt doof aus. Mhm. Und das ist sicherlich auch so ein Punkt, wo sich viele noch gar keine Gedanken drüber gemacht haben. Wo müsste man eigentlich die Kameras platzieren, damit das Produkt eigentlich besser rüberkommt, damit man ein bisschen vollere Ränge hat. Und man hat ja nicht nur die Highlight-Spiele, sondern man hat halt auch mal Spiele, wo weniger Zuschauer sind. Und das ist, glaube ich, was im Zuge der Professionalisierung noch nicht so ganz angekommen ist bei einigen.
Ja, und da finde ich es auch ganz interessant. Also wenn man dann die Fragen in diese Richtung stellt, dann wird zum einen immer auf die Highlight-Spiele verwiesen, die aber ja eben die Ausnahme sind. Und gleichzeitig haben wir hier auch so interessante Diskussionen. Auf der einen Seite werden die reinen Frauenfußballvereine immer mehr aus der Liga rausgedrängt, weil eben auch die anderen einen infrastrukturellen Vorteil haben. Auf der anderen Seite wird dann aber akzeptiert, dass für diesen infrastrukturellen Vorteil dann Vereine in der ersten Liga spielen, die eben wirklich gar keinen guten Zuschauerschnitt hinbekommen. Und ich weiß, das ist nicht das einzige Kriterium für Erfolg und so weiter, aber Duisburg, Hoffenheim ohne das Highlightspiel gegen Wolfsburg und Leverkusen sind die drei Teams, die in der letzten Saison weniger als 1000 ZuschauerInnen pro Spiel dabei hatten. Und das ist ein Problem, würde ich sagen, weil wie soll ich einem Fernsehzuschauer vermitteln, bleib bei diesem Spiel hängen, wenn da im Stadion nur ein paar mehr Leute sitzen, jetzt polemisch gesagt, als ins Wohnzimmer des Fernsehzuschauers passen. Und wie gesagt, ich will das sportlich, will ich da gar nichts wegnehmen und jedes Team verdient sich das sportlich, seinen Platz in der Liga zu haben. Aber schon interessant, auf der einen Seite wird gesagt, wir brauchen Aushängeschilder, wir brauchen auch den internationalen Wettbewerb. Das wurde heute wieder in der DFB-PK auch erzählt. Auf die Frage nach der Monokultur bei den deutschen Meisterschaften kam als Antwort, ja, aber wir brauchen doch auch Teams, die international wettbewerbsfähig sind. Kann man auch nichts gegen sagen, das stimmt. Aber auf der anderen Seite brauchen wir doch vielleicht auch die Frauenfußballvereine und brauchen vielleicht auch ganze Regionen, die sich für den Frauenfußball interessieren und nicht noch Bundesliga-Standort 3, 4, 5 mehr, bei dem es eben auch Frauenfußball gibt, zusätzlich zu Männerfußball, der aber immer größer sein wird und wahrscheinlich auch für immer bleiben wird, wenn man halbwegs realistisch ist. Also da steckt jetzt keine Frage drin. Ich weiß nicht, Helene, ob du da noch Gedanken zu hast. Ich meine, irgendwann müssen wir eh anfangen mit der eigentlichen Vorschau. Aber ich muss sagen, es gibt schon so viele Spannungsfelder gerade, wo ich das Gefühl habe, die werden nicht so wirklich ausdiskutiert im Frauenfußball, zumindest nicht öffentlich.
Für mich ist es auch kein Zufall, dass solche Teams wie Hoffenheim oder Leverkusen jetzt im Frauenfußball besonders erfolgreich sind oder da besonders investieren. Und das sieht man dann ja auch an dem jüngsten Beispiel jetzt, RB Leipzig. Weil ich glaube, dass irgendwie die Frauenbundesliga für solche Clubs dann nochmal so eine neue Chance bietet, irgendwie sich zu präsentieren, weil Frauenfußball eben doch noch oft als sehr familienfreundlich und generell positiv gesehen wird. Und ich glaube, dass es einfach teilweise auch so ein Versuch ist, nochmal das Image aufzupolieren und vielleicht sogar auch neue Fans da durchzugewinnen. Aber andererseits sind diese Bemühungen eben oft sehr halbherzig und da ist das Gefühl dann nochmal stärker als bei anderen Clubs, dass es eigentlich so ein Anhängsel ist von der Männersparte.
Mhm. Gunnar, hast du da auch Gedanken zu?
Ja, ich so Leverkusen und auch Hoffenheim, die sind auch schon ein bisschen länger dabei. Also die haben sich jetzt auch nicht ganz neu entdeckt, aber gerade in Leverkusen, ich kann mich erinnern, da bin ich vor x Jahren mal gewesen, an einem Montagabend haben die mal gegen Wolfsburg gespielt. Boah, da hatte man jetzt nicht den Eindruck, dass das Bundesliga-Fußball war. Das war schon etwas gruselig, ehrlich gesagt, aber ja, so richtig, es läuft immer nebenbei. Sie machen mal so gewisse Versuche, professioneller zu werden. Das funktioniert zum Teil auch ganz gut. Aber so richtiger Spirit kommt da nicht rüber, finde ich. Bei Hoffenheim eher, weil die natürlich auch Spielerinnen hatten, die sie gut ausgebildet haben, die jetzt einen großen Ruf haben, wie Jule Brandt zum Beispiel. Da hat das irgendwie schon eher hingehauen. Leverkusen sehe ich dann nicht so, ehrlich gesagt. Also das finde ich auch nach wie vor ein bisschen schwierig, diesen Standort.
Gut, dann lasst uns doch aber dann jetzt dann auch mal auf die Bundesliga blicken. Wir haben alle 12 Teams einsortiert und diejenigen, die schon mal eine Vorschau bei uns gehört haben im Rasenfunk, die kennen schon das Prozedere. Wir haben uns alle Teams angeguckt und jeder von uns hat nach 3 Kategorien die Teams eingeordnet, nämlich glauben wir, dass das Team besser ist als im Vorjahr, dass es ungefähr gleich gut ist wie im Vorjahr oder dass es schlechter ist als im Vorjahr. Und jeder von uns hat da seine Einschätzung abgegeben und daraus habe ich dann eine Reihenfolge gemacht. Wichtig dazu gleich zu sagen ist, also neben dem, dass wir alle keine Prophetinnen und Propheten sind, ist auch, dass es natürlich auch ein bisschen eine Frage des Bewertungsmaßstabes ist. Also geht man da jetzt nach dem Tabellenplatz, geht man jetzt danach, was eigentlich das Potenzial eines Teams ist oder guckt man auf Transfers? Aber das werden wir jetzt alles dann diskutieren und wir beginnen mit den Teams, die wir als besser als im Vorjahr einschätzen. Und da gibt es tatsächlich so einige, die in dieser Kategorie gelandet sind. Und ein Team thront über allen und das ist dann vielleicht ein bisschen langweilig, denn das ist mit dem FC Bayern der jetzt schon amtierende Meister. Wir erinnern uns, in der letzten Saison die Meisterschaft geholt, weil man seltener gestolpert ist als Wolfsburg, so muss man es sagen. Dafür hat man im DFB-Pokal eine herbe Klatsche gegen Wolfsburg kassiert und ist in der Champions League nicht übers Viertelfinale hinausgekommen, beziehungsweise könnte man natürlich auch positiver formulieren, man hat das Viertelfinale erreicht. Im Trainer- und Betreuerteam hat sich insofern nur eine Personalie verändert, dass mit Francisco de Sá Fadilha jetzt ein Sportdirektor dort tätig ist. Das ist schon seit dem letzten März der Fall. Außerdem ist Bianca Rech Nachfolgerin von Karin Danner geworden, verkürzt gesprochen, es ist ein bisschen komplizierter, aber die Umstände bei Bayern haben sich in der Infrastruktur nicht zu sehr geändert, aber im Kader, da hat der FC Bayern so richtig zugeschlagen und ich vermute mal einfach, dass wir alle deswegen zu unserer Einschätzung kommen, die sehen wir als besser als im Vorjahr an. Abgeben musste man nur Saki Kumagai, Julia Pollack, Laurent, Rudelitsch, Benkert und Leipzig. Da seht ihr schon die ganz großen Namen. Vielleicht Saki Kumagai, einzige Ausnahme, sind da nicht mit dabei. Man hat zwei Spielerinnen verlieren, Wilhelm Stottier und Brakstad. Da kommen wir später noch dazu. Aber man hat richtig in Transfers investiert. Magdalena Eriksson. Die kommt vom FC Chelsea gemeinsam mit ihrer Partnerin Pernille Harder. Wer von den beiden noch nichts gehört hat, hat sich wirklich noch gar nicht mit Frauenfußball beschäftigt. Also Eriksson ist 5-mal in England allein Meisterin geworden, 2-mal in Schweden, hat fast 100 Spiele für das Nationalteam Schwedens gemacht und ich höre jetzt auf, weil ich könnte noch mehr Titel aufzählen. Und Pernille Harder hat schon mal in der Bundesliga gespielt mit Wolfsburg zwischen 2017 und 2020, 4-mal das Double gewonnen und 2-mal das Champions League Finale erreicht, hat bei Wolfsburg in 114 Spielen 105 Tore erzielt. Dann zu Chelsea gewechselt, hat insgesamt 8-mal in Folge mit ihren Teams die Meisterschaft gewonnen. Also das waren die beiden Blockbuster-Transfers für den FC Bayern, aber das ist noch nicht alles. Man hat auch Katharina Naschenweng verpflichtet von der TSG Hoffenheim, ist bei allen Statistiken, die mit Assists zu tun haben, in der letzten Saison weit vorne mit dabei. In der letzten Saison in 22 Spielen 6 Tore und 7 Assists, schießt sehr gute Standards. Jill Byings ist gekommen von Leverkusen, hat eine ganz gute Saison gespielt mit vielen Abschlüssen und am Ende 6 Tore und 7 Assists, also die umgedrehte Naschenweng-Statistik. Beide haben 13 Scorerpunkte. Samantha Kerr ist gekommen, natürlich nicht die Sam Kerr, sondern die von dem FC Rangers oder dem Rangers FC, so ist es richtig. Eine schottische Spielerin hat im DFB-Pokal neben Stanway auf der 6 begonnen. Ines Bellomou ist gekommen von Montpellier, eine Linksverteidigerin, die der neue Sportdirektor schon eine ganze Weile auf dem Schirm hatte. Er war früher bei Girondins Bordeaux tätig und hatte da schon Kontakt mit Bellomou, also vielleicht eher ein Transfer des Sportdirektors. Alarase Hitler ist noch vom FV Ravensburg gekommen und hat jetzt einen Profivertrag erhalten. Die werden wir noch nicht gleich sehen, aber wer weiß, ob wir vielleicht mal irgendwann zurückblicken auf diese Saison. Denn die hat mit 16 Jahren schon an der U19-EM teilgenommen, wurde dort ins Team des Turniers gewählt. Außerdem hat sie die Fritz-Walter-Medaille erhalten, die ja immer an sehr gute Nachwuchsspielerinnen geht. Und dann haben wir noch mit Anna Wellmann von Potsdam und Erin Naylor aus Norrköping, sie kommt aus Neuseeland, haben wir noch zwei Torhüterinnen. Das sind jetzt aber dann so mit die einzigen Transfers, wo der Blutdruck ein bisschen runtergeht, denn da wird wesentlich auf Verletzungen und so weiter reagiert. Also allein daran, wie lange ich jetzt gesprochen habe, Gunnar, merken wir schon, der FC Bayern hat sich was vorgenommen. Und nachdem du den FC Bayern auch als besser als im Vorjahr eingeschätzt hast, was erwartest du denn vom FC Bayern? Sind es vor allem die großen Namen gewesen, die dich zu diesem Urteil gebracht haben? Oder ist es vielleicht die Kombination? Es sind ja wirklich sehr viele Transfers auf vielen Positionen.
Ja, aber es sind natürlich schon die großen Namen, die mich zu der Einschätzung gebracht haben. Das muss man ja klar sagen. Also ich meine, Harder, Eriksson, ganz ehrlich, wer hätte das für möglich gehalten? Mhm. Die Gerüchte gab es dann ja schon länger. Und Bianca Rech hat ja auch bei uns im Interview erzählt, dass es den Kontakt noch sehr viel länger gab. Mhm. Aber die beiden Spielerinnen der Bundesliga, also von Chelsea nach München, das ist schon echt ein Hammer. Und für die Bayern ist das natürlich auch wichtig. Also der Name Harder ist natürlich viel, viel bekannter in Deutschland noch, weil sie halt hier gespielt hat, war ja auch Fußball des Jahres 2020. Aber ich glaube, sportlich ist Magdalena Eriksson noch wichtiger, weil Bayern ja da eine Innenverteidigerin geholt hat von Weltklasseformat und das haben sie ja lange gesucht. Und ich glaube, bei Saki Kumagai sind die Erwartungen nicht ganz erfüllt worden. Die hat dann ja auch Innenverteidigung gespielt, wollte aber eigentlich lieber 6 spielen und so weiter. Ich glaube, das hat nicht so hundertprozentig gepasst. Und sie hat wenn man ehrlich ist, auch nicht so eine Strahlkraft, obwohl sie natürlich eine super Vita hat, auch ganz klar. Aber Eriksson und vorne dann noch Harder dazu, das ist schon der Hammer. Und es gibt eigentlich, glaube ich, keine Mannschaft auf dieser Welt, die von diesen beiden Spielern nicht besser gemacht werden würde.
Helene nickt, du siehst es ähnlich.
Ja, wer könnte da widersprechen? Also das ist natürlich wirklich ein Hammer-Transfer oder ein Hammer-Doppeltransfer und auch sehr beachtlich, dass sie es eben geschafft haben, dann Spielerin von diesem Weltklasse-Format zu überzeugen, auch nachdem Harder öfters auch gesagt hat, dass sie eigentlich vielleicht gerne nochmal eine andere Liga sehen würde, vielleicht nicht unbedingt nach Deutschland zurückkehren würde. Und dass sie jetzt trotzdem wieder in München spielen, ist natürlich eine ganz große Geschichte und auf jeden Fall auch ein Ausrufezeichen. Also ich selbst bin natürlich auch großer Fan von Pernille Harder, wer ist es nicht? Ich glaube, es ist einfach eine einzigartige Spielerin, was sie für einen Zug zum Tor hat. Es wird ja gern benutzt als Floskel, aber ich glaube, bei ihr sieht man das wirklich. Sie hat in der letzten Saison auch ein Tor gegen Manchester United erzielt, da sieht man das ganz gut. Sie hat wirklich den Ball da mitgenommen über den ganzen Platz und dann super abgeschossen. Da sieht man einfach, was für Qualitäten sie hat. Und ich glaube, sie gehört zu den wenigen Spielerinnen, die wirklich mit einer einzelnen Aktion das ganze Spiel umkrempeln können. Und die beiden sind natürlich auch absolute Führungsspielerinnen. Und ich glaube, das ist super wichtig für Bayern in dieser Phase, wo sie eben schon sehr nah dran sind an der Spitze, aber es eben noch nicht ganz geschafft haben in ein Champions-League-Finale oder dann zum Titel. Und andererseits ist eben diese Breite auch sehr wichtig, denke ich, weil in den letzten zwei Saisons hat man schon so ein bisschen gesehen, dass sie dann zum Ende hin so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Und die Kaderbreite wurde dann natürlich nochmal deutlich verstärkt. Also Spielerinnen wie Naschenweng, die hat ja wirklich konstant sehr, sehr gute Leistungen gebracht bei Hoffenheim oder auch eben Sam Kerr und Jill Bargings, die tolle Tore geschossen hat bei Leverkusen. Also ist auf jeden Fall sehr viel Distanzschusspotenzial jetzt beim FC Bayern, würde ich sagen, mit Naschenweng und Bargings. Und ja, dazu hat man eben mit Alexander Strauß einen Trainer, der ein klares Konzept hat und das weiterentwickeln will. Also ist es schon schwer, da nicht ein bisschen ins Träumen zu geraten, wenn man sich so die Mannschaft und das Potenzial ansieht. Natürlich wird man dann schauen, ob das auch der Realität standhalten kann. Und es wird auch Rückschläge geben, aber ich glaube schon, dass es ein sehr, sehr gutes Transferfenster war auf jeden Fall.
Wobei die Breite des Kaders natürlich auch wichtig ist bei den Bayern. Es gibt ja wirklich nicht nur diese beiden Starspielerinnen, weil bei Bayern ist es ja so, die haben ja quasi eine Tradition an schweren Knieverletzungen. Mhm. Das zieht sich also irgendwie schon seit Jahren durch. Und du hast immer Spielerinnen, die lange ausfallen, wie Julia Gwynn oder jetzt Caro Siemann, auch wichtige Spielerinnen. Und dann brauchst du halt auch eine gewisse Breite. Da musst du schon gut besetzt sein, wenn du wirklich so auch international vorankommen willst, wie die Bayern das vorhaben.
Das war auch das, was Alexander Strauß im Pressetalk jetzt vor dieser Saison gesagt hat, am heutigen Tag. Er meinte, am Ende war der Kader etwas dünn in der letzten Saison gewesen. Auch deshalb sei es so viele Neuzugänge jetzt nötig gewesen. Und er hat gesagt, auf fast jeder Position sei man jetzt doppelt besetzt. Er hat nicht alle Positionen genannt. Aber gerade weil ihr jetzt so begeistert seid von Eriksson und Pernille Harder, und stimmt natürlich alles, was ihr sagt, aber ich muss da jetzt Wasser in den Wein gießen. Kann man nicht auch sagen, zwei 30-Jährige, also im Frauenfußball sind generell Spielerinnen noch im Schnitt jünger als im Männerfußball, deswegen ist 30 da schon wirklich eine Ausnahme. Geht nicht Bayern damit auch schon ganz schön ins Risiko? Ich weiß nicht, Gunnar, bin ich da jetzt zu überkritisch? Plus, man muss für Pernille Harder eigentlich ja auch die Position schaffen. Also im 4-2-3-1 kann sie auf der 10 spielen. Wenn man das 4-3-3 spielt mit zwei Achtern, was man ja auch häufig genug gemacht hat, ist sie wieder schon ein bisschen rausgezogen aus ihrer Lieblingsposition im Zentrum hinter der Spitze.
Ja, sie kann natürlich, genau, da kann sie natürlich spielen. Sie kann aber auch in der Spitze spielen. Da muss man sich halt überlegen, wie man dann agiert, eine Zweistürmerin, weil Lea Schüller ist ja auch noch da. Ich kann nur nochmal auf Bianca Recht verweisen, die gesagt hat, unser Trainer lässt taktisch so flexibel spielen, da findet man schon irgendwie einen Platz, das haut schon hin. Und ich finde, trotz des fortgeschrittenen Alters dieser beiden Fußballerinnen ist es halt so, du weißt ja, du kriegst sie auch nur im Doppelpack, das ist ja auch völlig klar. Aber diese Erfahrung, die beiden haben, das ist ja auch nicht wegzudiskutieren. Und sie haben ja auch Erfahrung halt in der Champions League, in diesen großen Spielen. Und das brauchst du dann, glaube ich, auch, weil das, glaube ich, genau das ist, was den Bayern ja manchmal gefehlt hat, dass vielleicht auch die eine oder andere Spieler im entscheidenden Spiel nicht so das gebracht hat, was man gehofft hat, was sie dann bringen kann und vielleicht auch ein bisschen abgetaucht ist. Und ich glaube, dass diese beiden Spielerinnen auch dann so eine Mannschaft nochmal mitreißen können. Und dann ist es eigentlich egal, ob sie 30 sind oder erst 25, weil sie können es einfach. Sie haben es halt drauf, so, ne? Und insofern halte ich diesen Transfer, da Bayern das ja auch wirtschaftlich hingekriegt hat, für absolut sinnvoll.
Ja, die Frage nach der besten Rolle von Pernille Harder, das war ja auch so ein bisschen das Thema, was sie irgendwie die ganze Zeit bei Chelsea jetzt begleitet hat. Eben
und
diese
bei
Frage,
Dänemark.
Willst du? Also. Und bei Dänemark. Wurde auch oft diskutiert jetzt im Rasenfunk bei der WM. Willst du dein ganzes Team um diese herausragende Spielerin bauen oder kannst du das nicht machen, weil du vielleicht auch, wie jetzt beim FC Chelsea, gute oder Fran Kirby, Gyro reiten und so weiter und so fort. Und Emma Hayes hat das eben wirklich gemacht, dass sie gesagt hat, okay, Pernille Harder, die ist jetzt unser Star und wir bauen alles um sie um und legen das Spiel eben auf sie an. Und war uns nicht 100% gepasst hat für Chelsea. Also Verletzungen waren natürlich auch ein Problem. Insgesamt hat sie natürlich ihr gezeigt, aber es war eher so, dass es dann aufgeflackert ist für ein paar Spiele und dann war doch wieder irgendwas. Und bei Wolfsburg war sie auf einem anderen Level nochmal. Das war echt ein Wahnsinn. Ihr Tempo, das hat sie natürlich jetzt nicht mehr ganz so bei 30. Also da würde ich dir schon recht geben, Max. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine andere Spielerin, als sie es vor 5 Jahren war. Aber ich sehe sie trotzdem mit ihrer Torgefahr als eine große Verstärkung. Ich fand es eben interessant, dass du gesagt hast, Gunnar, dass Eriksson vielleicht noch eine größere Verstärkung ist sportlich. Also ich weiß nicht, ob ich da zu 100% mitgehen würde, weil ich sie auch als eine sehr gute Verteidigerin sehe, gerade was die Spieleröffnung angeht. Ich finde, sie macht da immer mit ihren langen Bällen das sehr gut. Aber sie hatte doch auch ein paar Patzer drin jetzt bei Chelsea in der letzten Saison und ist vielleicht auch nicht die allerschnellste. Also ich sehe sie auch als große Verstärkung, das auf jeden Fall. Aber natürlich ist auch, gibt es auch Risiken und auch das Risiko, dass dann diese sehr, sehr hohen Erwartungen, die verständlicherweise geschürt werden, nicht erfüllt werden.
Und es ist halt wirklich schon viel Umbruch und viel, was auch zu moderieren sein wird in diesem Team. Also noch dazu kommt, Lina Magul hat auf eigenen Wunsch hin das Kapitänsamt niedergelegt. Wir wissen zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, wer da Nachfolgerin sein wird. Aber Alex Strauß sagt selber, na, wenn alle fit sind, was ich ja hoffe, dass der Fall sein wird, dann werde ich sehr, sehr viele harte Entscheidungen treffen müssen. Er sagt zwar auch, dass man mehr rotieren wird, das habe man schon in der letzten Saison machen wollen, aber das ging dann nicht wegen der Verletzung. Aber dennoch gibt's da dann ja A-Spiele und B-Spiele. Also du willst in der Champions League auf jeden Fall spielen als Spielerin. Ob du jetzt am Wochenende in der Bundesliga auf jedes Auswärtsspiel so wirklich Lust hast, also spielen wollen sie natürlich alle, sind Leistungssportlerinnen, aber ihr versteht den Punkt, den ich meine. Selbst wenn du da rotierst, gibt es da eben ein Team, was sich ein bisschen besser aufgehoben fühlt als dann diejenigen, die dann vielleicht in den weniger attraktiven Spielen ran müssen. Ich muss sagen, man kann auf dem Papier eigentlich nichts kritisieren an dem, was Bayern gemacht hat, weil sie auch von den Positionen hier, Belomu, Linksverteidigerin, Naschenweng, die auf beiden Außenbahnen spielen kann, das sind genau die Kaderpositionen, wo es noch Verbesserungspotenzial gab, plus Eriksson neben Vigo Stuttier und Tainare noch in der Hinterhand, das könnte eine Bombenabwehrreihe sein, es könnte auch eine Dreierkette sein, das sagt Alex Strauß auch, dass er das vielleicht auch mal ändern will. Also auf dem Papier gibt es eigentlich nichts zu kritisieren, trotzdem kann ich mir Szenarien vorstellen, wo wir nach der Saison sagen, es war vielleicht ein bisschen viel auf einmal und es war vielleicht auch zu schwierig, dann diese gefühlt 15 Offensivspielerinnen zum Zug kommen zu lassen, die jetzt im Kader stehen. Also deswegen bin ich so ein bisschen auf der Euphoriebremse, obwohl ich sie ja auch als besser eingeschätzt habe. Also ich will es ja gar nicht komplett schlecht reden. Wir werden sehen, wo der FC Bayern landet. Es geht jetzt dann los. Im DFB-Pokal hat man schon gewonnen gegen die SG Andernach vor über 4000 ZuschauerInnen. Es geht jetzt dann los. Wir haben es schon angesprochen. Auswärts beim SC Freiburg am Freitagabend. Da können wir uns alle drauf freuen. Und dann werden wir ja schon sehen, ob die großen Vorschusslorbeeren, die der FC Bayern jetzt hier vom Rasenfunk bekommen hat, jetzt haben sie Druck. Ich sag's euch, ob sie dem standhalten können. Da möchte ich nicht in der Haut der Spielerinnen stecken. Und damit kommen wir zum nächsten Team und passenderweise direkt zum Gegner des FC Bayern in der Liga. Und wer jetzt gerade gut aufgepasst hat und die Kapitelmarke nicht geskippt hat, der weiß, dass wir jetzt über den SC Freiburg sprechen wollen, denn auch den sehen wir tendenziell als besser aufgestellt als in der Vorsaison und das ist vielleicht auch nicht so schlecht, denn nach einem tollen Start in die letzte Saison ist man in der Rückrunde richtig, richtig eingebrochen. Nur im DFB-Pokal konnte man noch Erfolge feiern, ist da bis ins Finale gekommen, aber insgesamt hat Freiburg in der Rückrunde nur 5 Punkte geholt, weniger als Potsdam, war damit Vorletzte in dieser Tabelle und das Team von Theresa Mark hat da eine Aufgabe für die neue Saison, das umzudrehen. Wie will man das erreichen? Mit Konstanz kann man eigentlich so zusammenfassen. Arg viel hat sich nicht getan beim SC Freiburg. Schemaili ist nach Wolfsburg gegangen und Wojtekowa nach Basel. Das waren 2 große Abgänge. Dafür hat man aber mit 13 Spielerinnen gleich den Vertrag verlängert. Auch umworbene Spielerinnen konnte man halten. Und man hat mit Svenja Völmli, die ja ausgefallen ist in der letzten Saison, so quasi noch einen weiteren Neuzugang zu den beiden, die aber dann noch zu nennen sind. Zum einen Elli Gudorf, das haben wir schon in der letzten Saison besprochen, kommt vom 1. FC Köln, Rechtsverteidigerin, beziehungsweise kann auch die rechte Außenbahn bespielen, war bei den erfolgreichen Dribblings in der letzten Saison auf Platz 5, vor ihr nur Spielerinnen wie Brandt, Stanway, Pilic und Bühl. Platz 10 bei den Progressive Carries, also ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, die nimmt den Ball und sie bringt ihn ins Angriffsdrittel und das ist vielleicht nicht so schlecht für den SC Freiburg. Und nicht so schlecht ist vielleicht auch, dass Milla Punsa ihren kurzen Ausflug vom SV Meppen nach Finnland gleich wieder beendet hat, um zum SC Freiburg zurückzukommen. Das ist ein relativ kurzfristiger Transfer. Sie spielt ja im offensiven Mittelfeld, kann auch in der Sturmspitze spielen. Bei Meppen haben wir sie ja gesehen. War nicht die perfekte Saison für sie. Es war allerdings beim Meppen vielleicht auch schwierig, Tore zu erzielen. Und ansonsten gibt es noch das Kuriosum, dass der SC 5 Torhüterinnen Stand jetzt im Kader hat. Das muss man auch erstmal wollen. Aber Helene, um das Ganze eben zusammenzufassen, es hat sich nicht arg viel verändert beim SC Freiburg. Und dann sind dann die Neuzugänge für dich der Grund, warum du sagst, sie sind besser als im Vorjahr?
Habe ich gesagt, sie sind besser? Ich dachte tatsächlich, ich hätte gesagt,
sie sind gleich. Stimmt, du bist die Einzige, die nicht so optimistisch ist. Meine Güte, ein Job hat er, der Ost, und er macht ihn gleich falsch. Es tut mir leid. Genau.
Alles gut, ich dachte schon, ich wäre durcheinander gekommen mit dem ganzen Team.
Gunnar und ich sind optimistischer. Warum bist du so pessimistisch, Helene?
Mensch, bin ich so pessimistisch. Ja, ich fand es ein bisschen schwierig zu sagen, ob sie jetzt besser oder schlechter sind, weil es ja wirklich eine Dichte von 2 Hälften war. Also Saison war ja schon wirklich sehr gut und gerade gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte hat man immer gepunktet und nur einmal da gegen Köln, meine ich, einen Punkt liegen lassen. Aber dass sie besser sind als in der 2. Tabellenhälfte, das will man als Freiburg-Sympathisant dann schon stark hoffen, denn das war ja wirklich ein Grauen, dass man selbst gegen Turbine Potsdam da zu Hause verloren hat mit 0-1 mit einem Eigentor. Das war so ein bisschen das symbolische Spiel dieser 2. Hälfte. Da ist wirklich sehr wenig zusammengelaufen. Das, was Freiburg irgendwie so erfolgreich gemacht hatte in der 1. Saisonhälfte, dass sie eben eine sehr hohe Abwehrkette hatten und ein ziemlich intensives Pressing, das ist dann so ein bisschen zur Schwäche geworden. Und das haben viele Teams dann sehr gut ausgenutzt. Zum Beispiel die SGS Essen, die mit 2-0, glaube ich, gewonnen hatte gegen Freiburg und zweimal einen sehr guten langen Pass gespielt hat in den Rücken der Abwehr. Und dann hat es halt geklingelt. Und das war so ein großes Problem, dass eigentlich die beiden Innenverteidigerinnen oft zu weit auseinander standen oder die Abwehrkette generell zu hoch und dass es dann so ein bisschen hühnerhaufenmäßig eher aussah. Ja, deswegen bin ich da sehr gespannt, wie Theresa Merck jetzt ihren Ansatz weiterentwickelt, weil ich finde ihn eigentlich sehr spannend, aber man hat eben schon in der 2. Saisonhälfte gesehen, dass da noch sehr viel fehlt, um konstanter zu werden. Ich denke, dass man mit Ali Gudorf eine sehr spannende Spielerin verpflichten konnte. Ich freue mich sehr auf ihre Ballmitnahmen und auch auf ihre, ja, auf ihre Dynamik. Aber generell hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ich hätte vielleicht noch den einen oder anderen Transfer auch für die Verteidigung noch erwartet, sodass ich persönlich jetzt denke, dass es vielleicht eine Saison wird, wo die Höhen etwas weniger hoch werden und die Tiefen etwas weniger tief, aber man dann vermutlich wieder ungefähr im Mittelfeld landen wird.
Gunnar, du siehst es positiver. Warum?
Weil ich einfach glaube, dass die nicht nochmal so eine schlechte Saisonhälfte spielen werden wie die 2. Das war ja wirklich ganz schlimm. Ich glaube, dass in der Mannschaft mehr drinsteckt. Warum sie diesen Einbruch hatten, kann sich wahrscheinlich gar keiner so richtig erklären. Ich habe sie dann ja noch im Pokalendspiel gesehen gegen Wolfsburg, was sie zwar auf dem Papier hoch verloren haben. 0-4, wenn ich mich nicht täusche. Aber eigentlich haben die ein gutes Spiel gemacht. Und da hast du gesehen, in der Mannschaft steckt schon was drin. Und ich glaube halt, die werden, auch weil sie halt mit vielen verlängert haben, die Mannschaft ist wahrscheinlich nochmal gefestigter. Das ging am Ende der vergangenen Saison, kam alle paar Tage eine Nachricht vom SC Freiburg, eine Pressemitteilung, wir haben wieder verlängert mit der und der. Und auch die Janina Minge, die hat ja jetzt, glaube ich, auch nochmal so einen Push gekriegt. Da haben ja alle erwartet, dass die schon mal vor der WM aussortiert wird. Sie durfte dann nochmal mit nach Australien, so als Ersatzspielerin quasi, als Ergänzungsspielerin des Kaders. Sie hat dann zwar nicht gespielt, aber ich glaube, dass ihr das auch nochmal einen richtig Antrieb gegeben hat. Und die hat ja letzte Saison auch in der Hinrunde viele Tore geschossen. Nachher wurde es ja auch ein bisschen weniger. Also ich glaube schon, dass das besser wird als letzte Saison bei den Freiburgerinnen.
Ja, die Vertragsverlängerung fand ich auf jeden Fall auch super stark. Also das ist ja quasi, als hätte man sehr gute Transfers getätigt. Auch eben Svenja Fölmli. Natürlich muss man noch ein bisschen abwarten, wie sie sich dann zurückfindet nach ihrer Verletzung. Aber die war ja so dermaßen guter Form, auch in Anfang letzter Saison, dass ich auf jeden Fall glaube, dass sie auch diese Spielzeit wieder einige Tore erzielen wird. Und das hat sie ja zumindest auch in der Vorbereitung, glaube ich, getan. Kurz noch, ich glaube, das Pokalfinale hatten sie nur mit 1-4 genau. verloren. Also ja. Ein Törchen war dann auch dabei. Aber das fand ich auf jeden Fall auch. Ja, ich schaue auf jeden Fall zu, dass eigentlich besser war vom Ergebnis, als es aussieht. Ich war da auch in Köln und Highlight waren natürlich auch die Stimmungen da. Aber ja, sie haben sich da auf jeden Fall ganz gut verkauft. Und ich denke auch, dass es durchaus Potenzial gibt in dem Team. Aber ich glaube auch nicht, dass es so viel Potenzial gibt, dass man über eine ganze Saison lang stabil an die Champions League-Plätze wirklich rankommen kann. Die erste Saisonhälfte war eben super, aber vielleicht war da auch noch so ein bisschen dieser Überraschungseffekt von diesem Überrumpelungsfußball teilweise. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob sie sich da so viel weiterentwickeln. Aber ich denke, dass sie generell langfristig auf einem guten Weg sind, dass sie eben so viele Verträge verlängern konnten. Und da entwickelt sich auf jeden Fall was.
Ja, ich muss sagen, das war der Grund, warum ich bei Freiburg ein bisschen zurückhaltender war. Also ich habe sie nur als leicht besser eingestuft als im Vorjahr, weil ich komme an dem Ellie Gudorf-Transfer nicht vorbei. Ich finde das eine ganz tolle Spielerin und die könnte auch sehr gut nach Freiburg passen. Ich finde es auch bemerkenswert, dass sie sich für Freiburg entschieden hat und sicher nicht für andere Optionen, die sie auch noch hatte. Aber mich verunsichert diese Rückrunde schon sehr, muss ich sagen. Und irgendwie stimmt das, was du sagst, Gunnar, nochmal so schlecht kann es nicht sein. Aber die Gegenfrage, naja, warum eigentlich nicht? Denn man hatte eine komplette Rückrunde, hat man versucht, mit allem, was einem einfallen konnte, dagegen zu steuern. Man hat, wenn ich mich richtig erinnere, hat man in der Defensive mehrmals umgestellt, man hat das Aufbauspiel verändert, mal waren es dann mehr lange Bälle, mal war es dann wieder das Kurzpassspiel, mal hat man gepresst, mal hat man nicht gepresst und es hat alles nicht funktioniert. Und dass man jetzt da in der Defensive im Grunde eine Offensivspielerin geholt hat, nämlich Ellie Gudorf, die eben sehr offensiv ihre Seite interpretiert und dann auch eher mal defensiv ein Problem sein kann, weil sie eine Lücke aufreißt, das hat mich schon auch ja, zurückhaltender werden lassen bei der Saisonprognose beim SC Freiburg. Ich glaube, dass es wieder so sein wird, dass sehr viel passiert. Also war in der letzten Saison schon, was waren da für Ergebnisse dabei? 2-4, 5-2, 3-2 hatten wir schon mehrmals. Gut, dieses 2-8 bei Bayern, das Klammer mal jetzt mal ein, das war ganz besonders. Aber es wird, glaube ich, wieder viel passieren bei Freiburg. Ich glaube aber, dass nicht nur gute Sachen für den SC passieren werden. Und da bin ich echt gespannt drauf, ob Theresa Merck das schafft, das ein bisschen zu stabilisieren, weil auch mit der Torhüterin-Situation und so weiter würde ich da nicht drauf setzen, dass man wieder mit einem blauen Auge davon kommt, wie in der letzten Saison. Da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. Aber dennoch hat es ja der SC geschafft in dieses Segment besser als im Vorjahr. Man ist auch im DFB-Pokal weitergekommen. Beim SC Sand hat man mit 2-1 gewonnen und jetzt freut man sich auf das Auftaktspiel gegen den FC Bayern im großen Stadion. Und damit sind wir bei einem Team gelandet, bei dem die Meinungen auseinandergehen, bei der TSG aus Hoffenheim. Wir erinnern uns, in der letzten Saison im Dezember Gabor Galay entlassen, dann hat Nadine Reuser erstmal übernommen, bis dann Stefan Lerch endlich dann zu auf den Trainerposten stoßen konnte. In der Rückrunde hat die TSG nur gegen Bayern verloren. In der Rückrundentabelle liegt man auf Rang 3 noch vor Wolfsburg, gegen die die TSG auch gewonnen hat. Unter anderem deswegen liegt man vor denen. Also die Rückrunde, sie war richtig gut. Es hat allerdings nicht mehr gereicht, um noch die Champions League zu erreichen. Man hat mit Stefan Lerch einen neuen Trainer. Man hat mit Philipp Arnold einen neuen Co-Trainer. Der ist mit dazugekommen. Der absolviert gerade auch noch ein Masterstudium in Köln. Und man hat aber vor allem auch ein bisschen was tun müssen im Kader. Denn, wir haben schon vorhin gehört, Katharina Naschenbeng zum FC Bayern gewechselt. Chantal Hagel ist zudem noch zu Wolfsburg gegangen. Außerdem ist die Kaney zurück nach Belgien gewechselt und Bühler zu Tottenham. Und dafür hat man sich folgende Spielerin gehört. Allen voran thront, würde ich sagen, Leonie Meyer. 30-jährige Rechtsverteidigerin von Everton, ihr Name sagt euch bestimmt was. Sie kehrt nach 4 Jahren in der englischen Super League nach Deutschland zurück. Für den SC Bad 9a und den FC Bayern ist sie aufgelaufen zwischen 2010 und 2019. Über 150 Mal in der Bundesliga, hat weit über 100 Spiele in der Bundesliga gemacht, hat auch fast 80 Einsätze für das deutsche Nationalteam gemacht, ist 2-mal Meister geworden, hat noch viel mehr gewonnen. Olympiasiegerin ist sie geworden und so weiter und so fort. Also sprich, das dürfte ein guter Ersatz sein für die abgegangene Naschenbeng. Aber darüber hinaus hat man noch weitere Spielerinnen geholt. 2 noch für die Innenverteidigung. Marta Casala von Grasshopper Zürich, 26 Jahre alt, ist mit Atletico 2-mal Meisterin geworden, gilt als Kopfballstark, hat auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Lisa Dorn, 22 Jahre alt, von Ajax Amsterdam, so ein bisschen das Gegenstück, hat zwar auch schon mal die Meisterschaft mit Ajax gewonnen und mit 2021 auch schon ihr Debüt im A-Nationalteam gefeiert, aber ist eben die etwas weniger erfahrene Variante. Dann hat man noch eine weitere Linksverteidigerin geholt mit Chiara D'Angelo, die ist beidfüßig von St. Pölten gekommen, 18 Jahre alt, soll vor allem als Linksverteidigerin spielen, hat bei der U19-EM im Sommer für Österreich 3 Spiele gemacht. Da habt ihr sie vielleicht auch gesehen beim zugegebenermaßen nicht so schmeichelhaften 0:6 gegen Deutschland war das der Fall. Und als letzte noch Jill Jansens von Löwen, 19 Jahre alt für den Angriff. Die hat ihr Länderspieldebüt schon mit 17 Jahren gegeben, hat inzwischen 16 Länderspiele schon gesammelt, ist in den letzten 3 Jahren für Löwen aufgelaufen und hat 9 Treffer in der letzten Saison erzielt. Davor hat sie schon 5 Jahre lang dort in den Jugendteams gespielt, also ist jetzt ihre erste größere Station. Das heißt, wir sehen, Helene, wir haben hier viel Abwehr, sowohl außen als auch innen, ein ganz klein bisschen Angriff. Und dennoch kommst du zu der Einschätzung, leicht schlechter als im Vorjahr. Das muss ja dann mit den Abgängen zu tun haben.
Ja, das hat es auf jeden Fall. Ich kann mich schon an das ein oder andere Spiel in der letzten Saison erinnern, wo irgendwie Hoffenheim an sich nicht so wirklich überzeugend war, aber dann doch irgendwie Katharina Naschenbeng mit ihren Dribbelläufen über die linke Seite oder mit ihren Standards entscheidend war, oder eben Chantal Hagel auch mit ihren Pässen im Mittelfeld, und auch Dekaini und Bühler sind schon Spielerinnen, die du erstmal ersetzen musst. Also ist schon wieder ein Teil des Teams, was da wegbricht. Und ja, das wird auf jeden Fall ein bisschen Zeit brauchen, glaube ich, bis die Neuzugänge da auch wirklich integriert sind. Leonie Meyer hat natürlich eine unglaubliche Vita, hast du eben alles schon runtergerattert. Aber man muss auch sagen, dass sie jetzt bei Arsenal nicht so wirklich zum Zug gekommen ist und dann bei Everton nach einer guten ersten Saison auch nicht mehr so richtig. Und die Jüngste ist sie natürlich auch nicht mit den 30 Jahren. Also ich glaube schon, dass sie eine gute Spielerin ist. Aber ich weiß nicht, ob sie wirklich der Hammer-Transfer noch ist, den man sich vielleicht erhofft. Ja, und mit Stefan Lerch hat man dann natürlich jetzt einen neuen Trainer, und ich denke, es hat super geklappt in der Rückrunde mit seinem Konzept. Da war Hoffenheim ja wirklich deutlich verbessert im Vergleich zur sehr enttäuschenden Hinrunde, sagen wir mal. Aber ja, mal schauen, ob der Trend wirklich noch so viel weiter nach oben geht. Vielleicht war das leicht schlechter jetzt ein bisschen pessimistisch gedacht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie dann ähnlich gut landen wie in der letzten Saison. Aber für mich war das jetzt kein Transferfenster, was irgendwie schreit, wir greifen jetzt Eintracht Frankfurt an und ziehen direkt in die Champions League ein. Bisschen provokant formuliert.
Mhm. Gunnar, du siehst sehr positiver.
Ja, ich glaube, dass der Transfer von Leo Meyer jetzt nicht der schlechteste ist, weil man halt mal wirklich auch Erfahrung dann eingekauft hat, was ja bei Hoffenheim eigentlich eher nicht der Fall ist und halt wirklich eine Spielerin hat, die schon noch viel zurückgucken kann. Wir wissen alle, dass die Zeit in England nicht konstant gut war bei ihr, aber die kann schon, glaube ich, schon der Mannschaft auch was geben. Das denke ich schon. Das nächste ist, dass mit Stefan Lerch ja dann auch wirklich deutlich nach oben gegangen ist, nachdem er im März angefangen hat. Und die letzte Saison war natürlich auch dann schwierig für Hoffenheim. Diesem Trainerauswurf, dann gab es diese Übergangszeit, wo das haben sie ja auch ganz gut gemacht, dann die Hoffenheimerin. Dann kam Stefan Lerch. Das war natürlich so für eine Mannschaft auch alles nicht einfach. Trotzdem haben sie es gut gemacht und ich denke, Chantal Hagel ist natürlich eine Spielerin, die fehlen wird, aber ich glaube, Hoffenheim hatte auch schon Abgänge, die schwerwiegender waren. Und ja, Naschenweng, ja, klar, das ist ein Verlust. Hagel vielleicht nicht ganz so ein großer. Also ich glaube, so mit dem Trainer, wenn sich das jetzt so eingespielt hat, weil ich Stefan Lerch für einen sehr guten Trainer halte und Leo Maier mit Erfahrung, können sie ungefähr wieder da landen, wo sie waren, nämlich Vierter. Und da sehe ich sie auch dann für die nächste Saison.
Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie wieder auf dem vierten Platz landen. Also das mit dem leicht schlechter war tatsächlich auch nicht so gedacht, dass sie runterrutschen, weil ich sehe da auf jeden Fall in der Bundesliga schon erstmal eben diese Lücke zwischen Bayern und Wolfsburg und dem Rest, aber dann auch nochmal Hoffenheim und Frankfurt. Das ist echt nochmal so ein bisschen eine andere Nummer als die anderen Teams dahinter, Leverkusen, Freiburg etc. Ja, der Trend ist jetzt natürlich nach oben gegangen und ich finde auch, dass das Pressing gerade deutlich besser geworden ist unter Lerch. Ich finde es auch ganz interessant, dass sie diesen Schritt gewagt hatten. Ich persönlich habe nicht unbedingt mit dieser Entlassung jetzt gerechnet, weil so schlecht lief es dann auch nicht, dass man gesagt hätte, oh Gott, wir rutschen hier jetzt total ab und da muss man agieren. Und deswegen bin ich gespannt, ob sich das jetzt auszahlt in der nächsten Saison.
Also es ist eben so, du hast sie als leicht schlechter eingeordnet, Gunnar hat sie als gleich gut wie im Vorjahr und ich habe sie als besser als im Vorjahr und deswegen halte ich jetzt noch ein Hoffenheim-Plädoyer. Also zum einen möchte ich darauf hinweisen, es lief ja schon unter Nadine Reuser deutlich besser, also nicht nur dann mit Stefan Lerch, aber wir alle erinnern uns an das 7:0 gegen Duisburg und dann das 4:0 gegen Köln mit schon verbessertem Pressing und so weiter und so fort. Also es war einfach eine sehr tolle Rückrunde und ich glaube, also wenn ihr mir jetzt gesagt hättet im Sommer, welche Aufgabe hat Hoffenheim zu erfüllen, dann wäre es für mich gar nicht gewesen, ersetzt Katharina Naschenweng und Chantal Hagel, sondern es wäre gewesen, bringen die defensive Instabilität, die immer nur selten zu sehen war, das muss besser werden. Also auf dem Papier hat Hoffenheim nicht viele Gegentore kassiert, aber zum Beispiel in diesem völlig wilden 3:3 gegen Eintracht Frankfurt, was es ja gleich zweimal gab, dieses Ergebnis in der Saison, da war man eben ein Stück zu wild. Man hat ansonsten sehr, sehr gute Spiele gemacht. Man hat gegen Wolfsburg gewonnen, man hat gegen Bayern nur knapp verloren, auswärts. Da war, ja gut, wobei Bayern da schon besser war. Aber ich muss sagen, das finde ich, hat Hoffenheim eigentlich gut adressiert. Also man hat eben zwei Außenverteidigerinnen geholt. Da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, zusammen mit dem, was man noch im Kader hat, dass man da ganz gut besetzt ist. Man hat jetzt noch weitere Optionen für die Innenverteidigung. Ich kenne natürlich jetzt Dorn und Casala nicht und kann nicht sagen, werden die gleich helfen können? Wie lange brauchen die, um in der Bundesliga anzukommen, wie man immer so sagt? Das werden wir alle sehen. Aber eigentlich gefällt mir das ganz gut. Und dass man dann nämlich auch in der Offensive, die ja wirklich in alle Richtungen besetzt ist, mit schnellen Spielerinnen, mit wuchtigen Spielerinnen, mit spielstarken Spielerinnen, mit dribbelstarken Spielerinnen und auch so manche, die alles auf sich vereinigen. Also Aleta Mehmeti hat da ja einfach eine super Saison letztes Jahr gemacht. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass man sich darauf konzentriert und deswegen gehe ich positiv bei Hoffenheim in die Saison, auch ein bisschen mit Blick auf den Spielplan. Der ist jetzt nicht ausnahmslos schwer oder einfach, aber ich finde, da ist eine ganz gute Mischung mit dabei. Also man beginnt jetzt zu Hause gegen Duisburg, dann bei Werder Bremen, zu Hause gegen Leverkusen, beim ersten FC Nürnberg. Und erst dann, auch wenn ich jetzt Leverkusen vielleicht damit Unrecht tue, erst dann kommt mit dem VfL Wolfsburg auswärts der erste Brocken in An- und Abführungszeichen. Das heißt, ich glaube, dass Hoffenheim ganz gut in diese Saison reinkommen könnte und dann hätte man ja schon mehr geschafft als in der letzten Saison, wo es irgendwie zwar auch ganz gut losging von den Ergebnissen her, aber von der Spielweise nicht immer. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl und ich glaube auch, letzter Punkt, dann bin ich jetzt wirklich fertig, dass Hoffenheim auch den Vorteil hat, nicht international zu spielen. Das ist, das haben wir gesehen, als Hoffenheimer international gespielt hat, welche Auswirkungen das auf den Ligabetrieb hatte. Ich glaube, jetzt sich Woche für Woche vorbereiten zu können auf die nächsten Gegnerinnen, das dürfte der TSG gut zu Gesicht stehen und deswegen blicke ich positiv auf Hoffenheim, was die TSG angeht. Will jemand von euch noch protestieren, weil ich Quatsch erzählt habe, oder machen wir weiter mit dem nächsten Team?
Eigentlich kann man jetzt nicht viel dagegen sagen, finde ich. Es gibt ja wirklich schon eine gute Basis, auf die man aufbauen kann. Auch gegen die kleineren Teams war Hoffenheim eigentlich schon relativ souverän, mit Ausnahme jetzt von dieser Niederlage gegen Köln und dann natürlich die Spiele gegen Wolfsburg, die da Hoffnung machen. Also ja, ich bin da vielleicht ein bisschen pessimistischer und bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie schnell die Defensive da jetzt wirklich stabilisiert wird und ob das dann eben in den Topspielen auch reicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dass es wieder relativ eng wird zwischen ihnen und Frankfurt, wobei man natürlich auch noch nicht zu 100% weiß, ob jetzt Frankfurt überhaupt international spielt, denn die erste Hürde ist genommen, aber es könnte ja noch ein großer Brocken kommen in der nächsten Runde der Quali. Mhm.
Ja, bei solchen Gästen, da muss man selber die Überleitung nicht mehr suchen, denn Helene hat sie uns gebaut. Wir wollen als nächstes Team über Eintracht Frankfurt sprechen und interessanterweise haben wir die ganz ähnlich bewertet, nur mit unterschiedlicher Verteilung. Also Gunnar sieht sie als besser als im Vorjahr an, Helene als gleich gut und ich sehe sie als leicht schlechter als im Vorjahr. Jetzt blicken wir aber erst nochmal ganz kurz auf dieses Vorjahr. Auch Eintracht Frankfurt hat eine fantastische Rückrunde gespielt, nur eine Niederlage und ein Sieg gegen Wolfsburg. Erinnert euch, das war ein deutlicher Sieg, 4:0 zu Hause. Man hat in der Rückrunde deshalb Rang 2 belegt und nur weil Eintracht Frankfurt auch so stark war, hat es eben Hoffenheim nicht geschafft, mit seiner tollen Rückrunde die noch abzufangen. Also so konnte man sich den Champions League Qualifikationsplatz sichern. Da ist man jetzt auch schon in den ersten Spielen angetreten. Also Eintracht Frankfurt ist das Team, was wir jetzt am besten schon im Pflichtspieleinsatz sehen konnten. Gegen Slowako hat man mit 1:0 gewonnen und gegen Juve in einem dramatischen Spiel am Ende dann im Elfmeterschießen sich qualifiziert. Wir wissen noch nicht, wer der nächste Gegner sein wird, aber dann könnte es geschafft sein mit der Champions League Qualifikation. Schauen wir kurz noch an, was Eintracht Frankfurt auf dem Transfermarkt gemacht hat. Man musste Laura Feiersinger und Sjoerke Nüsken ersetzen, daneben noch Küver, Steck und Köster. Deshalb hat unter anderem in der Champions League Quali bisher Kirchberger jetzt in der Innenverteidigung neben Klein Herne gespielt. Also das sind so die ersten Veränderungen, die wir zu diesem ganz frühen Zeitpunkt in der Saison sehen konnten. Aber man hat auch etwas auf dem Transfermarkt getan. Lisanne Gräve ist gekommen aus Leverkusen, Junioren-Nationalspielerin, gilt als ein großes deutsches Mittelfeldtalent, hat auch die goldene Fritz-Walter-Medaille erhalten. Ihre ersten Schritte im Profibereich hat sie beim VfL Wolfsburg gemacht, vorwiegend in der zweiten Mannschaft, da ist sie dann, von dort ist sie nach Leverkusen gewechselt und jetzt eben bei Frankfurt im Team. Außerdem Nadine Riesen, eine Spielerin, die auf beiden Außenbahnen sämtliche Positionen spielen kann, zumindest hat sie das schon mal gemacht, sowohl hinten als auch vorne. 23 Jahre alt, gab mit 15 Jahren schon ihr Debüt in der höchsten Schweizer Spielklasse für den FC St. Gallen, kam jetzt vom FC Zürich, für den sie 66 Spiele gemacht hat und da 19 Torbeteiligung hatte in der letzten Saison, war auch bei der WM mit dabei, da habt ihr sie vielleicht gesehen, hat 4-mal gespielt, 3-mal von Beginn an. Pia-Sophie Wolter ist außerdem noch zu Eintracht Frankfurt gekommen, vom VfL Wolfsburg ausgeliehen, hat in der letzten Saison nur 7 Spiele in der Liga gemacht und hat jetzt gleich gespielt in der Champions League Quali. Sie hat dann auf rechts für Klein Herne gespielt, die ja nach innen gerückt ist. Sophie Nachtigall und Jella Veit wurden noch hochgezogen vom zweiten Team von Eintracht Frankfurt. Und das sind die Kaderumbrüche. Jetzt muss ich kurz gucken, wer beginnt. Gunnar ist der offensivste, der optimistischste von uns. Er sieht die Eintracht besser und das, obwohl man Nüsken verloren hat. Gunnar, rechtfertige dich. Wie kann das sein?
Ja, obwohl man Nüsken verloren hat, genau. Wobei ich ein bisschen überrascht war, dass Chelsea da zugegriffen hat. Ich finde, Sjoerke Nüsken hat in Frankfurt zwar immer ganz gut gespielt, in der Nationalmannschaft hat sie mich selten überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Und da muss man mal gucken. Und ich finde jetzt eine Sophia Kleinherne, ich glaube, alle haben gesagt, naja, die WM hat ihr vielleicht einen Knacks gegeben, sie durfte nicht spielen. Alle haben sie auf hinten rechts erwartet, aber da wurde dann Svenja Huth eingesetzt, das war bestimmt nicht gut für sie. Und was ich jetzt aber höre, ich könnte das Spiel leider nicht sehen, hat die gegen Juve richtig gut gespielt, hat auch ein Extralob ihres Trainers bekommen. Ja, vielleicht gibt ihr auch diese WM einen Schub, weil sie in diesem ganzen Schlamassel gar nicht so tief drin gesteckt hat wie andere. und vielleicht geht jetzt mal auch den nächsten Schritt. Sie ist ja, ich fand sie immer etwas zurückhaltend, aber vielleicht entwickelt sie sich jetzt auch zu einer richtig guten Innenverteidigerin. Sarah Dorsun haben die Frankfurter ja auch noch, die ist ja aktuell verletzt, die kann ja auch noch spielen. Und ich glaube, dass Nicole Anjomi, die hat ja auch in der Rückrunde schon einige Tore geschossen, die wird auch den nächsten Schritt gehen. Also ich sehe bei Frankfurt da schon so einiges an Potenzial. Und Ralf Kellermann vom VfL Wolfsburg sagt, das wird ein Dreikampf um die Meisterschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich glaube, dass Frankfurt schon eine gute Rolle spielen kann. Ich glaube halt auch, wenn die Belastung jetzt höher werden könnte durch die Champions League, allein dieser Sieg gegen Juve, die ja deutlich höher auch eingeschätzt waren, wird den Frankfurtern sehr viel Selbstvertrauen geben.
Zu dem jüngsten Transfer würde ich vielleicht auch noch sagen, dass Frankfurt, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass sie sich selbst eingebrockt haben, weil natürlich weiß man nicht, ob Nüsken sowieso gegangen wäre. Aber ich finde es doch ganz interessant, dass sie jetzt in der letzten Saison vor allem in der Innenverteidigung auch gespielt hatte. Und ich muss sagen, dass ich das nicht als ihre beste Position sehe. Ich finde, da beraubt man sie so ein bisschen ihrer Stärken. Also ich finde gerade eben ihr Passspiel, Kreativität. Und bei der Verpflichtung wurde dann auch von Chelsea direkt gesagt, dass man sie als Mittelfeldspielerin sieht. Fand ich ganz spannend. Ja, und im Mittelfeld ist dann ja jetzt Lisanne Gräve unterwegs, die ich ganz gut fand immer bei Leverkusen, die eine sehr gute Technik hat. Also ich denke, das hat man schon ganz gut gemacht. Ansonsten hätte ich von Frankfurt vielleicht ein bisschen mehr noch auf dem Transfermarkt erwartet. Ich will Ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass Sie es nicht versucht haben, weil bei SMB Brugge zum Beispiel waren Sie auch nah dran. Hat dann doch nicht geklappt. Aber vielleicht hätte man sich da noch so ein bisschen mehr Bewegung erwartet, wenn man jetzt wirklich diesen Dreikampf um die Meisterschaft haben will. Also ich würde damit gehen, dass ich Frankfurt jetzt noch nicht da so weit vorne sehe. Weil dann doch nicht so viele Verstärkungen kamen. Volta ist, denke ich, eine ganz gute Spielerin zur Laie, auch wenn sie jetzt bei Wolfsburg nicht so oft zum Zug kam. Aber ich glaube schon, dass sie da den Flügel nochmal deutlich beleben kann. Aber ja, Nüsken, Feiersinger sind eben auch gewisse Abgänge. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob man da wirklich die große Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr hinlegen wird.
Wenn ich nochmal kurz einhaken darf bei Pia Volta, das ist schon echt eine tolle Spielerin. Die hat natürlich Pech gehabt, dass sie diesen Kreuzbandriss hatte und ist dann in Wolfsburg nie wieder so richtig zum Zuge gekommen. Aber davor war die gut in Form, hat tolle Spiele gemacht, gehört ja auch immer so zum Kreis der Nationalmannschaft. Das ist schon echt eine gute Spielerin mit Dynamik. Und wenn die jetzt dann Frankfurt in Tritt kommt, kann das eine absolute Verstärkung sein.
Ja, das sehe ich auch so und dennoch bin ich am negativsten bei Eintracht Frankfurt, denn ich habe sie als leicht schlechter als im Vorjahr. Und wenn es nur die Transfers gäbe, dann wäre ich bei ungefähr gleich rausgekommen, weil ich mag die Transfers, ihr habt jetzt im Grunde alles schon gesagt, was man dazu sagen kann. Ich sehe allerdings auch, obwohl der Kader recht breit ist, auch in der Abwehr, also unter anderem die beiden Spielerinnen, die noch hochgezogen wurden, die spielen auch in der Abwehr, nur Jella Veit spielt in der Abwehr, Sophie Nachtigall spielt im Mittelfeld, da bin ich kurz durcheinander gekommen. Aber man ist da recht breit besetzt und trotzdem finde ich, es darf nicht allzu viel passieren, verletzungstechnisch, damit diese Abwehr nicht ins Wackeln gerät bei Eintracht Frankfurt. Und dann gab es aber ein Argument, was für mich die Prognose schlechter hat werden lassen und deswegen glaube ich, dass man schlechter sein wird als im Vorjahr. Ich finde, der Spielplan ist nicht der Freund von Eintracht Frankfurt. Ich finde das Programm so knüppelhart. Also erstmal spielt man jetzt das nachgezogene DFB-Pokalspiel. Das wird man ja hoffentlich noch hinbekommen. Dann auswärts bei der SGS Essen würde ich schon als unangenehm bezeichnen. Aber dann kommt es richtig hart. Heimspiel gegen Wolfsburg. Heimspiel gegen Leipzig. Dann kommt das Champions-League-Spiel. Wir wissen noch nicht, gegen welchen Gegner. Auswärts bei Bayern. Und dann kommt das Champions-League-Rückspiel gegen eben jenen Gegner. Und das wird wenn man nicht wahnsinniges Losglück hat, wird das ein richtiger Kracher sein vom Koeffizienten her von Eintracht Frankfurt. Ich finde das richtig brutal, was da ansteht für Eintracht Frankfurt. Und ich glaube fast nicht, dass man da unbeschadet rauskommt und Ruhe im Umfeld hat und viele Punkte und tolle Siege, sondern ich glaube, dass es einfach ein richtiger Klotz am Bein und man weiß ja dann nicht mal, ob man dann die Champions-League-Qualifikation geschafft hat. Das war dann mein Grund, mit Blick auf den Spielplan zu sagen, boah, ich glaube, das ist zu viel für dieses Team. Ich lasse mich aber sehr gerne vom Gegenteil überzeugen.
Kann natürlich auf jeden Fall ein Downer sein, so eine schwere Phase. Also wenn man da dann zu Anfang so ein bisschen angeschlagen rausgeht, kann es natürlich schwierig werden für die Mentalität und so. Aber selbst dann kann man ja als Eintracht Frankfurt immer noch genauso gut sein wie in der letzten Saison, weil selbst wenn man eben dieses Topspiel zum Beispiel jetzt gegen Bayern auswärts verliert, ist es eben so, dass man allein wegen der Qualität der Spielerinnen noch vor sehr vielen Bundesliga-Teams landen wird. Also zum Beispiel jetzt Lara Prasnica, die war letzte Saison einfach überragend und ich glaube, dass es in dieser Spielzeit nicht viel anders sein wird. Teilweise war sie so ein bisschen auf sich gestellt, wenn man das jetzt ins Negative drehen will. Aber ich glaube, dass die Offensive einfach sehr, sehr, sehr gut besetzt ist. Also auch Anjomi, Freigang, dann Geraldine Reuteler, die in der letzten Spielzeit die meisten Chancen aus dem offenen Spiel kreiert hat, von allen Spielerinnen. Also da hat man ja schon sehr viel Qualität. Und ich glaube, dass man da in Strecken schon an die letzte Spielzeit anschließen kann und auch vielleicht die großen ärgern kann. Vielleicht nicht zu Beginn der Saison, aber es kann natürlich auch sein, dass dann eine Leistungssteigerung drin ist und man nach so ein paar harten Wochen zu sich findet.
Ja, guter Case, den kann man natürlich auch aufmachen. Mir ist es nur aufgefallen, dass das wirklich ein hartes Programm ist. Andererseits kann man auch die Argumentation fahren, naja, wenn man Spiele verlieren darf in der Situation von Eintracht Frankfurt, dann gegen Wolfsburg und Bayern und dann hat man sie wenigstens weg in der schweren Phase. Also es war nur ein Aspekt und am Ende ist ja Eintracht Frankfurt noch in diesem Segment gelandet. Wir haben sie als leicht besser als im Vorjahr in Summe eingestuft. Und kommen dann damit zu einem ersten Härtefall. Härtefälle sind immer die Aufsteiger in Ligen, denn da ist die Frage ja, woran bemessen wir denn besser, gleich gut und schlechter, also an der Zweitligasaison, ist ein bisschen schwierig. Deswegen bei den Aufsteigern meinen wir das so, in der Kategorie besser landet man so wie Rasenballsport Leipzig, wenn wir glauben, die werden mehr oder weniger mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Gleich gut bedeutet ungefähr, naja, das könnte eng werden, aber sie werden sich halten und wir werden dann sehen, beim 1. FC Nürnberg sind wir leider alle viel pessimistischer, da lassen wir uns gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber jetzt sprechen wir über Rasenballsport Leipzig, denn wir alle drei sagen, die werden mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Eigentlich ist Rasenballsport Leipzig wie die Deutsche Bahn nämlich zu spät. Man wollte nämlich schon 2021 in der Bundesliga spielen. Es hat erst jetzt geklappt. Man hat dafür den finanziell angeschlagenen FFV Leipzig übernommen, damals 2016/17. Und obwohl man eigentlich ein eigenes Team in der Landesliga starten lassen wollte. Zum ersten Spiel liefen dann 10 ehemalige Spielerinnen von Leipzig auf, weshalb der Gegner nicht angetreten ist. Das war die erste Kontroverse um dieses Frauenteam. Da gibt es noch mehr, könnt ihr euch einlesen, aber wir wollen jetzt über die Gegenwart sprechen. In der Gegenwart ist man eben aufgestiegen, sehr souverän aufgestiegen in der zweiten Liga in der abgelaufenen Saison. Man hat mit Saban Uzun einen 36 Jahre alten Trainer, mit Anja Mittag eine podcastende Co-Trainerin unter anderem, also da habt ihr bestimmt schon mal mit reingehört. Das Team von Leipzig kann die Logistik des Männerteams von Raba mitbetreuen, auch mitbenutzen. Entschuldigung, auch der Betreuerstab ist gut ausgestattet. Allein im Trainerstab sind 6 Personen beschäftigt. Das alles zeigt, die Infrastruktur von Leipzig, die ist vielleicht schon erstligareif. Und vielleicht kommen wir auch deswegen zu unserer Einschätzung. Auch was das Stadion angeht, wird man sich verändern. Man spielt am Kotterweg jetzt dann seine Spiele. So, jetzt aber gucken wir mal auf den Kader und auch da hat sich so einiges getan. Ein paar Spielerinnen haben Leipzig verlassen, über eine werden wir noch sprechen, Medina Desic, die ist an Nürnberg gegangen, Luise Ringsing nach Dänemark und Christina Beck, die war allerdings auch erst zur letzten Saison gekommen. Insgesamt hat man aber 8 Neuzugänge geholt, unter anderem Sandra Starke, erfahrene Spielerin fürs offensive Mittelfeld und den Angriff aus Wolfsburg, spielt in den Jugendteams von Potsdam und ist dann nach 8 Jahren in 8 Jahren hat sie dann über 150 Spiele für Freiburg gemacht, ist dann zu Wolfsburg gegangen, war dann bei Chicago Red Stars ausgeliehen, ist die erfahrenste Spielerin mit Abstand in diesem Team bei Leipzig. Katja Wienerreuther, von der habt ihr vielleicht auch schon gehört, rund um die EM-Berichterstattung habe ich schon mal von ihr erzählt, hat bei Grasshopper Zürich gespielt in der letzten Saison. In der letzten Saison 10 Tore und 5 Assists in 11 Spielen gemacht, hat auch schon Länderspiele gesammelt. Insgesamt 89 Tore in 79 Spielen in der österreichischen Frauenbundesliga. Also hat schon mal Tore erzielt. Julia Magal von Sturm Graz ist gekommen. Innenverteidigerin, 20 Jahre alt, hat auch schon 70 Erstligaspiele gemacht. Gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Michela Croato, die auch von Sturm Graz gekommen ist, ebenfalls 20 Jahre alt ist, einen starken linken Fuß hat, auch für die linke Außenbahn eingeplant ist. Die beiden sind Vizemeisterinnen geworden mit Graz in der letzten Saison. Es geht noch weiter. Nina Recke ist gekommen von der SGS Essen, Innenverteidigerin. War von der zweiten Mannschaft von Wolfsburg nach Essen gewechselt und stand in 51 Bundesligaspielen für Essen auf dem Rasen. Lydia Andrade vom SV Meppen, das war ja auch schon am frühesten bekannt, haben wir in der letzten Saison ja genau verfolgt, was Lydia Andrade da beim SV Meppen gemacht hat. Und dann noch zwei Spielerinnen vom FC Bayern, die eine fest, das ist Julia Pollack, die war ja auch an Meppen ausgeliehen in der letzten Saison, Linksverteidigerin, und Julia Landenberger, die kommt per Laie, die ist Innenverteidigerin. Ursprünglich kommt sie auch mal aus der zweiten vom SC Freiburg, hat auch schon in der Champions League Erfahrungen sammeln dürfen, da auch sogar mal ein Tor erzielt gegen Rosengard zum 4:0. Also wir sehen, um jetzt diesen langen Monolog zu beenden, Gunnar, wir sehen, Leipzig versucht, diese Erstligasaison anzugehen, indem man sich vor allem Spielerinnen geholt hat, die Erstliga-Erfahrung haben und vielleicht nicht das große Zittern bekommen, wenn man jetzt dann hier auf dieser etwas größeren Bühne spielen muss.
Ja, ich glaube auch, dass das ein guter Weg sein kann, Spielerinnen mit Erfahrung zu holen, weil wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, viele Aufsteiger durften sofort auf den Rückweg in die zweite Liga wieder antreten. Natürlich auch, weil die Vereine teilweise gar keine andere Möglichkeit hatten, als auf unerfahrene Spielerinnen zu setzen oder eigenen Nachwuchs, weil die finanziellen Mittel nicht da waren. Das ist bei Leipzig natürlich anders. Die finanziellen Mittel sind da. Vielleicht hatte ich sogar noch den einen oder anderen spektakulären Neuzugang mehr erwartet, aber auch so wird es reichen, bin ich eigentlich ziemlich sicher. Und mit Sandra Starke, wie du sagtest, ja, haben sie eine sehr, sehr erfahrene Spielerin geholt, die in Wolfsburg natürlich kaum zum Zuge gekommen ist. Das war dann vielleicht doch eine Nummer zu groß für sie, weil halt die Offensive in Wolfsburg natürlich auch sehr stark besetzt ist. Da muss man sie erstmal durchsetzen. Aber das ist schon eine Spielerin, die einem Aussteiger sehr, sehr helfen kann. Und wenn man in Leipzig merkt, dass es vielleicht doch nicht ganz so läuft, was ich nicht glaube, weil ich ihnen zumindest einen einstelligen Tabellenplatz zutraue, dann kann man natürlich auch immer noch nachlegen, denn sie wollen seit Jahren in die erste Liga, sie haben es jetzt geschafft, der Vergleich mit der Deutschen Bahn ist gut, aber ich glaube, dass die Leipziger das auf Sicht hinkriegen werden, pünktlich zu sein.
Helene, wie siehst du es?
Ja, relativ ähnlich eigentlich. Also das sind natürlich wirklich sehr gute Neuverpflichtungen, starke Neuverpflichtungen. Freunde des Wortspiels mögen natürlich Sandra Starke und Nadine Riesen sehr gerne. Aber auch so eine Lydia Andrade, die eben sehr gut gewirbelt hat, da bei Meppen auf dem Flügel. Und auch solche Talente wie dann Pollack und Landenberger. Das ist natürlich schon was eben sich nicht jeder Aufsteiger auch leisten kann. Trotzdem wäre ich vielleicht einen Tacken vorsichtiger. Ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass Leipzig in keinem Moment so ein bisschen im Aufstiegskampf ist, einfach weil die Lücke zwischen der ersten und zweiten Liga eben doch noch recht groß ist. Sie haben natürlich in der letzten Saison schon sehr überzeugt im DFB-Pokal, wo sie da Essen sogar ziemlich hoch rausgekegelt haben. Auch Frankfurt und dann sehr knapp und ein bisschen unglücklich vielleicht auch an Freiburg erst gescheitert sind im Halbfinale. Und auch die Vorbereitung war gut. Sie haben 2:0 gegen Rosengard gewonnen aus Schweden. Ist auch auf jeden Fall kein Team, was man einfach so im Vorübergehen schlagen kann. Trotzdem ist es natürlich so, dass eine Saison deutlich länger ist als so ein paar Spiele, wo man als Außenseiter dann auftrumpfen kann. Und die Kaderbreite wird sicherlich ein Thema sein. Sie haben sehr gute Spielerinnen, auch eine Vanessa Fudala, die ich noch kurz nennen will, die mit 20 Toren Torschützenkönigin war in der zweiten Bundesliga. Aber trotzdem glaube ich, dass es auch schwierige Momente geben wird bei Leipzig. Und ich rechne nicht mit einer hundertprozentig souveränen Aufstiegssaison, aber es würde mich schon wundern, wenn sie dann am Ende unterm Strich stehen würde.
Ja, es ist einfach ein sehr junges Team, einer der jüngsten Kader der Liga. Wahrscheinlich werden sie oft die jüngste Startelf der Liga haben, davon kann man ausgehen. Und gleichzeitig sehen wir da auch, glaube ich, so einen prototypischen Verlauf, wie wir es jetzt öfter sehen könnten. Also ein Verein entscheidet sich eben hier jetzt schon vor ein paar Jahren dafür, okay, wir möchten jetzt auch im Frauenfußball Erfolg haben und dann wandert man von unten nach oben durch. Und wie das jetzt genau mit der Landesliga lief und mit dem vom Sächsischen Fußballverband übernommenen Nachwuchsleistungszentrum oder Stützpunkt, das sind jetzt Details. Wie gesagt, da könnt ihr euch einlesen, aber ein bisschen merkt man ja, das machen andere Vereine jetzt auch, die sind nur später auf den Trichter gekommen, deswegen sind die jetzt noch nicht so nah am Profifußball, dass wir drüber sprechen. Ist das, Gunnar, für dich trotzdem ein Thema, dass wir hier ein Team haben, was, also zum einen gibt es Rasenballsport nur, um Werbung erstmal für ein Brausegetränk zu machen, weshalb ich es ja auch konsequent Raber nenne, denn ich bin werbefrei hier im Rasenfunk. Im Männerbereich, ist das für dich ein Thema, dass das jetzt dann auch im Frauenfußball eine Rolle spielt, auch wenn ja die Dinge nicht gleichzusetzen sind, weil die Art und Weise, wie man in den Männerfußball gekommen ist, logischerweise eine andere sein musste als jetzt im Frauenfußball?
Nee, das ist einfach eine Entwicklung, die es mit sich bringt, die nicht am Frauenfußball vorbeigeht und wie gesagt, Leipzig nimmt schon seit Jahren Anlauf und in die erste Liga. Es war klar, dass es so kommen wird. Und wie gesagt, die Entwicklung geht am Frauenfußball nicht vorbei. Warum sollte sie auch? Also das ist im Sport so üblich und da bleibt der Frauenfußball in Anführungsstrichen nicht von verschont.
Das ist auch wieder so ein bisschen das, wo wir eben schon drüber geredet haben. Also auf die Zuschauerzahlen kann man da sicherlich dann auch erstmal gespannt sein. Hatten jetzt auch den Stadionumzug, das eine Spiel, wo der schon angekündigt wird, in der großen Arena ausgetragen gegen Wolfsburg. Aber das wird sicherlich da auch Zeit brauchen. Aber natürlich hat man auch in Leipzig erkannt, dass man vielleicht in der Frauenbundesliga schneller und mit weniger Geld und Aufwand Punkte und Sympathien gewinnen kann. Langfristig wollen sie dann Dritter werden. Da bin ich mal gespannt, wie schnell das dann geht, weil ich glaube, dass Eintracht Frankfurt schon jetzt so einen gewissen Standortvorteil hat und es natürlich immer schwieriger wird, jetzt von unten da anzugreifen. Also ich glaube, das wird ein paar Jahre brauchen, aber für mich kann man diese Aspekte, die du eben angesprochen hast, nicht ausblenden, wenn man über Leipzig spricht.
Ja, und gleichzeitig ist es aber halt dann doch nicht dasselbe. Also wenn wir uns die Männerabteilung angucken, da ist einer der größten Wettbewerbsvorteile, dass man eben immer wieder Spieler von Salzburg nach Leipzig zieht. Auch wenn das Max Eberl beharrlich negieren möchte, die Fakten sprechen gegen ihn. Also sprich, man spielt quasi mit mehreren Teams, so wie es ja jetzt gerade auch Mode wird im Männerverein und hat deswegen einen Wettbewerbsvorteil. So ist es ja bei Leipzig im Frauenbereich nicht. Und auch, das weiß ich jetzt aber noch nicht, weil ich noch nicht genügend Spiele von Leipzig gesehen habe. Es ist auch nicht so, dass man eine feste Fußballidee hat, so wie ich es zumindest verstanden habe, also mit Rasenballsport Leipzig und dem ganzen Fußball aus diesem Kosmos ging ja auch ursprünglich mal eine Idee vom Fußball im Männerbereich einher, die damals noch neu war, inzwischen spielen alle so, aber das muss man eben sehen. Also ich bin da sehr gespannt darauf, ich bin auch gespannt darauf, ob wir sehen können, dass dann mit größerem Interesse am Frauenfußball dann eben auch Elemente aus dem Frauenfußball, aus dem Männerfußball in den Frauenfußball kommen, die man da eben gar nicht kannte. Also Usun zum Beispiel hat in einem Interview gesagt, er hat noch gar keine Anfeindung oder so erlebt. Das wäre ihm logischerweise als Trainer des Männerteams anders gegangen. Wir hatten aber zum Beispiel schon die zugegebenermaßen skurrile Situation, wenn man Frauenfußball schon länger guckt, dass beim Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg damals Merle Frohms die ganze Zeit ausgepfiffen wurde, weil sie ja von Frankfurt nach Wolfsburg gewechselt ist. Was aber im Frauenfußball so eigentlich nicht vorkommt und was auch so ein bisschen für eine Uninformiertheit der Pfeifenden, glaube ich, spricht, wenn man ihre Geschichte mit Wolfsburg und so weiter kennt, dann hat es eigentlich keinen, auch die Verantwortlichen, nicht überrascht und es war auch nicht schlimm, dass sie da gewechselt ist. Es war halt nur schade, dass sie gewechselt ist. Ich bin sehr gespannt, ob wir bei Leipzig, gerade weil eben auch Leipzig manchmal in größeren Arenen spielen wird, ob wir da vielleicht so eine Entwicklung sehen, dass da gewisse Dinge kopiert werden, ohne dass ich das jetzt werten möchte. Erstmal möchte ich es nur mir angucken und dann, ich bin noch weit entfernt davon, eine eigene Meinung dazu zu haben. Gut, jetzt hat Leipzig erstmal gegen Gütersloh im DFB-Pokal gewonnen und wird es dann beim ersten FC Köln beginnen. Dann spielt man zu Hause gegen Essen bei Eintracht Frankfurt und dann kommt der Doppelwumms zu Hause gegen Wolfsburg und gegen den FC Bayern. Also da kann Leipzig schon sehr früh zeigen, wie gut ist man denn jetzt schon aufgestellt für diese Erstligasaison? Wir blicken positiv auf Rasenballsport und sind damit am Ende angekommen des Segments der Teams, die wir als besser als im Vorjahr einschätzen. Jetzt kommen wir zu drei Teams, die wir als ungefähr gleich gut wie im Vorjahr einschätzen. Ihr werdet aber gleich hören, liebe Hörerinnen und Hörer, allein welche Teams da jetzt genannt werden. Das ist gleich gut auf unterschiedlichen Niveaustufen, ohne dass ich den Teams dabei zu nahe trete. Zuerst sprechen wir über Leverkusen. Bei Leverkusen ist es so, dass Helene sie noch am positivsten sieht. Gunnar und ich, wir haben sie als ungefähr gleich gut, du als leicht besser eingeordnet. In der letzten Saison hat man eine unspektakuläre Saison gespielt und das war vielleicht eine gute Nachricht, weil die Rückrunde war besser als Teile der Hinrunde. Von den letzten 8 Spielen hat man nur 2 verloren, so ist man dann relativ locker Fünfter geworden. Es gab eine klare Lücke zwischen Leverkusen und den Teams dahinter. Das heißt, Robert de Pau hat dann unter dem Strich eine erfolgreiche erste Saison gespielt. Ich denke, so kann man das sagen, auch wenn man das nicht vor vielen ZuschauerInnen gemacht hat. 827 war der Zuschauerschnitt der letzten Saison. Das war der schlechteste der Liga. Viel Umbruch gibt es bei Leverkusen. Jill Beyens ist zu Bayern gewechselt. Lisanne Gräwe haben wir gerade schon angesprochen. Alexandra Emmerling, Juliane Wirtz, das werden wir alle noch thematisieren. Die sind gewechselt und man hat dafür 9 Neuzugänge und 2 hochgezogene Spielerinnen geholt. Und deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen kompakter zu machen. Wilhelms Dottir von Bayern ist ausgeliehen fürs offensive Mittelfeld, genauso wie Bragstad für die Innenverteidigung, beziehungsweise sie kann auch Außenverteidigung spielen. Die beiden Spielerinnen sind ausgeliehen, genauso wie Nikola Kaczewska von Tottenham. Die ist im Offensivbereich vielseitig einsetzbar. Man hat sie schon länger beobachtet. In der vergangenen Spielzeit war sie vom FC Flurry nach Tottenham gewechselt und hat in 14 Ligaeinsätzen 2 Treffer erzielt. Lorin Bender ist gekommen, 17-jährige offensive Mittelfeldspielerin. Die hat an der U17-Europameisterschaft teilgenommen und im selben Jahr dann an der U17-WM in Indien, wurde dort Torschützenkönigin. Und die habt ihr vielleicht schon gesehen. Die hat nämlich mit einem Fallrückzieher im Spiel um Platz 3 gegen Nigeria das Tor des Monats geschossen. Also bin ich mir sogar fast sicher, dass ihr irgendwann schon mal was von Lorin Bender gesehen habt. Paulina Bartz ist gekommen vom Eimsbütteler TV, spielt in der deutschen U19 im Verein, aber bisher in der Regionalliga Nord. Also die wird sich wahrscheinlich erst noch ein bisschen anpassen müssen ans Level. Sinis Guinness Hansen von Rosenburg ist gekommen, 27 Jahre alt, fürs rechte Mittelfeld. Sehr erfahren, hat schon 3 Meistertitel und 2 Pokalsiege in Norwegen gesammelt. Janu Lewis vom PSV Eindhoven, 22 Jahre Linksverteidigerin, hat schon in allen U-Teams der Niederlande gespielt und im A-Team schon einzelne Minuten gesammelt. Cecilie Johansen aus Dänemark ist gekommen, eine Rechtsaußenspielerin, hat für Aarhus gespielt in den letzten 3 Saisons und in der vergangenen Saison auch ihr Debüt in der dänischen U23 gefeiert und am Schluss noch Charlotte Foul fürs Tor vom SCR Alltag, soll perspektivisch den Konkurrenzkampf auf der Torhüterin-Position befeuern, ist gebürtige Karlsruherin, hat in der letzten Saison für Alltag 17 Pflichtspieleinsätze gehabt und ist Vizemeister dort geworden. Außerdem hat sie auch schon mal in der Champions League Erfahrung gesammelt für Paris Saint-Germain und wir haben sie auch schon mal kurz bei Sand gesehen, da erinnert ihr euch noch vielleicht dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Das alles ist Leverkusen in a nutshell für die nächste Saison. Und Helene, dich haben diese vielen Neuzugänge zu einem optimistischen Ausblick gebracht und das trotz der ja namhaften Abgänge, die man hatte. Gibt es denn da eine Spielerin, die dir besonders gut gefällt?
Ich denke, dass die beiden Leihspielerinnen von Bayern auf jeden Fall eine große Verstärkung sein werden. Von den beiden hat man in München selbst vielleicht noch nicht so viel gesehen, weil der Konkurrenzkampf da eben groß ist, aber auch von dem, was man so ein bisschen gehört hat und auch gesehen, zum Beispiel jetzt bei der isländischen Nationalmannschaft, natürlich bei Williams Stottel, ist, dass sie schon nicht ohne Grund zu Bayern gekommen sind. Und ich denke, dass Williams Stottel da schon nochmal viel Schwung reinbringen kann in die Offensive. Und Bragstad hat ja eine sehr gute Spieleröffnung. Und ich glaube, das könnte wichtig werden für Leverkusen, weil sie in der letzten Saison ja eigentlich eins der eher wenigen Teams waren, die versucht haben, mit dem Ball auch mal was anzufangen und vor allem eben aus dem Ballbesitz heraus Chancen zu kreieren. Das hat dann mehr oder weniger gut funktioniert. Also ich finde, es war teilweise sehr flankenlastig, teilweise ein bisschen zäh und langsam, dass es nicht so richtig vorangegangen ist. Und das, obwohl man eigentlich sehr gute Spielerinnen hatte, gerade im Mittelfeld eben mit Beyens, Gräwe, Sens und so weiter und so fort. Und dieser Umbruch im Mittelfeld ist so ein bisschen das, womit die Saison in Leverkusen steht und fällt für mich, weil ja schon viele wichtige Spielerinnen da gegangen sind. Andererseits eben auch einige Talente gekommen. Und ja, ich denke, das muss Robert de Pau jetzt meistern. Ich sehe den Kader qualitativ ungefähr auf dem gleichen Level. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich spielerisch weiterentwickeln könnten und dann vielleicht nochmal so einen kleinen Sprung machen, falls sie es eben schaffen, mit dem Ball ein bisschen gefährlicher zu werden und mehr Tempo in ihre Offensivaktionen bringen.
Also du machst im Prinzip die Formkurve der Rückrunde, die schreibst du einfach fort in die neue Saison und dann kommt es zu einer Verbesserung. Gunnar, du bist ein bisschen pessimistischer, also in großen Anführungszeichen, du siehst Leverkusen als gleich gut wie im Vorjahr. Woran möchtest du anschließen an dem, was Helene gesagt hat?
Ich finde, es ist einfach schwer einzuschätzen mit diesen ganzen Ab- und Zugängen, ob sie jetzt wirklich gleich gut sind, vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich habe sie jetzt mal gleich gut eingestuft, weil ich sie einfach schwer einzuschätzen finde. Und du hast jetzt eben auch vorgelesen, dass da auch Spielerinnen kommen, die viel Erfahrung in U-Nationalmannschaften haben. Andererseits ist es also wirklich auch talentiert sind. Andererseits ist es so, ich denke, wenn das jetzt herausragende Talente wären, würden sie nicht nach Leverkusen gehen, ohne es wird böse zu meinen. Das ist dann also vielleicht auch nicht, wie man so schön sagt, das ganz obere Regal. Und dann kommt es jetzt sehr auf den Trainer an, wie er diese Truppe, wo viel Abgang ist, wo viele Zugänge sind, jetzt neu zusammenstellt. Ich glaube, das kann gelingen, aber ich vermute eher, wie du eben auch sagtest, Leverkusen hat eine unspektakuläre Saison gespielt. Ich vermute, dass die neue Saison nicht deutlich spektakulärer wird, ohne das Böse zu meinen. Das ist, glaube ich, so solider Fußball ohne große Ausschläge.
Ja, so ein bisschen waren das auch meine Gedanken, dass ich glaube, Leverkusen spielt einen Fußball, mit dem man in der Liga gegen viele Teams ganz gut zurechtkommt, weil man ist relativ passsicher, man hat auch eine ganz gute Zweikampfführung und man ist jetzt vor allem in der Rückrunde, war man jetzt kein Team, was von jedem Pressing sich sofort aus der Bahn hat werfen lassen. Das heißt, Leverkusen hat sich immer wieder ganz gut ins Angriffsdrittel gespielt. Und wenn man im Angriffsdrittel ist, dann ist alles möglich bei Leverkusen. Also dann hat man Afawi, die einfach eine ganz tolle Saison gemacht hat. Und Jill Byings fehlt. Das ist der Grund, warum ich sie als gleich gut nur eingeordnet habe, weil ich fand, die war einfach so wichtig, auch in den Spielen, in denen mal wenig ging. Da hat die sich eben Schüsse genommen, ist ins Dribblings gegangen. Aber es könnte sein, dass Wilhelm Stotti diejenige ist, die da dann in die Bresche springt. Und wer weiß, Christine Kögel zum Beispiel hatte ja auch so einzelne Spiele, wo sie richtig, richtig stark war. Und ich meine, Helene und ich, wir sind ja im Elisa Sens Fanclub, den haben wir hier im Rasenfunk exklusiv gegründet. Wenn die sich nach vorne einschaltet, dann wird es auch immer interessant und ist auch einfach eine ganz tolle Spielerin in der Spieleröffnung. Aber ich glaube eben, dass es gegen viele Teams sehr solide reicht dann für Leverkusen. Mein Gefühl war aber in der letzten Saison schon, dass man da auch ein bisschen Glück hatte in den Duellen mit den großen Teams. Man hat zwar immer gut mitgehalten, ich meine, wir erinnern uns an dieses Unentschieden gegen den FC Bayern, womit man die Meisterschaft von Bayern an dem Spieltag noch verhindert hat, müsste der 21. gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Also man hält immer ganz gut mit, aber es fehlt dann doch noch deutlich was, finde ich, zu Frankfurt, Hoffenheim, Bayern und Wolfsburg dann sowieso. Und ungefähr so erwarte ich das in dieser Saison auch und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt auf die Spiele gegen Leipzig. Denn Leipzig wäre so ein Team, das, die sagen das jetzt zwar noch nicht so, die sagen ja, wir wollen erstmal in der Liga ankommen und so. Und ich glaube aber rein theoretisch wollten die jetzt schon auf Augenhöhe mit Leverkusen sein, vielleicht sogar schon ein Stück davor. Und da bin ich gespannt drauf. Für mich sind so Leverkusen, Freiburg, Leipzig, das ist so eine Klasse von Teams, wo ich überhaupt nicht sagen könnte, wer vor wem landet. Da sehe ich Leverkusen und das reicht ja dann absolut für eine gute Erstligasaison, aber halt nicht für wirklich mehr. Wahrscheinlich. Ich sehe viel Nicken und wenig Widerspruch und dann wollen wir das Segment nicht länger ziehen. Man hat jetzt erstmal gegen den SV Meppen gewonnen im DFB-Pokal. Es wird schon früh zu diesem Vergleich mit der TSG aus Hoffenheim kommen, nämlich am dritten Spieltag. Man beginnt auswärts bei Wolfsburg, zu Hause gegen Nürnberg, dann in Hoffenheim und dann spielt man zu Hause gegen Freiburg. Also zwei dieser drei Teams, die ich da gerade genannt habe, gegen die spielt man relativ schnell und dann sehen wir auch schon zumindest so eine Tendenz, wo es hingeht für Leverkusen. Und damit sind wir beim VfL Wolfsburg angekommen, über den wir sehr spät erst sprechen, aber das meinte ich eben vorher. Wenn wir hier sagen, sie sind ungefähr gleich stark wie in der Vorsaison, dann sprechen wir dann natürlich von einem anderen Niveau als bei Leverkusen, ohne dass wir Leverkusen damit jetzt groß Unrecht tun. Wolfsburg hat den DFB-Pokal gewonnen, das ist klar, also das muss man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Im Champions-League-Finale gegen Barca dramatisch verloren nach 2:0 Führung und in der Liga hat man mit 2 Niederlagen gegen Hoffenheim und Frankfurt so viele Punkte liegen gelassen, dass man nur Zweiter geworden ist. Und man könnte auch den Case aufmachen, dass die WM-Pleite des deutschen Teams ein bisschen auch eine Pleite des VfL Wolfsburg war, denn man hat zumindest den größten Block gestellt in diesem Team, ohne dass ich das Thema jetzt zu groß machen will, aber ich glaube, es gehört vor dieser Saison mit dazu. Auch mit gehört mit dazu, dass Kim Kulig nicht mehr im Trainerteam ist. Sie trainiert jetzt den FC Basel. Für sie ist Laura Vetterlein mit dabei, Trippelsiegerin von 2013, hat bereits die A-Lizenz, kommt direkt aus ihrer Spielerinnenkarriere beim FC Zürich ins Co-Traineramt und trifft beim VfL auch ihre Schwester Alisa, die ist dort bereits Torwarttrainerin. Wolfsburg hatte einen großen Abgang zu verzeichnen. Jill Roth ist zu Manchester City gewechselt. Das habt ihr bestimmt mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Außerdem natürlich noch Bremer zu Brighton in Half Albion. Starke zu Leipzig haben wir schon angesprochen. Und Wolter wurde an Frankfurt verliehen. Außerdem, und das ist erst am heutigen Montag rausgekommen, hat sich Rebecca Blomqvist das vordere Kreuzband gerissen im Pokalspiel gegen Turbine Potsdam. Das Spiel hat man immerhin gewonnen. Man musste es spielen. Ihr kennt alle das Kali. Da war ein Footballspiel vorher. Wir wissen natürlich nicht, hat man sich deswegen das Kreuzband gerissen, aber professionelle Umstände waren das definitiv für beide Teams nicht. Also das sind die Abgänge bzw. die Verletzungen, die noch diese Saison prägen. Wen hat man sich geholt? Chantal Hagel haben wir vorhin schon angesprochen, hat die drittmeisten Minuten bei Hoffenheim gespielt, stand in allen Ligaspielen auf dem Feld. Und sieht Wolfsburg als nächsten Schritt in ihrer Karriere. Riola Cemaili von Freiburg aus dem offensiven Mittelfeld hat bei Freiburg 37 Bundesligaspiele insgesamt gemacht. Und ja, die haben wir ja auch schon öfter bei Freiburg spielen sehen, muss man glaube ich nicht so viel zu sagen. Mehr ist dann zu sagen zu Nuria Rabano, einer Linksverteidigerin, die vom FC Barcelona gekommen ist, hat im Filane nicht gespielt, aber insgesamt in der letzten Saison 24 Spiele für Barca gemacht, ist in den U-Teams Spaniens aufgelaufen, hat erst ein Spiel im A-Team gemacht, war nicht Teil des WM-Kaders. Die hat man schon eine ganze Zeit auf dem Zettel, hat Ralf Kellermann gesagt, schon seit ihrer Zeit bei San Sebastian und jetzt hat man sie sich eben schnappen können für die Linksverteidigerposition. Dann außerdem Vivian Endemann von der SGS Essen, die haben wir in der letzten Saison gesehen, hatte die meisten Progressive Carries hinter Clara Bühl und hat in der letzten Saison in 25 Pflichtspielen 8 Tore und 3 Assists erzielt, also 11 Scorerpunkte. Dann hat man noch mit Fenner Kalmar einen richtig interessanten Namen geholt und natürlich die Spielerin ist noch viel interessanter als nur der Name. 23 Jahre alt von Twente Enskede, hat auch schon eine Saison unter Tommy Stroth gespielt, hat in 8 Jahren 35 Tore in 39 Länderspielen in den U-Teams der Niederlande erzielt. Für das A-Team hat sie schon 5-mal gespielt und sie hat unglaubliche Torquoten. Unter anderem in der letzten Saison in der Eredivisie, da hat sie 30 Tore und 10 Vorlagen in 20 Spielen aufs Feld gebracht. Also ich wiederhole nochmal, 30 Tore, 10 Vorlagen, das sind 40 Scorerpunkte in 20 Spielen. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst jetzt ausrechnen, was das für eine Quote pro Spiel ist. Es lässt sich ganz gut bewerkstelligen. Es ist Wahnsinn. Camilla Küver ist noch gekommen, Kaitlin Dirkstra, beide für die Innenverteidigung. Anneke Borbe von Werder Bremen, das wussten wir schon in der letzten Saison. Und mit Lisa Schmitz noch eine weitere Torhüterin von Montpellier. Und das ist quasi das, was passiert ist beim VfL Wolfsburg. Und Gunnar darf das Ganze jetzt für uns einordnen. Das ist das Schöne. Ich rede euch immer in ein Koma, in dem ich so lange vor mich hin plapper. Und dann dürft ihr die eigentlich harte Arbeit machen, nämlich das jetzt einzuordnen. Wo steht für dich der VfL?
Der VfL hat ja, fange ich mal so an, einen relativ unspektakulären Transfersommer hingelegt, wenn man die Wolfsburger Verhältnisse mal betrachtet. Also so, es gab ja auch Jahre, wo eine Oberdorf kam oder letztes Jahr eine Jule Brandt. Mhm. Hat es dieses Jahr so jetzt nicht gegeben. Chantal Hagel, muss man halt mal gucken, ist deutsche Nationalspielerin, aber ja, so, ob das jetzt die Riesenverstärkung ist, weiß ich nicht. Wolfsburg setzt jetzt mal auf die jungen, talentierten Spielerinnen, wahrscheinlich halt auch in dem Bewusstsein, dass man sehr viele ältere Spielerinnen hat im Kader. Also wenn man jetzt die Leistungsspielerinnen sich anguckt, wie Huth, wie Popp, wie Hegering, wie Kathi Hendrich, die jetzt ihren Vertrag schon bis 2025 verlängert hat, die sind alle schon Ü30. Und dann muss man jetzt halt mal jüngere Spieler einbauen und hoffen, dass sie den nächsten Schritt machen. Noch müssen sie nicht die tragende Rolle spielen, aber wie gesagt, die eine oder andere Spielerin wird dann vielleicht schon in absehbarer Zeit mal kürzer treten, so wie Marina Hegering, oder die Karriere beenden. Und dann braucht Wolfsburg halt Spielerin. Das ist gerade so ein bisschen der Umbruch im Kader. Ja, wie gesagt, es sind jetzt auch nicht die großen Abgänge dabei. Gerard ist natürlich eine Spielerin, eine tolle Spielerin, eine tolle Mittelfeldspielerin, die aus der Fitur-Gefahr ausstrahlt. Andererseits hofft man in Wolfsburg so ein bisschen, dass jetzt Lena Oberdorf dafür wieder etwas offensiver agieren kann. Also die Lücke kann vielleicht auch geschlossen werden. Die Frage ist halt in Wolfsburg, wie macht sich diese WM bemerkbar? Jetzt haben wir heute, hat es ja schon angesprochen, kam jetzt diese Nachricht, der erste Kreuzbandriss. Wenn so ein Turnier hinterlässt immer irgendwie Spuren, mental oder halt auch physisch. Und da ist halt die Frage, wie Wolfsburg das verkraften kann. Und dadurch, dass sie so viele WM-Teilnehmerinnen haben, die unterschiedlich lange dabei waren, unterschiedlich erfolgreich waren, muss man halt jetzt wirklich mal gucken, wie es ist. Ich sehe halt die Wolfsburger eher ein Stückchen hinter den Bayern. Und man muss halt gucken. Andererseits ist es so, Tommy Stroth hat letzte Saison sehr oft mit der gleichen Formation gespielt, auch oft dann die gleichen Spielerinnen eingewechselt. Mhm. Ob er da vielleicht etwas flexibler wird, ein bisschen mehr wechselt, muss man halt gucken. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass er das macht, diesen Kurs, das er ein bisschen verlässt, aufgrund dieser WM-Belastung, um auch Spielerinnen zu schonen, glaube ich, dass er vielleicht doch die Saison etwas mehr rotieren wird und halt auch die jüngeren Spielerinnen dann langsam an die höheren Aufgaben heranführen wird. Also für mich ist Wolfsburg halt nicht der Top-Favorit, auch wenn die Wolfsburger sagen, wir wollen Meister werden, sagt Ralf Kellermann ja ganz klar, wir wollen Meister werden, und Alexandra Popp sagt es auch. Was anderes lässt sich in Wolfsburg natürlich auch nicht verkaufen, aber ich sehe sie trotzdem ein kleines Stück hinter dem Bayern.
Da bin ich auch gespannt, wie das dann bei der Rotation aussieht. Also mich hatte das in der letzten Saison teilweise auch etwas verwundert, dass Tommy Stroth da wirklich sehr auf die eine Elf gesetzt hat, was natürlich Vorteile bringt, weil Wolfsburg dann schon recht eingespielt war. Aber wenn man dann an Spiele denkt, wie zum Beispiel das gegen Arsenal, wo dann eine Jule Brandt auch sehr spät eingewechselt wurde und generell erst spät reagiert wurde, da hatte ich mich schon so ein bisschen gefragt, woran liegt das jetzt? Ist er vielleicht nicht 100% zufrieden mit seinen Alternativen von der Bank, obwohl Wolfsburg da eben eigentlich schon eine gute Kaderbreite hatte? Deswegen hatte ich mich gefragt, ob dann eben in diesem Sommer noch mal ein bisschen mehr Spielerinnen kommen, die dann auch in die erste Elf drängen. Für mich sieht das Transferfenster jetzt aber auch eher so aus, da gehe ich komplett mit, dass es schon in der Kategorie Ergänzungsspielerinnen ist bei den meisten, die jetzt gekommen sind. So eine Riola Cimaili zum Beispiel, das ist ein sehr großes Talent, das hat man ja von den ersten Minuten an auch gesehen in Freiburg, aber selbst jetzt beim SC, was eben nochmal eine andere Hausnummer ist, hatte sie es in der letzten Saison nicht ganz leicht und war da nicht unumstrittene Stammspielerin. Da fällt es einem schwer, sich vorzustellen, dass sie dann irgendwie beim Halbfinale gegen Chelsea oder so jetzt in der Startelf steht. Ja, also ich denke, man sieht schon so ein bisschen, dass Wolfsburg so ein bisschen die Transferstrategie umgestellt hat, vielleicht auch umstellen musste. Früher kamen ja auch noch oft so Talente aus Skandinavien. Ich glaube, da ist jetzt auch die Konkurrenz deutlich größer geworden, gerade was die englische Liga angeht. Hat man gesehen, dass viele Spielerinnen sich dann eher dahin orientiert haben und jetzt eben ja junge Spielerinnen aus Deutschland oder den Niederlanden eher. Perspektivisch kann das schon funktionieren, aber in dieser Saison sieht das schon für mich eher danach aus, als hätte man nicht ganz eben so ein spektakuläres Fenster wie das von Bayern. Ich glaube, daneben sieht natürlich fast jeder Transfersommer etwas blass aus. Aber trotzdem, Alexandra Popp hat zu Recht gesagt, dass man, auch wenn man jetzt nicht die großen Stars geholt hat, die Stars immer noch in Wolfsburg hat. Die sind ja schon da. Eva Pajor, Alexandra Popp und so weiter und so fort. Das darf man nicht vergessen. Man hat ja immer so ein bisschen diesen Recency-Bias, dass man irgendwie vor allem an die Rückrunde denkt und dann eben an solche Spiele denkt, wie das gegen Frankfurt, das gegen Hoffenheim, wo es nicht so gut lief. Die Hinrunde war aber natürlich auch fantastisch. Und ja, qualitätsmäßig sehe ich Wolfsburg und Bayern weiterhin nicht sehr weit auseinander. Aber es ist schon irgendwie so ein interessanter Trend. Es scheint schon so ein bisschen, als würde es so ein bisschen auseinanderzugehen.
Also gerade weil ihr so skeptisch seid, muss ich jetzt hier die volle Wolfsburg-Lanze brechen. Also zum einen, der Punkt ist ja richtig, die Stars spielen ja da. Also Pajor, Pop, das ist, sind ja allein schon zwei Superspielerinnen. Du kannst eine Jule Brandt einwechseln, ist ja völlig irre. Dann, finde ich, gehört zu dieser Rückrunde einfach die Verletzung von Lena Lattwein mit dazu. Wer weiß, wie Wolfsburg gespielt hätte, wenn sie fit geblieben wäre. Und also löst das in euch nichts aus, wenn mit Fenner Kalmer eine so hochtalentierte Torjägerin in eine sowieso schon wahnsinnig dicht besetzte Offensive kommt, wo sie aber ja, also wenn sie irgendwie ihre Leistung auch in die Bundesliga retten kann, dann wird sie da ja eine Rolle spielen. Also macht das gar nichts mit euch oder wie? Ich freue mich da drauf.
Doch, ich freue mich auch drauf, aber es ist ja jetzt schon eine Herausforderung, wie du so eine Alex Popp und eine Eva Pajor in das Team bringst und vor allem, wie sie effizient in das Team bringst. Also man hat ja schon in der letzten Saison gesehen, dass Alexandra Popp eben eine wahnsinnig gute Spielerin ist, aber dass sie eigentlich immer noch am besten ist, zumindest meiner Meinung nach, auf ihrer Lieblingsposition der Neun spielen kann. Ist das dann wirklich da, wo man jetzt unbedingt nachrüsten muss, wenn man doch mit Pop und Payer schon zwei wahnsinnig gute Spielerinnen hat? Also ich kann es natürlich verstehen, dass man eine Kalmer holt, wenn man sie holen kann. Fair. Aber trotzdem hätte ich vielleicht die Schwachstellen eher noch so ein bisschen anders gesehen. Aber ja, es ist natürlich schwierig. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass Wolfsburg da zurückfallen wird oder sowas. Ich habe sie auch als gleich eingeschätzt, aber die Standards sind auch eben auch sehr hoch. Sind letztes Jahr ins Champions League-Finale gekommen. Da war vielleicht auch mal ein bisschen Glück dabei, aber das muss man auch erstmal nochmal so nachmachen. Also wenn wir jetzt sagen gleich, dann ist es ja wirklich eigentlich keine negative Wertung.
Ja, und Poppy soll jetzt auch wieder in die Spitze rücken. Die soll jetzt im Verein wieder ganz vorne spielen, was ja jetzt lange nicht der Fall war. Insofern, wenn die fit ist, spielt sie natürlich. Da gibt es natürlich, da vorne wird dann mit Sicherheit nicht rotiert.
Eben, also und klar, es gibt natürlich bemerkenswerte Schwachstellen. Also was mich total gewundert hat, war, dass man auf der Rechtsverteidigerposition nichts gemacht hat. Da ist man, hat man natürlich mit Lynn Wilms eine ganz tollen Plan A. Und ich finde aber schon, dahinter muss man dann eigentlich Spielerinnen verschieben, die das gar nicht so als ihre erste Position sehen würden. Klappt natürlich immer. Ich meine, ich kenne ein Nationalteam, das hat so gespielt. Das habe ich gerade schon gesagt, welches. Naja, wir sind auch schon spät in der Aufnahme. Das stimmt schon. Aber ich finde bei Wolfsburg das Recency Bias, den du erwähnt hast, Helene, ich glaube, das kommt da wirklich mit rein, weil alles stimmt. Also die WM könnte auch eine Rolle spielen und auch, dass es natürlich nicht die Knallertransfers sind. Aber ich fand, auch in der Rückrunde hatte Wolfsburg wirklich viele gute Spiele mit dabei. Natürlich erinnert man sich an das 0-4 gegen Frankfurt, aber erinnert euch mal, wie die über Bayern drüber gefahren sind im DFB-Pokal und wie sie ins Champions-League-Finale eingezogen sind und wie man im Champions-League-Finale gegen das beste Team im Frauenfußball 2-0 in Führung gegangen ist und wirklich so kurz davor war, das Ding sich zu holen. Also all das trotz Verletzungen, trotz eben all der Dinge, die auch nicht geklappt haben bei Wolfsburg. Ich halte Wolfsburg für sehr, sehr solide. Ich sehe alle Probleme, die ihr angesprochen habt, auch gerade die Wechselpolitik von Tommy Stroth. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt zusammengeht mit so einem breit besetzten Kader. Also, weil da wird man nicht immer gleich wechseln können, glaube ich zumindest. Aber also ich erwarte bei Wolfsburg eigentlich fast, dass sowohl die WM als auch das Champions League Finale eher nochmal so Zunder ist für diese neue Saison, um das jetzt nochmal zu zeigen, wie viel eigentlich in diesem Team steckt. Deswegen, ich meine, wir sind uns ja einig, wir alle sehen sie als gleich stark und wir alle meinen damit ja ein extrem hohes Niveau. Aber irgendwie, mein Gefühl ist eher, dass bei Bayern erwarten das alle, dass sie den nächsten Schritt machen. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Wolfsburg einfach zweimal im direkten Duell gegen Bayern sagt, ja hier 2-1, 2-1, tschüss, fahrt wieder nach Hause. DFB-Pokal haben wir uns übrigens auch geholt zum 30. Mal in Folge, weil wir sind halt einfach Wolfsburg. Also, würde mich nicht wundern.
Ja, und bei allen mentalen Folgen jetzt von dem WM aus haben die Spielerinnen jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Pause gehabt. Das ja kann auch nochmal ein Faktor sein. Und was Wolfsburg sich natürlich auch noch bewahrt hat, ist die Standardstärke. Noch kurz, 26 Tore hatten sie aus Ecken und Freistößen in der letzten Saison. Das ist wirklich Wahnsinn und mit Abstand der Bestwert. Das finde ich auch ganz interessant übrigens in der Frauenbundesliga. Man sieht, finde ich, an diesen Standardwerten sehr, wie viel das dann auch ausmacht, wenn man irgendwie gute Bedingungen hat und sich vielleicht auch leisten kann, jemanden zu beschäftigen, der sich dann die ganze Zeit nur damit ja, damit beschäftigt. Also es hat natürlich was damit zu tun, dass man so einen Alex Popp hat. Die hat dann auch nicht jeder Bundesligist auf dem Rasen stehen. Aber trotzdem finde ich das schon spannend, dass diese Standardstatistik sehr gut eben widerspiegelt, wer in der Liga jetzt so ein bisschen Geld hat. Und wer nicht, das habe ich mir eben auch schon gedacht, als du bei Leipzig eben meintest, dass sie ein recht großes Trainerteam hatte.
Ja, exzellenter Punkt. Wolfsburg hat gegen Potsdam gewonnen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2:0. Es geht jetzt los mit einem Heimspiel gegen Leverkusen, dann bei Eintracht Frankfurt Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Dann kommen die beiden Champions-League-Spiele, denn auch Wolfsburg muss sich ja noch qualifizieren für die Hauptrunde der Champions League. Mitten in diesem Champions-League-Doppelheader liegt Rasenballsport Leipzig als Auswärtsspiel drin, wie wir ja vorhin schon gehört haben, im großen Stadion. Direkt danach kommen Hoffenheim und Bayern. Da liegen natürlich jetzt auch noch Länderspielpausen und so weiter dazwischen. Also ich glaube, so wie immer ist das Spiel gegen Bayern direkt nach einer Länderspielpause, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Es ist anspruchsvoll, aber wenn es ein Team machen kann, einen solchen Spielplan, dann ja wohl der VfL Wolfsburg. Und das muss ja auch der Anspruch sein. Und damit landen wir, und das ist natürlich klar, dass direkt nach dem VfL Wolfsburg jetzt Werder Bremen kommen muss. Denn auch die schätzen wir als gleich stark wie im Vorjahr ein. Auch wenn hier jetzt die Meinungen auseinandergehen. Ich sehe sie als leicht schlechter als im Vorjahr, kann ich euch gleich erklären. Helene als leicht besser und Gunnar als gleich. Und so kommen wir insgesamt eben bei gleich raus. In der letzten Saison ist man mit knappen Siegen gegen Duisburg und Köln sowie unentschieden gegen Meppen und Freiburg eigentlich ganz gut aus dem Abstiegskampf rausgekommen, beziehungsweise nie so richtig reingerutscht. In der Rückrunde hat man nur 5 Spiele verloren, 2 Unentschieden erzielt und 4 Siege waren es. Insgesamt hat sich nicht so viel verändert, also beim Trainer sowieso nicht. Thomas Horsch ist weiter mit seinem Sohn Lukas, der Co-Trainer ist, die sind das Trainer-Duo. Man hat Anneke Borbe an Wolfsburg verloren, Pauls an Benfica, außerdem Schichtl an Austria Wien. Interessant wird deshalb vor allem die Frage, wer im Tor steht. Ansonsten ist aber Werder Bremen so ein bisschen SC Freiburg 2, nämlich auch sie haben sehr viele Verträge verlängert. Und auch da war es so, da wurde man schon in der Endphase der letzten Saison bombardiert mit Vertragsverlängerungen. Und das hat vielleicht nochmal eine andere Rolle im Frauenfußball, denn wir wissen ja, Ablösen werden sehr selten gezahlt, deswegen ist die Vertragslaufzeit besonders wichtig. Also, wen hat man sich geholt? Unter anderem 2 Nationaltorhüterinnen fürs Tor. Livia Peng von Hecken, 21 Jahre alt, kommt aus der Schweiz, hat 3 Länderspiele gemacht für die Schweiz, war im WM-Kader von Inka Grings auch mit dabei und hat jetzt eben in Hecken und in Spanien vorher bei UD Levante gespielt und hat jetzt das Ziel, die Nummer 1 im Tor von Werder Bremen zu sein. Ebenso wie Catalina Perez, die haben wir alle gesehen, denn die stand bei Kolumbien im Tor während dieser Weltmeisterschaft, hat dementsprechend dann auch Deutschland besiegt, ist 28 Jahre alt und hat schon eine ganze Reihe von Stationen hinter sich. Also ihre Karriere begann in den USA für das Team der Universität von Miami und dann von Mississippi State. In Europa war sie schon in Florenz, Neapel und bei Betis Sevilla. Zuletzt stand sie jetzt in Brasilien unter Vertrag und jetzt dann eben in der Bundesliga. Und die zwei werden sich mutmaßlich, nach allem, was man erwarten kann, um den Torhüterinnenplatz von Anneke Borbe streiten. Außerdem hat man noch verpflichtet, und das ist jetzt ein Name, den kennt ihr alle, Juliane Wirtz von Leverkusen, Lisa Josten von Meppen, die hat in der letzten Saison die zweitmeisten Fouls begangen. Warum erwähne ich das? Weil auf Platz 1 bei den meisten Fouls Lina Hauseke lag und auf Platz 5 Maja Sternert und auf Platz 9 Nina Lürsen. Also 4 Werder-Spielerinnen, also jetzt Werder-Spielerinnen, lagen in den Top 10 der meisten Fouls der letzten Saison. Aber neben dem hat Lisa Josten auch fast jedes Spiel gemacht und war Topscorerin bei Meppen, wenn auch nur in Anführungszeichen mit 5 Toren und einer Vorlage. Außerdem ist noch Sophie Weidauer gekommen von Turbine Potsdam, hat bei Turbine fast jedes Spiel gemacht, könnte eine der neuen Führungsspielerinnen werden. Und man hat mit Amira Dahl noch eine Spielerin vom Zweitliga-Aufsteiger HSV geholt. Die kam schon in der abgelaufenen Saison für die U17 und das Regionalliga-Team des HSVs zum Einsatz und will sich jetzt an das Bundesliga-Niveau heranpirschen, hat auch schon in der U17-Nationalmannschaft gespielt. Das sind die Verpflichtungen. Und Helene, nachdem du am positivsten auf Werder Bremen blickst, erklär mir doch mal, warum glaubst du, dass man besser sein wird als im Vorjahr?
Ja, ich war gerade schon ein bisschen überrascht, als du gesagt hast, dass du sie als leicht schlechter einschätzt. Ich bin mir sicher, du wirst gleich ein flammendes Plädoyer mal wieder halten und mich eines Besseren belehren. Aber ich fand die Transferphase
eines Besseren sowieso nicht, aber ich werd sagen, wie ich dazu komme.
Ja, aber ich fand die Transferphase eigentlich schon ganz solide. Vielleicht bin ich da so ein bisschen geblendet von dem internationalen Flair, was man davor vielleicht nicht so hatte an der Weser. Aber so Lydia Peng, Catalina Perez, ich finde das schon ganz cool, dass Bremen jetzt solche Spielerinnen holt und da dann auch so einen spannenden Zweikampf um die Nummer 1 hat. Also das hatte ich nicht erwartet und das zeugt natürlich von einer gewissen Ambition, die man jetzt auch hat. Und ja, auch Juliane Wirth, Josten Weidauer, ich finde, das sind einfach solide Bundesligaspielerinnen, jetzt natürlich nicht die Crème de la Crème, aber schon die Bremen da weiterhelfen können. Und ich fand die letzte Saison natürlich auch schon recht gut. Teilweise hatte man vielleicht auch etwas Glück. Das erklärt vielleicht dann deine Einschätzung, dass man eben sagen könnte, sie haben das Potenzial schon ganz gut ausgeschöpft vom Kader. Und ja, hatten in dem einen oder anderen Spiel dann vielleicht den guten linken Fuß von Lürsen, der dann doch noch die Punkte gerettet hat. Oder eben mal das Quäntchen Glück. Also ein paar der bekannten Probleme hat man auch in der letzten Saison natürlich gesehen. Das Tore schießen ist immer noch nicht die allergrößte Spezialität von Werder. Aber ich finde, es hat sich schon in die richtige Richtung entwickelt, nachdem ich jetzt schon so viel gesagt habe, was eigentlich gegen meine Prognose spricht. Also ich finde, es hat sich schon verbessert im Vergleich zu der Saison davor, wo es wirklich sehr mager war. Und man versucht es schon deutlich besser nach vorne. Man hatte echt ein paar gute Kombinationen. Das ist eben immer noch nicht die allergrößte spielerische Qualität im Kader. Aber ich würde eigentlich schon davon ausgehen, mit diesen Verpflichtungen jetzt auch noch, dass man wieder eine relativ solide Saison spielt, wo man nicht unbedingt dann tief in den Abstiegskampf reinrutscht.
Und ich glaube, Gunnar sieht es ja ähnlich, wenn er sie als gleich gut wie im Vorjahr einschätzt.
Naja, Werder ist halt Werder irgendwie in der ersten Liga. Das ist, also die spielen immer irgendwie gegen den Abstieg und dann schaffen sie es doch noch. Irgendwie, dann bleiben sie doch noch drin. Und so wie Lehn es eben angesprochen hat, obwohl sie eigentlich viel zu wenig Tore schießen. Insofern, sie haben sich jetzt ja offensichtlich im Tor gut verstärkt. Also es sind wirklich, glaube ich, zwei gute Einkäufe. Eine gute Stürmerin wird Werder auch nochmal gut tun. Aber so wie du es eben vorgelesen hast mit den Foul-Statistiken, wird da erstmal Wert auf Rustikalität gelegt und muss man mal abwarten, ob es wird wieder irgendwie reichen für die Bremerin, das glaube ich auch, aber ihnen würden schon ein paar Tore mehr ganz gut tun.
Ja, das ist nämlich so ein bisschen die Einflugschneise, über die ich zu meiner Einschätzung gekommen ist. Also zum einen glaube ich, ich finde es auch toll, dass man so internationale Spielerinnen holt, auch wenn es vielleicht ein bisschen was über deutsche Spielerinnen sagt, weiß ich nicht, will ich jetzt nicht am Einzelfall eine große Debatte aufmachen, aber man kann es mal im Hinterkopf behalten. Aber dann war Annika Borge auch wirklich eine sehr gute Torhüterin und die musst du erstmal ersetzen. Und da habe ich eben Fragezeichen. Es kann sein, dass mich eine von beiden, also wahrscheinlich wird es ja nur eine sein, die mich dann so richtig überzeugen kann, Peng oder Perez. Das kann sein, dass sie genauso gut sind wie Borbe, vielleicht sogar besser. Möchte ich aber erstmal sehen. Und dann komme ich zu meinem größten Thema. Du hast es gerade schon angesprochen, Gunnar. Was ist das Thema bei Werder Bremen, dass man zu wenige Tore erzielt? Wir können es nicht mehr sagen, weil wir es in der letzten Saison schon die ganze Zeit gesagt haben, weil wir die vorletzte Saison im Blick hatten. Und jetzt waren es ja wieder nur 16 Tore, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Muss ich gerade nochmal nachgucken. Genau, 16 Treffer hat man in den 22 Spielen in der letzten Saison gemacht. Und dann gucke ich mir an, okay, wie hat denn Werder Bremen gespielt? Und da gab es wirklich eine Disziplin, in der war Werder Bremen Liga anführend. Und das sind Flanken. Flanken, Flanken, Flanken. Ruhender Ball, offenes Spiel, es wird geflankt, was das Zeug hält und es wird auch nicht schlecht geflankt. Nina Lürsen ist da die Top-Flankengeberin, aber von allen Seiten fliegen die Bälle ins Strafraum. Und dann gucke ich mir an, wie sieht der Kader aus von Werder Bremen und da sehe ich weiter nur eine großgewachsene Angreiferin, das ist Christine Meyer. Ich sehe noch mit Lina Hauseke jemand, die vor allem bei Standardsituationen noch mit nach vorne rücken kann und bei den Neuverpflichtungen aber gar niemanden, der. Also das sind ja alles tolle Spielerinnen, aber warum hat man denn nicht wenigstens eine kopfballstarke Spielerin verpflichtet oder eine großgewachsene Spielerin? Das ist das, was ich nicht verstehe und ich glaube, das kann auch zum Problem werden, weil ich glaube, dass mit Leipzig ein Team in die Liga gekommen ist, was sich tendenziell vor Werder Bremen setzen könnte. Damit rutscht man einen Platz näher an die Abstiegsränge und das ist der Grund, warum ich sie als schlechter sehe. Ich bin mir nicht sicher, ob man Borbe so leicht ersetzen kann, wie man hofft, auch wenn natürlich die Namen toll sind, die man da geholt hat. Und ich finde, das eigentliche Hauptproblem im Kader hat man wieder nicht adressiert. Und das ärgert mich fast schon, obwohl ich neutraler Beobachter bin, weil ich es einfach nicht so ganz verstehen kann. Aber ja.
Ja, den Punkt kann ich auf jeden Fall verstehen. Also das ist natürlich dann ein bisschen seltsam, wenn man eigentlich diesen Matchplan hat und das dann nicht so konsequent umsetzen kann. Andererseits finde ich, dass bei Werder das Problem jetzt nicht nur im Sturm liegt oder daran, dass niemand da bei den Flanken da ist. Es wäre natürlich schön, wenn man mal ein bisschen variabler spielen könnte und dann eben nicht nur darauf vertrauen würde, dass man jetzt flankt und flankt und dann steht da irgendwann jemand. Also klar, man hätte jetzt gerne Alexandra Popp geholt, dann hätte man dieses Konzept 1A umsetzen können, da hätte man auch sicherlich die Klasse gehalten, aber das geht dann halt fertig.
Ich kenne ein Nationalteam, das ist mit diesem Plan A ausgeschieden bei der WM, also selbst da musst du variabler sein.
Selbst da, ja. Und ja, vielleicht können sie es jetzt eben schaffen, da so ein bisschen von dieser Abhängigkeit wegzukommen und ein bisschen mehr flach zu spielen. Oft hatten sie es ja auch ganz vernünftig schon geschafft, ins letzte Drittel zu kommen. Mhm. Das hatten wir auch schon letzte Saison öfters mal besprochen. Das sah gar nicht so schlecht aus. Also die hatten da auch mal ein paar ganz nette Dreiecke und so, ein paar gute Ideen. Aber ja, ab da wurde es dann eben so ein bisschen mager. Und vielleicht können sie es jetzt eben weiterentwickeln mit Weidauer. Wie jetzt, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Kreativität da hat. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie den ganz großen Schritt dann nochmal nach vorne machen, aber vielleicht werden sie ja ein bisschen flexibler und ja, deswegen bin ich da auch teilweise auf meine Einschätzung gekommen.
Ja, also gerade da kann man eigentlich drauf hoffen, dass es jetzt ein bisschen variabler wird, ein bisschen mehr auch übers Zentrum, weil es war auch manchmal sehr flügellastig, vor allem sehr früh auf den Flügel schon angelegt und das ist dann eigentlich ein bisschen einfacher zu verteidigen für die Gegnerin. Deswegen, ja, darauf kann man hoffen. Wir werden es sehen. Ich habe mich auch so ein bisschen noch vom DFB-Pokalspiel leiten lassen. Das war sehr souverän gegen Borussia Mönchengladbach, aber auch wieder flügellastig, würde ich es bezeichnen. Es geht los mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg, bevor man dann zu Hause gegen Hoffenheim spielt und dann beim SC Freiburg antritt. Man hat an den letzten drei Spieltagen in der Saison zwei Heimspiele. Vielleicht wird das noch wichtig in der Frage des Klassenerhalts, wenn man das da noch nicht geregelt hat. Ich würde allerdings den Auftakt in Nürnberg als unangenehm bezeichnen. Und das, obwohl wir immer noch nicht zu Nürnberg kommen und das, obwohl wir jetzt schon in der Kategorie schlechter als im Vorjahr angekommen sind. Das heißt, bei allen vier verbleibenden Teams gehen wir davon aus, die werden es zumindest schwer haben. Und das erste Team, über das wir hier sprechen wollen, ist der MSV Duisburg. Und hier gehen die Meinungen nämlich weit auseinander. Ich habe sie als leicht besser, Helene als gleich und Gunnar als schlechter als im Vorjahr. Wir erinnern uns, im Vorjahr hat man den Klassenerhalt vor allem dank zweier Siege gegen Meppen geschafft. Es war aber bis zum letzten eng. Nach dem 0:4 gegen Köln wurden die beiden Schnecks entlassen und Thomas Gerstner kehrte zurück als Trainer zum MSV Duisburg und hat dann mal wieder den Klassenerhalt mit Duisburg geschafft und ist jetzt eben auch neuer Trainer bei Duisburg. Man hatte ein paar Abgänge zu verzeichnen. Dörte Hopjus ist wieder gewechselt zum VfL Bochum, Maja Ilic in die Türkei. Aber man hat sehr interessante Neuzugänge, bei denen offenbar Tempo eine Rolle gespielt hat bei der Verpflichtung. Und zudem wird der MSV immer mehr zu einem US-Outlet. Fünf Spielerinnen im Kader kommen inzwischen aus den USA. Nicht dazu gehört Alexandra Emmerling, die ist von Leverkusen gewechselt. Wir erinnern uns, die war bei Meppen damals die beste Torschützin beim Aufstieg, hat dann bei Leverkusen kaum gespielt. Jetzt probiert sie es bei Duisburg, wird wahrscheinlich auf den Außenbahnen eingesetzt. Kara Bartmann ist vom SV Meppen noch gewechselt. Die hat in der letzten Saison die fünftmeisten Tacklings gewonnen, genauso viele wie Sarah Freutel. Auf Platz 3 in dieser Kategorie Yvonne Zielinski. Also Duisburg könnte ganz gut im Tackling sein in dieser Saison. Mal gucken. Jelov Rosa ist gekommen von Sparta Rotterdam. 18 Jahre alt, auch fürs defensive Mittelfeld oder die Außenbahnen auf den Verteidigerpositionen, ist vielseitig einsetzbar, spielt für die U20 von Curaçao. Julia Kappenberger vom Wiener SC ist gekommen, 27 Jahre alte Stürmerin, hat in 138 Spielen der österreichischen Liga 64 Tore erzielt, also fast einen Schnitt von alle zwei Spiele ein Tor, soll eine der schnellsten Spielerinnen der Liga gewesen sein. Semi Jerabek ist gekommen von VCU Rams, 24 Jahre alt, hängende Spitze oder links außen, war in ihrem College die Top-Torschützin, geht gerne ins Dribbling, ist schnell, hat in 16 Spielen 6 Tore und 5 Vorlagen gesammelt. Insgesamt hat sie in 87 Spielen 48 Torbeteiligungen bei VCU, also auch einen sehr guten Schnitt. Natalie Muth ist noch gekommen von Levante Las Planas fürs defensive Mittelfeld, 24 Jahre alt, mit Las Planas auf Platz 11 gelandet, dort 27 Spiele gemacht, 14 von Beginn an. Vorher war sie auch schon bei Eibar, soll gut im Passspiel und der Entscheidungsfindung sein. Und Jelena Prolovic von Lefkotea Nikosia ist gekommen fürs offensive Mittelfeld, ist österreichisch-serbische Fußballspielerin, hat auch einzelne Spiele fürs A-Nationalteam gemacht, sich da aber nie so richtig festsetzen können, hat schon ein paar Wochen beim MSV trainiert und in Testspielen gegen Meppen und Düsern getroffen und durfte schon in der Champions League spielen. Also die hat man sich lange angeguckt und dann auch verpflichtet. Und so hat man jetzt eben US-Amerikanerinnen und viel, viel, viel Tempo. Und dennoch sagst du, Gunnar, Duisburg wird es schwer haben in dieser Saison. Man wird schlechter sein als im Vorjahr. Warum?
Ja, wobei ich das fast ein bisschen korrigieren muss, wenn ich das jetzt so höre, weil schlechter als im Vorjahr geht eigentlich gar nicht. Insofern habe ich das vielleicht nicht ganz richtig eingeordnet, so im Nachhinein. Ganz ehrlich, mich wundert das, dass Duisburg überhaupt noch in der Liga ist. Wie sie das geschafft haben, ist mir bis jetzt noch unerklärlich, weil die Mannschaft hatte mit Erstligaformat wirklich wenig zu tun. Die waren deutlich zu langsam, deswegen haben sie da wohl jetzt auch den Hebel richtig angesetzt, indem sie Tempo geholt haben. Ganz ehrlich, da waren Spielerinnen dabei, die nicht austrainiert waren, was man in der Frauenbundesliga heutzutage eigentlich nicht mehr vermutet und ehrlich gesagt auch nicht unbedingt sehen möchte. Die haben noch weniger Tore geschossen als Werder Bremen, nämlich nur 15. Potsdam hatte, glaube ich, 13, die waren dann noch schlechter, aber die sind dann noch sagen wir mal abgestiegen. Also Duisburg war eine Truppe, die eigentlich nicht erstligareif war. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie noch in der Liga geblieben sind. Man kann für sie nur hoffen, dass sie besser werden, dass sie, wie gesagt, den Hebel richtig ansetzen, indem sie Fußballer holen, die Tempo haben. Ob Tempo dann alles ist, darf dann auch noch bezweifelt werden. Also für mich Abstiegskandidat.
Helene? In den direkten Duellen hatten sie es halt gut gemacht in der letzten Saison. Also da haben sie dann eben die wichtigen Punkte geholt, was dann ja den Klassenerhalt erklärt. Waren, glaube ich, knapp unter 20 Punkten. Ich finde, die 20-Punkte-Marke ist so immer so ein bisschen was bei der Bundesliga. Da kann man sich so dran orientieren. Wenn man die dann überspringt, dann hat man es so geschafft. Duisburg war knapp drunter und es war ja wirklich eine sehr knappe Kiste mit dem Abstieg. Und ich finde jetzt auch nicht, dass sie sich hätten beschweren können, wenn sie dann abgestiegen wären. Also das ist eigentlich schon gesagt, Gunnar, aber ja, mit Abstand die schlechteste Tordifferenz, wenn man jetzt Potsdam ausklammert mit 47 Gegentore, auch ein paar wirklich hohen Niederlagen, wie das 0-7 gegen Hoffenheim. Und ja, auch defensiv die gefährlichsten Chancen nach Standards zugelassen, dann aus dem offenen Spiel den geringsten XG kreiert. Das waren jetzt einige Statistiken, die ich nochmal rausgesucht hatte. Das ist natürlich nicht alles. Man hat dann bei den Spielen auch oft gesehen, dass das Spiel nochmal so ein bisschen eine andere Geschichte spricht, dass sie teilweise eben eine sehr gute Torhüterin hatten mit Ina Mamutovic, die sehr viel entschärft hat und es sich dann leisten konnten, dann ein paar Chancen zu lassen und dann oft auch sehr, sehr effizient waren und die Chancen eben genutzt haben. Aber trotzdem war es wirklich wenig, finde ich. Also sie müssen sich steigern, wenn sie die Klasse halten müssen, gerade weil eben mit Leipzig ein sehr guter Aufsteiger da hochkommt. Und die Abgänge würde ich jetzt als nicht so schwerwiegend bezeichnen. Also Hoppius, klar, die wurde schon immer mal wieder mit den langen Bällen gesucht, aber ich glaube jetzt nicht, dass die wirklich schlimmen Abgänge sind. Von daher ist das schon mal ein gutes Zeichen. Tempo wird auf jeden Fall wichtig sein, damit man eben diese Strategie umsetzen kann, dass man erstmal solide steht, wobei das halt auch nur mittelmäßig geklappt hatte, und dann kontern kann. Aber ich denke, man muss sich auf jeden Fall die Stärken von der letzten Saison beibehalten, dass man effizient ist und teilweise auch die Konter einfach mal genauer ausspielt, weil auch da wurden einfach zu viele Möglichkeiten vergeben, wo was hätte draus werden können aus dem Gegenstoß und dann haben sie es doch zu leicht verplempert. Sie haben natürlich ein paar gute Spielerinnen, zum Beispiel jetzt Mirai Chin, fand ich gut im Mittelfeld, oder Halvak. Es hatte auch ein paar gute Aktionen und das klang ganz spannend, was du gesagt hast über die Spielerinnen, die jetzt kommen. Ich persönlich kann mir aber da wirklich jetzt kein großes Bild machen, bevor ich sie sehe, weil ich nicht behaupten behaupten kann, dass ich jetzt eben die USA College Liga sehr intensiv verfolgt hätte. Ja, also ich bin gespannt, es wird auf jeden Fall auf die Neuzugänge ankommen, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn Duisburg nicht wieder im Abstiegskampf deutlich mitkämpfen würde.
So, und ich bin ja derjenige, der sagt, leicht besser als im Vorjahr. Und dennoch sage ich auch, klarer Abstiegskampf für Duisburg. Aber ich finde nämlich, dass man, also wie ist man in der letzten Saison drin geblieben? Man hat in den entscheidenden Duellen hat man gewonnen, also man hat seine Siege geholt. Zweimal gegen Potsdam, zweimal gegen Meppen und einmal gegen den ersten FC Köln der Hinrunde. Also da kommen die Siege her, dann noch drei Unentschieden waren es. Also so ist der Klassenerhalt möglich gewesen, aber er ist eben halt auch möglich gewesen, weil es immer wieder einzelne Spiele gab, in denen einzelne Spielerinnen fast das komplette Kollektiv getragen hat. Also Yvonne Zielinski hat wahnsinnig gute Partien gemacht. Es gab diese Sarah Freute-Festspiele, wo sie alle drei Tore, glaube ich, gegen Potsdam gemacht hat. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob es das richtige Spiel ist. Aber Mira Cin hast du gerade schon angesprochen, auch Halverkamps. Und das finde ich nämlich, das hat mich dann zuletzt zu meiner positiven Prognose gebracht. Also klar steckt Duisburg im Abstiegskampf. Also das wird wahrscheinlich auch eng werden, noch bis zuletzt. Vielleicht wird der letzte Spieltag wichtig. Da spielt man auswärts in Nürnberg. Könnte interessant werden. Und dann glaube ich aber tatsächlich, du hast eine super Torhüterin mit Mamutovic. Das haben wir alle gesehen. Du hast die Innenverteidigung konntest du zusammenhalten? Und ja, da lief nicht alles super, aber eine Vanessa Fürst, eine Paula Flach, eine Caitlin Parcel, wie sie alle heißen, die da gespielt haben, ich traue denen zu, dass die stabiler werden, allein weil es da eben konstant bleibt. Und dann hast du eben diese Spielerin, an denen du dich hochziehen kannst. Eine Zielinski, die eben klare Zielspielerin ist. Und jetzt eben Tempo, Tempo, Tempo. Ich glaube auch nicht, dass alle diese Verpflichtungen, also dass wir uns an alle Namen noch nach der Saison erinnern werden, die werden nicht alle einschlagen. Aber es würde ja reichen, eine Alexandra Emmerling zum Beispiel. Ich fand das fast tragisch, dass die von Meppen zu Leverkusen wechselt, weil sie glaubt, da besser aufgehoben zu sein. Und dann kommt sie eigentlich gar nicht so wirklich zum Zug und hat es dann wirklich sehr schwer. In der Rückrunde durfte sie dann ein bisschen öfter spielen als noch in der Hinrunde, aber da freue ich mich total drauf, die zu sehen. Und deswegen glaube ich, klar, Abstiegskampf und es wird verdammt knapp werden für Duisburg, aber ich finde im Rahmen der Möglichkeiten, die man als Duisburg auch hat, ich meine, das muss man ja auch sagen, Duisburg hat auch einen der schlechtesten Zuschauerschnitte, also man hatte einen von 920 in der letzten Saison, also man spielt eigentlich in Zweitliga-Bedingungen Erstliga-Fußball. Und dafür, finde ich, war das eigentlich eine bemerkenswerte Transferperiode, die eine Handschrift getragen hat. Und ob das dann jetzt da aufgeht, gut, das ist halt, du fischst als Duisburg in einem Spielerinnenpool, wo niemand sagen kann, können die sich in der Bundesliga behaupten. Aber zumindest, finde ich, sieht man hier mehr klare Ausrichtung strategisch bei den Transfers als so bei manch anderem Verein, den wir bisher besprochen haben. Deswegen war ich so ein bisschen positiver bei Ihnen gestimmt. Wir gucken es uns an. Es war ja zumindest schon mal gut, der Auftakt im DFB-Pokal. 6:1 bei Arminia Bielefeld. Es geht jetzt dann los mit Hoffenheim. Dann spielt man gegen Freiburg zu Hause, in Köln gegen Essen zu Hause und dann bei Eintracht Frankfurt. Man hat eigentlich eine ganz gute Mischung. Die Hinserie wird außerdem wichtig werden. Also letzter Spieltag beim ersten FCN habe ich schon angesprochen. Aber in der Hinserie hat man Essen, Leipzig und Werder und Nürnberg zu Hause. Also die Heimspiele in der Hinserie. Da wird noch ein Fokus drauf liegen und auch Heimspiele waren wichtig in der letzten Saison. Also mal gucken, jetzt habe ich mich hier fast in der Duisburg-Euphorie geredet. Ich gebe es ja zu, vielleicht dann doch ein bisschen viel. Lasst mich schnell abkühlen mit einem Blick auf den ersten FC Köln, denn da gehen die Meinungen bei uns auseinander, da bin ich jetzt aber der Negativste. Ich sehe sie nämlich als schlechter als im Vorjahr, Helene als leicht schlechter und Gunnar als besser als im Vorjahr, also Grundlage für eine tolle Diskussion. Der Klassenerhalt im letzten Jahr war ein hartes Stück Arbeit, nach über 900 Minuten ohne Tor wird Sascha Glas entlassen, also nicht er hat kein Tor geschossen, aber seine Spielerin Nicole Bender-Rumler hat dann übernommen, interimsweise mit Nico Rehse und konnte mit einem 4:0 gegen Duisburg und einem Sieg gegen Freiburg sowie noch einem Unentschieden gegen Essen in den letzten Spielen den Klassenerhalt dann doch noch irgendwie sichern. Neuer Trainer ist jetzt Daniel Weber. Der hat zuletzt die U16 der Männer beim FC Bayern trainiert, hat in seiner Jugend beim 1. FC Köln gespielt, kommt aus der Region, deswegen sagte für ihn, schließe sich ein Kreis. Aber wir können natürlich kaum sagen, was von ihm zu erwarten ist als Trainer. Und man hat schon wieder einen großen Umbruch beim 1. FC Köln zu verkraften. Mandy Islacker hat ihre Karriere beendet, Elli Gudorf ist zum SC Freiburg gewechselt, Mores nach Sittard, die Puntigams sind auf eigenen Wunsch hin zurück in die USA gegangen, Walbeck zur SGS Essen, Bäuschlein zum VfB, Manon Klett hat ihre Karriere beendet und dazu kommt noch der Schock in der Vorbereitung. Selina Cerci hat sich wieder am Knie verletzt und muss eine längere Pause einlegen. Ebenfalls verletzt in der Vorbereitung haben sich Achtschinska und Wilde. Also, das alles ist auf der Soll-Seite beim 1. FC Köln. Wen hat man dazu geholt? Anna Gerhardt von Potsdam, Rechtsverteidigerin, war feste Größe da. Martina Wiankowska, ebenfalls von Potsdam, Linksverteidigerin, hat dort auch 20 Spiele gemacht. Natalia Patela-Bidas von Servette Genf, beziehungsweise die wurde vom FC Bayern verpflichtet, ist eine Mittelstürmerin und direkt an Köln verliehen. Polnische Nationalspielerin, hat mit Genf das Double geholt und 26 Tore in 26 Spielen erzielt, kann auf den Außen und im Zentrum spielen. Dora Zeller ist gekommen von Hecken, 28 Jahre alte Nationalspielerin Ungarns, die hatte schon mal in Hoffenheim gespielt, daher kennt er sie vielleicht auch noch und dann in Leverkusen, hat 112 Bundesligaspiele bereits gemacht, jetzt wieder zurück in der Bundesliga. Sophie Wendelbo, eine 23-jährige Innenverteidigerin von Genk, ist zum FC gewechselt. Ich weiß nicht, ob es relevant ist, ihr Partner Carstensen ist zu den Männern des 1. FC Köln gewechselt, vielleicht ist ja auch er mitgekommen, weil sie zu den Frauen gewechselt ist, wir wissen es nicht. Janina Hechler, Rechtsverteidigerin und Linksverteidigerin, also kann auf beiden Außenpositionen spielen, von Eintracht Frankfurt ist gekommen, hat schon viele, viele Bundesliga-Einsätze gemacht, 101 Bundesliga-Einsätze mit ihren 24 Jahren, muss aber erstmal wieder ihren Rhythmus finden, die hat keine große Rolle gespielt in der letzten Saison, hat vor allem für die zweite von Eintracht Frankfurt gespielt. Und dann ist noch Josefine Osigus von Gütersloh gekommen, eine 18-jährige Torhüterin bei der SGS Essen ausgebildet. Man hat noch drei Spielerinnen hochgezogen, Paula Hoppe, Marleen Schimmer, Carlotta Imping. Aber da war es jetzt auch sehr schwer für mich, Informationen zu finden. So transparent möchte ich sein. Also sehr, sehr viel Umbruch. Köln ist der gelebte Umbruch. Gunnar, du siehst sie trotzdem als stärker als im Vorjahr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das liegt daran, dass das Vorjahr so schlecht war. Oder wie kommst du zu der Einschätzung?
Da liegst du genau richtig, weil ich denke, so eine schlechte Saison können die nicht nochmal spielen. Das geht eigentlich nicht. Das war wirklich so schlecht. Da ist eigentlich alles schief gelaufen. Ich habe die Kölnerin noch gesehen Ende Februar im Pokal gegen Wolfsburg. Das könnte man sich kaum ansehen, so schlecht waren die. Und wenn du dir die Namen angeguckt hast, die auf dem Platz gestanden haben, war das eigentlich gar nicht so schlecht, was da rumlief. Aber das in der Truppe stimmt es überhaupt nicht. Sie haben dann ja Sascha Glas auch dann kurze Zeit später beurlaubt. Das mag auch ein Grund gewesen sein, dass das vielleicht nicht gepasst hat. Mit dem neuen Trainer ist zumindest mal eine neue Chance da. Mandy Islacker wird natürlich fehlen. Selina Cerci ist ja nie ein Faktor gewesen in Köln. Das ist eigentlich ein bisschen tragisch. Immer wenn der Köln, wenn der 1. FC Köln so große Namen verpflichtet, so wie damals auch Lina Lotzen oder jetzt Cerci, dann gibt es immer irgendeine Knieverletzung und jedes Mal wurden die Kölner gefeiert für diesen Transfer und jedes Mal haut es sportlich nicht hin. Für Selina Cerci, die wirklich ein Riesentalent ist, tut es mir unfassbar leid. Aber da hat man das Gefühl, da kommt die Karriere in so frühen Stadium auch nicht mehr in Gange. Trotzdem glaube ich, wie gesagt, Köln wird eine bessere Saison spielen, weil es schlechter nicht geht. Aber das ist auch zurzeit der einzige Faktor, der für Köln spricht, ehrlich gesagt.
Ja.
Außer vielleicht der neue Trainer, Entschuldigung, dass ich das noch anfügen möchte. Das kann natürlich auch nochmal eine Chance sein. Neuer Trainer mit dem Team. Vielleicht haut das gut hin, vielleicht stimmt die Chemie. Aber große Sprünge nach oben wird Köln in der nächsten Saison nicht machen. Dennoch, ein bisschen besser darf es schon werden.
Ja, ein bisschen besser soll es eigentlich wirklich werden. Aber ich muss sagen, mich stimmt das Transferfenster da schon eher pessimistisch. Also als du eben gesagt hast, Max, dass man bei Duisburg eine Transferstrategie immerhin sieht, anders als bei vielen anderen Teams, da dachte ich mir, das ist jetzt die Überleitung zu Köln, weil, naja, die Transferstrategie war, weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall sehr viele Leistungsträgerinnen gegangen. Also das Wenige, was man an Positiven hatte in der letzten Saison, das ist jetzt eigentlich schon fast weg. Also klar, diese großen Namen, oder die größeren Namen haben nicht immer Leistung gebracht in der letzten Saison. Aber trotzdem tut's weh, dass jetzt die Puntigams gehen und Islaka, die immerhin noch eine der wenigen war, die überhaupt mal ein Tor geschossen hat und die dann mit den ganzen Flanken auch gesucht wurde. Oder so eine Myrthe Mores, die in der Innenverteidigung ein bisschen wackelig war, aber eben auch mal den einen oder anderen guten Freistoß hatte. Und allen voran natürlich Ellie Gudow, die auf der rechten Seite richtig viel Dampf gemacht hat. Also das ist ja wirklich das halbe Team, was da wegbricht. Und das macht einen schon so ein bisschen fassungslos, dass das so passiert ist nach dieser Saison, auch kein großes Wunder. Aber ja, bei den Spielerinnen, die da jetzt nachkommen, ist dann auch die Frage, ob es so viel besser wird in der nächsten Saison. Also zwei Spielerinnen von Potsdam, klar. Und dann einige aus dem Ausland, die man jetzt noch nicht so richtig einschätzen kann. Aber ich hatte eher damit gerechnet, dass noch so ein bisschen Bundesliga-Erfahrung da auch kommt, weil so ist es schon sehr wundertütenmäßig. Und ja, ich bin gespannt, aber ich muss sagen, wäre ich Köln-Fan, dann würde ich nicht so entspannt in die nächste Saison gehen. Also ich sehe da nicht viele Anzeichen, dass es jetzt besser werden könnte. Und klar, ein neuer Trainer kann eine Chance sein, aber es ist eben auch eine Herausforderung, dass man dann erstmal vielleicht ein neues System hat und sich da so ein bisschen einleben muss. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Köln schlechter sehe als Duisburg, und ich glaube, das wird dann ein sehr enger Abstiegskampf, aber ich finde schon erstaunlich, wie schnell diese großen Ambitionen, die man ja dann auch noch verkündet hatte, von einer Saison oder so verpufft sind.
Ja, das finde ich auch, wenn ich da nochmal einhaken darf. Also vor 2 Jahren hat man gedacht, ja, Köln, das wäre so der nächste oder der nächste Verein sein, der jetzt mal ein bisschen angreift, dass die wollen Faktor werden im Frauenfußball, und im Grunde genommen haben die sich total vergaloppiert. Auch, wie gesagt, letzte Saison, als sie den Sascha Glass rausgeschmissen haben, da haben die wochenlang ja gar keinen Trainer gefunden. Das war ja schon peinlich, dass da eigentlich gar keiner mehr hin wollte. Und der gute Ruf, den sie sich aufbauen wollten im Frauenfußball, den haben sie eigentlich komplett verspielt.
Ja, was kann man da noch ergänzen? Also es ist schon interessant, also das, was du sagst, Helene, dass die Erfahrung nicht gekommen ist, weil das ja eigentlich so das war, mit dem sich Köln endlich in der ersten Liga halten wollte. Also man hatte ja quasi Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, und dann, okay, jetzt holen wir uns erfahrene Spielerinnen und dann schaffen wir es auch, und das hat man auch hinbekommen, und dann hat man mit Selina Sterci quasi vermeintlich die nächste Ausbaustufe gezündet. Und die Erwartungen waren dann vielleicht, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das quasi ein bisschen mehr Außenwahrnehmung war als Innenwahrnehmung, also wie offensiv man das wirklich geplant hat, sich in der Liga zu etablieren. Auf jeden Fall waren die Erwartungen da und die wurden nicht erfüllt. Und es ist so schade, weil sich bei Köln ja eigentlich so viel bewegt im Umfeld. Also wir hatten nicht nur diesen Rekord beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit den 36.000 Zuschauern, 39.000 Zuschauern, so um den Dreh rum, entschuldigt bitte, dass ich die genaue Zahl gerade vergessen habe, aber auch jenseits von diesem Konzert, also mit diesem Rekord hatte man einen Zuschauerschnitt von fast 5.400, das ist der drittbeste hinter Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg, aber auch wenn man dieses Highlight-Spiel rausrechnet, ist man mit 1.900 ZuschauerInnen einfach sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Man hat es wirklich geschafft, da ein bisschen Euphorie oder Begeisterung oder erstmal nur Aufmerksamkeit für dieses Team zu schüren, und das eben trotz dieser wirklich einfach ganz furchtbaren Saison. Es war fürchterlich mit anzugucken, es muss noch viel fürchterlicher gewesen sein zu spielen. Und dann eben diese Transfers, die wirklich so ein bisschen in alle Richtungen gehen, ich sehe es genauso wie du, Helene. Und dann gab es noch einen Aspekt, und der hat mich dann letztlich dazu gebracht, ich hatte sie als leicht besser als im Vorjahr, weil ich mir auch gedacht habe, naja, vielleicht kann Umbruch in dieser Phase sogar auch helfen, und man scheint sehr überzeugt vom Trainer zu sein. Aber dann gab es noch einen Aspekt, der mit dazu kam, und zwar finde ich, dass der Start für den ersten FC Köln brutal ist. Man spielt zu Hause gegen Leipzig, man spielt bei Bayern, dann spielt man zu Hause gegen Duisburg, dann bei Werder Bremen, dann zu Hause gegen Leverkusen, dann beim ersten FC Nürnberg. Das heißt, man hat beide Aufsteiger und mit Werder und Duisburg zwei direkte Konkurrenten direkt am Anfang und dazu noch Bayern München. Und das eben nach so einem Umbruch. Mich würde es wundern, wenn Köln spielerisch schon so weit wäre, dass man da in allen Spielen gut mithalten kann. Ich rechne eher damit, dass es eine Zeit lang braucht, bis sich dieses Team gefunden hat. Und da ist es wirklich der denkbar ungünstigste Start, dass du gegen die direkte Konkurrenz am Anfang spielst. Deswegen habe ich sie als schlechter eingeordnet. Und zwar nicht nur als leicht schlechter, sondern als wirklich schlechter als in der Vorsaison, obwohl die schon nicht gut war, weil ich glaube, dieser Start, das ist brutal, und wenn man da ein bisschen Pech hat gegen Duisburg, Werder und Nürnberg, dann hat man nicht nur Spiele nicht erfolgreich bestritten, sondern vielleicht hat die Konkurrenz schon Punkte gesammelt und man steht ganz unten drin, Und dann bin ich mal gespannt, wie es sich bei Köln entwickelt. Aber vielleicht habe ich da ja jetzt auch nur ein Schreckensszenario an die Wand gemalt, das nicht eintritt. Es wäre dem FC zu wünschen. Zwei Teams haben wir noch, über die wir sprechen wollen, und eins davon ist die SGS Essen. Ich gucke kurz auf meinen schlauen Zettel und sehe, auch hier gehen die Meinungen auseinander. Ich habe sie als gleich gut wie im Vorjahr, Helene als leicht schlechter, Gunnar als schlechter. Es war insgesamt eine interessante Saison, schwacher Start mit einem Sieg aus 6 Spielen gegen Potsdam und Werder, hat man dann allerdings den Trend drehen können. Man hat auch deutlich zwischendurch mal gewonnen und sich letztlich dann doch souverän in der Liga gehalten. Die SGS Essen steht besonders im Fokus, denn die Sie ist die letzte Bastion der Frauenclubs, geht in ihre 20. Erstligasaison in Folge und das eben als reiner Frauenverein. Man arbeitet an einem modernen Trainingszentrum. Die Stadt Essen investiert rund 1,7 Millionen Euro in den Neubau, den es da geben soll. Außerdem hat man sich beim DFB darum beworben, Standort eines von bundesweit 3 Nachwuchsleistungszentren im Frauenfußball zu werden. Auch ganz interessant, 3 Nachwuchsleistungszentren im Frauenfußball. Googelt mal kurz, wie viel es da im Männerfußball schon gibt. Nun ja, das wäre natürlich extrem wichtig, aber zeigt eben, also Essen ist nicht nur immer in der Liga geblieben in den letzten Jahren, sondern man arbeitet kontinuierlich an der Infrastruktur, und dazu gehört auch, dass man mit Markus Högner jetzt schon seit vielen, vielen Jahren denselben Trainer hat, ist eine der Konstanten bei den Essenerinnen und wird natürlich auch in der neunten Saison dort Trainer sein. Aber auch Essen hat wieder einen Umbruch vor sich. Vivien Endemann ist gewechselt, Ella Thuon, Antonia Bass und Nina Recke, die alle haben mehr Spiele gemacht, also Vivien Endemann 22, Thuon 18, Bas 18, Recke 14 Spiele, also da gehen wirklich Spielerinnen, die oft auf dem Feld standen. Wer ist dafür gekommen? Annika Enderle von Leverkusen ist eine Flügelspielerin, hat zuletzt vor allem in der zweiten Mannschaft von Leverkusen gespielt und studiert passenderweise in Köln Sportmanagement. Valentina Kröll ist gekommen, Innenverteidigerin von Sturm Graz, gebürtige Tirolerin, wurde 2022 erstmals fürs Nationalteam berufen, musste dann allerdings wegen eines Achillessehnenrisses absagen, kann sowohl in der Innenverteidigung als auch in der Außenverteidigung spielen, weil sie Linksfuß ist, vermutlich eher links. Lili Porcella ist ebenfalls von Sturm Graz gekommen. Sie spielt in der Offensive, kann eigentlich alle auf der rechten Position und in der Mitte im Sturm spielen, wurde bei der Wahl der Spielerin der Saison in der letzten Saison auf Platz 3 gewählt, hat außerdem ihre ersten Länderspiele im A-Nationalteam bestreiten dürfen. Kennt auch Valentina Kröll, die haben gemeinsam das Internat besucht von Graz, kennen sich seitdem sie 13 Jahre alt sind, hat sich allerdings im Frühjahr 2022 das Kreuzband samt Meniskus gerissen. Und dann eben noch Sandra Walbeck, die habe ich vorhin schon kurz angesprochen beim 1. FC Köln, Linksverteidigerin, 18 Jahre alt, hat einen starken linken Fuß, hat schon viel beim A-Team vom 1. FC Köln mittrainiert, im Jahr 22 ist sie U17 Europameisterin geworden und hat vor 2 Jahren schon mal bei der SGS trainiert, sich dann aber für Köln entschieden. Bei der U17 WM hat sie ein Spiel von 6 gemacht. Das sind die Neuzugänge. Man hat außerdem noch Pia Lukassen und Melina Wahlheim nach oben gezogen. Und das ist die Ausgangslage für die SGS Essen, für die es, Gunnar, ja immer traditionell schwer wird. Es ist schade, weil man immer wieder dieselben Narrative wiederholen muss, wenn man über Essen spricht. Wie blickst du auf die nächste, auf die 20. Erstligasaison von Essen?
Ja, du sagst, das ist ja schon, das wiederholt sich eigentlich jedes Jahr. Die verlieren ihre besten Spielerinnen und schaffen es immer wieder in der Liga zu bleiben. Und ich muss sagen, die SGS Essen ist echt ein Phänomen. Letzte Saison hatte ich sie auch dann zwischenzeitlich abgeschrieben und dann haben sie doch wieder die Kurve gekriegt. Also ganz, ganz toll. Die Arbeit von Markus Högner darf man wirklich nicht unterschätzen, weil er zwischendurch beim DFB war, dann noch in Wolfsburg mal Co-Trainer und hat dann gemerkt, in Essen ist es wahrscheinlich doch am besten und da kommt er am besten zur Geltung. Sie waren ja auch im DFB-Pokalfinale und da sind ja Spielerinnen weggegangen. Das ist ja Wahnsinn, von Oberdorf und Hegering und wie sie nicht alle hießen. Und sie schaffen es immer wieder. Ich kann es jetzt überhaupt nicht einschätzen, ganz ehrlich, wie die Neuzugänge sind. Aber Markus Högner traue ich immer zu, dass er mit der Mannschaft die Liga hält. Und dann ist es, ich habe jetzt nur gesagt, wahrscheinlich ein bisschen schlechter, weil sie vielleicht 1-2 Tabellenplätze abrutschen. Aber auch das reicht. Also für mich ganz klar, Essen bleibt in der Liga.
Helene.
Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also vor allem dem Lob für Markus Regner kann man sich da wirklich nur anschließen. Ich durfte letztes Jahr auch ein Interview mit ihm führen und das finde ich wirklich beeindruckend, wie konstant er da diese Arbeit macht und immer wieder die Spielerin gut ersetzt. Vivien Endemann, das tut jetzt natürlich weh, aber man hat auch schon größere Umbrüche gemeistert als jetzt den. Also drei Spielerinnen, die gut dabei waren, sind gewechselt. Ich denke, das kann man noch auffangen. In der letzten Saison war es natürlich schon so, dass die Konstanz gefehlt hat. Also da gab es das 6:0 gegen Duisburg und kurz davor war auch das 0:6 gegen Leverkusen. Also da ging es wirklich auf und ab und war für mich nicht so gut für die Nerven der SGS-Fans. Aber schon ganz interessant auch zuzuschauen, wie sich dann so ein bisschen stabilisiert haben über die Saison und am Ende doch nicht so viel mit dem Abstieg zu tun hatten. Und ich finde, man sieht auch wieder, dass neue Talente nachrücken mit einer Natascha Kowalski, die ein paar gute Spiele hatte in der letzten Saison, oder auch Pilic, die du eben schon mal kurz ich weiß nicht mehr in welcher Statistik, ich glaube Dribbles oder so, angesprochen hattest. Genau. Und Ramona Meyer zum Beispiel, die hat es ja auch ganz gut gemacht da in der Sturmspitze in der letzten Saison. Ja, also Essen ist natürlich ein Team, die kommen eher übers Kontern. Und letztes Jahr waren sie schon streckenweise ein bisschen unsauber, hektisch. Also die Passquote war jetzt mit 64,8% auch nicht die allerbeste. Aber insgesamt war es doch solide. Und sie haben auch den Mut gehabt, trotzdem ihr Ding so ein bisschen durchzuziehen, auch mal hoch anzulaufen, sich nicht zu verschanzen. Das finde ich eben auch noch cool bei ihnen, dass sie das trotz des ständigen Underdog-Status irgendwie immer noch schaffen, so eine Spielidee zu haben. Und ich denke, es wird wie immer eine schwierige Saison sein und es wird wie immer auch Rückschläge geben, aber ich traue es ihnen schon zu, die Klasse zu halten und sehe da schon noch ein paar Teams hinter.
Ja, ich bin ja der am positivsten ist bei der SGS Essen. Ich habe sie als gleich gut wie im Vorjahr. Und bei mir war das so ein schrittweiser Prozess. Also ich hatte all die Gedanken, die ihr hatte und auch einfach dieses Grundvertrauen in Markus Högner. Ich finde auch in der ZDF-Doku, die es gab, unter anderem über Essen, kam er auch sehr sympathisch rüber. Und im Interview mit dir, Helene, das habe ich auch sehr gerne gehört bei Raus aus dem Abseits. Und dann war was ganz Interessantes. Und zwar, ich habe ja, wie man jetzt gemerkt hat, sehr viel zu allen Transfers recherchiert und denen unheimlich hinterher gegoogelt und auf Instagram-Profilen gestalkt mal wieder und so weiter, weil es so schwierig ist, an manche Informationen ranzukommen. Und was dabei aber immer so ein bisschen aus dem Blick gerät, ist dann eigentlich der Blick auf den noch bestehenden Kader. Und da ist nämlich bei Essen etwas passiert, was bei mir beim ersten FC Köln gar nicht so sehr passiert ist. Bei Köln habe ich mir die Abgänge und so weiter angeguckt, großer Umbruch, habe mir den Kader angeguckt und dachte mir so, das wird wirklich eng. Und bei Essen war es so, ich habe das alle hier recherchiert. Dann habe ich mir den bestehenden Kader angeguckt und dachte mir, Mensch, da spielen eigentlich wirklich gute Spielerinnen. Jacqueline Meissner, Lena Ostermeier, Beke Sterner, Pilic haben wir jetzt schon genannt, Kowalski, Anja Pfluger, finde ich, hat tolle Spiele gemacht. Irgendwie, ich weiß nicht warum, sie hat es eigentlich nicht gezeigt, aber Maria Edwards, auf die habe ich mich in der letzten Saison so gefreut, vielleicht kommt es einfach in dieser Saison dann. Laurita Elmar, sie hatte so gute Momente, Behrens sind natürlich, Rieke und natürlich Ramona Meyer, der einfach unheimlich wichtig war bei Essen. Und da dachte ich mir, Mensch, das sind so viele Spielerinnen, die mich in einzelnen Spielen überzeugt haben in der letzten Saison. Natürlich wird das eng für Essen, man ist einfach im unteren Tabellendrittel der Tabelle und muss eben versuchen, da immer am oberen Rand dieses unteren Drittels zu bleiben. Aber ich finde, da ist sehr viel Substanz im Kader. Also es sind sehr viele interessante Spielerinnen plus eben guter Trainer. Und deswegen bin ich dann zu einer positiven Gesamteinschätzung gekommen, dass ich mir gedacht habe, also so wie du, Gunnar, hast ja auch ganz im Brustton der Überzeugung gesagt, die bleiben drin. Das ist auch mein Gefühl, wenn ich auf diesen Kader gucke. Natürlich können da Dinge passieren und so weiter. Aber das finde ich schon wirklich erstaunlich. So tolle Abgänge in der Saison und trotzdem noch ein so guter Kader. Da könnten sich andere wirklich ein Beispiel dran nehmen. Gut, wir werden es beobachten, wie es für die SGS Essen läuft. Erstmal hat man im DFB-Pokal den VfL Bochum mit 4:0 besiegen können. Man startet jetzt dann mit Eintracht Frankfurt als Heimspiel und dann das nächste Heimspiel ist schon der FC Bayern. Dazwischen liegen aber dann zwei Auswärtsspiele und zwar in Leipzig und in Duisburg, bevor man dann zu Hause Werder Bremen empfängt. Also relativ früh hat man Heimspiele gegen Leipzig, Duisburg, Werder und dann auch den ersten FC Nürnberg. Entschuldigung, nicht nur Heimspiele, sondern Spiele gegen diese Teams. Also da könnte man auch relativ früh die Grundlage legen für eine gute Saison, die dann vielleicht ähnlich ist wie in der letzten Spielzeit, nämlich dass man dann so viel gar nicht mit dem Abstiegskampf zu tun hat, weil man immer im entscheidenden Moment gewinnt. Bleibt noch ein Team, über das wir sprechen, und es ist ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, dass wir erst jetzt zum ersten FC Nürnberg kommen. Denn der SFC Nürnberg, also erstmal muss man sagen, herzlich willkommen wieder zurück. Ich glaube, 23 Jahre ist es her, dass der Club in der ersten Liga gespielt hat. Man war auf jeden Fall schon mal in den 90ern eine richtige Macht im Frauenfußball. Hinter Bayern und Wacker München war man so ein bisschen die dritte Kraft. Aber dann ging es runter bis in die Landesliga. Aber jetzt hat man es geschafft. Erst 2021 der Aufstieg in die zweite Liga und jetzt dann der Aufstieg in die erste Liga. Und der erste FC Nürnberg hat sich dazu entschlossen, dass jedes Spiel im Max-Morlock-Stadion gespielt wird. Das heißt, da können wir ganz gespannt drauf sein, wie viele ZuschauerInnen werden wir haben bei den Spielen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und dennoch kommen wir leider, wir alle drei, zu der Einschätzung, boah, der Club, der wird es schwer haben. Woran liegt das? Vielleicht an der Ungewissheit, dass man einen Trainer hat, den wir alle noch nicht so einschätzen können, denn der Aufstiegstrainer Osman Cancaya, der wird sich nun auf seine Aufgaben als sportlicher Leiter konzentrieren. Thomas Ostendorp ist neuer Trainer, kommt aus den Niederlanden, noch sehr jung, 30 Jahre alt, und natürlich unbedingt wichtig für alle Hörerinnen und Hörer, Florian Zenger arbeitet als Scout und Datenanalyst für den Club. Woher kennt ihr diesen Namen? Der war schon öfter mal im Rasenfunk, bevor er beim Club eine feste Stelle hatte, und hat uns hier mit seinen Statistiken zur zweiten Männerbundesliga überzeugt. Könnt ihr gerne nochmal nachhören, die Folgen mit ihm. Also, das ist der sportliche Leitungsteil des 1. FC Nürnberg. Jetzt blicken wir auf den Kader. Die gute Nachricht ist, man hat mit Luisa Richard nur eine Spielerin verloren, die in der letzten Saison mehr als 10 Spiele gemacht hat. Sie war mit 16 Jahren im Verein allerdings auch ein echtes Urgestein. Ansonsten konnte man den Kader im Wesentlichen zusammenhalten, aber so wie beim 1. FC Köln haben wir hier auch eine Verletzungsgeschichte noch. Lea Paulik, Kapitänin und Torhüterin, fällt erstmal länger aus mit einer Schulterverletzung. Vermutlich wird sie von Christine Krammer ersetzt werden. Die ist nämlich eine der Neuzugänge. Die kommt vom 1. FC Köln und könnte eben dann im Tor für Lea Paulik spielen. Außerdem ist gekommen, vorhin habe ich sie schon erwähnt, Medina Desic von RB Leipzig, 29 Jahre alte Mittelstürmerin, spielt für Montenegro, wurde aber in Erlenbach am Main geboren. Am Rand eines Länderspiels, Deutschland gegen Montenegro, hat sie im Gespräch mit einer Spielerin erst gesagt, dass sie auch deren Staatsbürgerschaft noch besitzt, und so wurde sie dann Stammspielerin bei Montenegro. Das fand ich ganz nett. Hat mit Würzburg 50 Zweitligaspiele gemacht, für Leipzig in der Aufstiegssaison 22 Spielen 12 Tore und 4 Vorlagen erzielt, ist die älteste Spielerin im Kader. Dann ist noch Madeleine Steck gekommen, eine 21 Jahre alte Innenverteidigerin, die trainiert schon regelmäßig für das A-Team, hat aber noch nicht so viele Spielerinnen gemacht, gehörte offiziell dem Zweitligakader von Eintracht Frankfurt an. Lara Schmidt ist ebenfalls für die Abwehr gekommen, 22 Jahre alt aus Basel. Die hat schon mal 2,5 Jahre in Potsdam gespielt, ist sehr physisch und mit 1,80 Meter die größte Spielerin beim 1. FC Nürnberg. Christine Krammer, habe ich gerade schon erwähnt, wird wahrscheinlich im Tor stehen. Alina Meilbeck ist noch gekommen vom FC Ingolstadt fürs defensive Mittelfeld, beziehungsweise sie kann auch Innenverteidiger spielen, Rechtsverteidigerin. Als Linksaußen hat sie Y-Scout auch gelistet. Also offenbar polyvalent, ist 25 Jahre alt, hat seit 2014 für den FCI gespielt und 76 Zweitligaspiele gemacht, hat den FCI auch unter anderem in die zweite Liga geführt. Und dann ist noch jemand fürs defensive Mittelfeld gekommen, Veronika Kacur von Górnik Leszno, mit denen ist sie Zweite geworden in der polnischen Liga, hat dort schon 54 Spiele gemacht, ist außerdem Nationalspielerin. Bei ihrem Wechsel wurde ihre Pressingresistenz betont und gelobt. Ich habe sie leider noch nicht spielen sehen. Ich kann das jetzt nur zitieren. Also wir müssen das alle selbst uns beobachten. Das zeigt aber, Helene, dass wir hier schon einiges an Erfahrung bekommen haben. Das scheint mir ein Motto zu sein. Wir haben einmal junge Spielerinnen mit hoffentlich einem großen Potenzial und wir haben einzelne erfahrene Spielerinnen. Und dennoch kommen wir alle zu der Prognose, die jetzt nicht so arg kreativ ist. Das wird eng für den 1. FC Nürnberg. Was glaubst du, fehlt denn da beim Club?
Ja, ich glaube, es ist eines der wenigen Teams, wo wir uns alle einig sind, ne? Das ist ganz spannend. Ich fand es auch echt cool, mal.
Stimmt, Leipzig und der Club, da sind wir uns einig, ja.
Ja, nur wenn er aufsteigern, ganz witzig. Vielleicht spricht das auch für unser kollektives Unwissen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich persönlich konnte auf jeden Fall nicht so viele Spiele von Nürnberg jetzt in der zweiten Liga sehen, dass ich mich jetzt als Expertin bezeichnen würde. Aber trotzdem kann man natürlich lesen und hören, dass eben Nürnberg das jüngste Team der Liga ist, trotz der Erfahrung, die du eben angesprochen hast, und dass sie eben auch nur Zweiter geworden sind in dieser zweiten Bundesliga, die eben schon nochmal eine Klasse, natürlich eine Klasse schlechter ist, aber wirklich ein deutliches Stück hinter der Bundesliga liegt. Und sie sind auch nur mit einem Punkt Vorsprung Zweiter geworden und haben ganze 8 Niederlagen, glaube ich, eingesteckt. Das ist sehr viel für so einen Aufsteiger und eben unbedingt in der Saison. Also das heißt, dass sie sich auch gerade gegen die Top-Teams der zweiten Bundesliga da etwas schwer getan hatten. Und dann glaube ich einfach, dass es schwierig wird in der Frauen-Bundesliga. Also von dem, was ich gehört habe, war auch nicht unbedingt damit zu rechnen, dass jetzt Nürnberg aufsteigt. Sie waren ja auch nicht so lange jetzt in der zweiten Bundesliga. Waren, glaube ich, 2 Saisons davor ausgestiegen aus der Regionalliga. Und ja, jetzt schon in der Frauenbundesliga, das ist natürlich irgendwie cool. Und ich finde es auch sehr gut, dass sie in Max-Morlock-Stadion jetzt gehen. Das ist auf jeden Fall echt eine tolle Spielstätte und wird für ein paar coole Kulissen sicherlich sorgen. Aber es wird einfach schwierig, auch wegen der Verletzungen, die du eben angesprochen hast. Also du hast schon gesagt, die Stammtorhüterin ist verletzt. Dazu eins der größten Talente. Lara Felix hat einen Kreuzbandriss, kommt irgendwann im Laufe der Saison dann wieder. Und 2 der Angriffsspielerinnen, die meisten Scorerpunkte hatten, sind auch verletzt. Fournier und Bauereisen. Ja, das ist dann natürlich schon so einiges als Aufsteiger und dazu eben der neue Trainer. Also das sind schon viele, viele Punkte, die mich glauben lassen, dass es sehr schwierig wird, da die Klasse zu halten. Vielleicht liege ich aber auch falsch. Also ich habe auch Meppen und Duisburg letzte Saison schwächer eingeschätzt, als sie sich dann tatsächlich geschlagen haben. Ich hoffe, dass Nürnberg mich ein bisschen überrascht und den einen oder anderen Punkt werden sie sicherlich holen. Aber ja, trotzdem sehe ich sie eher als Absteiger.
Gunnar?
Ja, ich finde, es gibt wenig, was für den 1. FC Nürnberg spricht. Hinzu kommt jetzt ja auch noch, also der Kader ist trotzdem nicht erfahren genug. Es fehlt einfach die Erfahrung für so eine Liga. Hinzu kommt jetzt noch, darauf wollte ich eben schon hinaus, dass mit der Lea Paulikat eine wichtige Spielerin jetzt auch lange ausfällt. Ich kann nur hoffen für Nürnberg, dass die Zuschauer trotzdem kommen werden, denn wenn du nachher im Endeffekt in so einem großen Stadion vor 2000 Zuschauern spielst, dann ist das vielleicht auch nicht so toll, auch wenn es vom Verein als Motivation natürlich super ist, aber wenn die Saison dann nicht so läuft, kann es natürlich auch schnell mal leer werden. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass die Nürnbergerinnen zumindest mithalten können, aber ich sehe trotzdem, dass sie unter dem Strich bleiben werden, weil einfach Erfahrung fehlt, weil die Erstligareife so, glaube ich, nicht vorhanden ist.
Ich muss sagen, ich habe wirklich, also beim Club habe ich mir die Finger wund recherchiert, aber im Gegensatz zu Leipzig hat man viel, viel weniger Informationen gefunden. Ich kann den Kader nicht seriös bewerten. Ich konnte keine Spiele vom Club sehen in der zweiten Liga. Ich guck 16 Spiele pro Wochenende, nee, 15 Spiele sind es. Ich kann nicht mal mehr rechnen um diese Uhrzeit. Ich schaffe es nicht, dann auch noch zweite Liga der Frauen zu gucken. Deswegen, dazu kann ich nichts sagen. Ich sehe dann aber die Verletzten, die ihr ja jetzt auch noch angesprochen habt. Danke, Helene, dass du noch ergänzt hast. Das hatte ich ja auch noch stehen, habe ich gar nicht mehr vorgelesen, dass es ja noch aktuelle Verletzungen gibt. Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass man es schwer haben wird, weil eben wir die Erfahrung haben, wie ging es bisher Aufsteigern, die nicht so richtig doll sich verstärken konnten oder mit einer besonderen Infrastruktur wie Leipzig gekommen sind. Na, über die haben wir ja schon gesprochen. Deswegen, es ist langweilig, immer die Aufsteiger auch als Absteiger zu sehen. Aber was sollen wir tun? Ehrlicherweise hat das 0:1 im DFB-Pokal gegen Jena jetzt auch nicht geholfen, dass ich sie positiver einschätze. Also man ist auch als einziger Erstligist ausgeschieden in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Es wird viel Druck auf den Heimspielen liegen. Man hat keinen einfachen Start, aber gegen Werder Bremen zu Hause, habe ich vorhin schon angesprochen, bei Werder, vielleicht geht da was. Also der Zuschauerschnitt in der zweiten Liga waren 520 beim 1. FC Nürnberg. Für die zweite Liga ist das nicht schlecht. Und man hatte dieses DFB-Pokalspiel gegen Wolfsburg vor 20.000. Die werden es jetzt wahrscheinlich nicht werden gegen Werder, aber vielleicht schafft man es ja tatsächlich, da was zu schüren. Und allein das würde man ja diesem Standort auch gönnen, der ja, wie gesagt, im Frauenfußball schon mal eine so wichtige Rolle gespielt hat. Also gegen Werder geht's los. Man hat außerdem Heimspiele dann noch gegen Hoffenheim und Köln. Zwischendurch aber Leverkusen, Wolfsburg, Freiburg auswärts. Natürlich ist man da überall Außenseiter. Aber wer weiß. 22. Spieltag, Heimspiel gegen Duisburg. Ich habe es vorhin im Duisburg-Segment schon gesagt. Ich wiederhole es jetzt nochmal hier. Wenn die beiden irgendwie es schaffen, nicht abreißen zu lassen zu den Teams davor und vielleicht sogar ein Team noch hinter sich lassen, will ich ja auch nicht ausschließen, dann könnte da echt Druck sein auf dem 22. Spieltag. Und in der letzten Saison ist zwar irgendwie alles so gekommen, wie man es erwartet hat, deswegen war der 22. Spieltag nicht so spektakulär, wie er hätte sein können. Sowohl Meisterschaft als auch Abstiegskampf waren relativ klar. Aber vielleicht wird das ja in dieser Saison anders. Also das ist der erste FC Nürnberg. Und damit sind wir auch am Ende unsere Einschätzung zu den Teams. Jetzt kommt nur noch die Kür quasi, das, mit dem ihr uns dann später aufziehen könnt. Aber wir werden euch auch aufziehen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn nicht nur wir tippen jetzt unsere Tabelle, sondern auch ihr habt das getan. 83 von euch haben mitgemacht. Ganz herzlichen Dank dafür. Aber nächstes Jahr müssen es 100 sein. Sorry. Also das ist da. Aber gut, dann nerv ich euch dann nächstes Jahr mit. Wir gehen jetzt die Tabelle kurz durch. Jeder von euch sagt mir, wen er getippt hat. Und vielleicht noch können wir uns kurz streiten, wer recht hat. Und in einem Jahr, dann wissen wir, wie gut wir waren. Helene, du darfst mal beginnen. Wer wird bei dir Meister der Saison 23/24?
Ja, da bin ich jetzt recht langweilig. Bayern München.
Okay. Gunnar, wer wird's bei dir?
Bei mir wird genau der gleiche Verein oder derselbe Meister.
Also auch Bayern München. Ach, ihr seid so langweilig. Also, und die Hörenden, die Hörenden haben ein Kunststück zusammengebracht und da muss ich jetzt hier in meine Tabelle reingucken. Also, wir haben 83 Menschen gehabt, die ihre Endtabelle getippt haben und am Ende kommt für den FC Bayern ein durchschnittlicher Tabellenplatz von 1,53 heraus und für den VfL Wolfsburg von 1,54. Also es war wirklich dann am Ende wahrscheinlich ein Tabellentipp, der hier entschieden hat, dass die Hörenden auch sagen, der FC Bayern wird deutscher Meister. 49,4% der Stimmen, während 48,2% an den VfL Wolfsburg gegangen sind. Ich tanze aus der Reihe, allerdings nicht, also ich habe schon getippt, bevor ich das Ergebnis hier wusste, das habe ich erst kurz vor der Sendung gemacht. Ich glaube an den VfL Wolfsburg. Ich glaube, dass Wolfsburg stabiler ist, als man denkt. Ich glaube, dass Bayern vielleicht sogar ein bisschen zu viel verändert hat. Natürlich wird es auf den Zweikampf rauslaufen, aber Wolfsburg hatte in der letzten Saison Spiele mit drin, die gar nicht zu Wolfsburg gepasst haben. Und Bayern hatte auch Wackelspiele mit drin, aber die haben damals total zu Bayern gepasst. Das war, dass die in Leverkusen zum Beispiel nicht gewinnen und dass sie sich gegen Hoffenheim lange schwer tun, das war einfach typisches Bayern-Spiel. Deswegen sehe ich eigentlich eher Verbesserungspotenzial für Wolfsburg. Ich verstehe aber, wie ihr auf den FC Bayern kommt und ich bin aber natürlich enttäuscht, dass jetzt keiner hier einen Außenseiter-Tipp macht.
Aber kurz, würdest du sagen, dass die Hoffenheim-Spiele nicht zu Wolfsburg gepasst haben? Weil ich finde, das erste haben sie ja noch gewonnen, aber mit ein bisschen Glück. Das zweite dann nicht mehr, aber man hat bei beiden so ein bisschen ähnliche Probleme auch gesehen, dass man viel geflankt hat und so, aber eben auch so ein bisschen zu sehr abhängig davon war. Und ich finde, das war ja schon sowas, was man dann auf dem höchsten Niveau dann auch in anderen Spielen so gesehen hat.
Ja, stimmt. Ist ein guter Punkt, kann man so machen. Aber also wenn ich zum Beispiel an die Torentstehung denke, da war doch die direkt verwandelte Ecke mit dabei und war nicht das 2:0 für Hoffenheim auch so ein Stolpertor, fast schon so ein bisschen. Ich meine, was da interessant war, dass Wolfsburg seine Spielidee komplett umgestellt hat und die letzten 10 Minuten nur noch langen Hafer nach vorne gespielt hat, also gar keinen strukturierten, flachen Spielaufbau mehr hatte. Ja, kann man so sehen. Ich hab vor allem an das Eintracht-Frankfurt-Spiel zum Beispiel gedacht, was einfach ein krasses Freak-Spiel war aus Sicht vom VfL Wolfsburg. Und dann eben die direkten Duelle gegeneinander, die eben sehr eng waren. Ich meine, einmal hat Wolfsburg gewonnen, vielleicht auch ein bisschen glücklich. Da hätte Bayern auch leichtes 2:2 noch machen können. Ja, vielleicht, ja, mein Gefühl ist es einfach. Also ich komme nicht über diesen klaren Sieg zum Beispiel im DFB-Pokal-Halbfinale hinweg. Also das ist doch einfach irre. Also wie Wolfsburg, was in diesem Kader drinsteckt, auch in diesen Topspielen immer noch. Also,
ja, kann man auch nichts gegen sagen. Und vielleicht ist es ja andersrum als letzte Saison, dass dann eben Wolfsburg jetzt nicht mehr so verfolgter ist, sondern selber Jäger. Und vielleicht liegt das denen dann auch besser, dass sie dann so ein bisschen in der Rolle sind. Und ja, mal schauen.
Wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall sehr eng werden. Bei mir wird Bayern Zweiter und ich vermute, ich kann jetzt für euch beide Wolfsburg dann als Zweiten eintragen. Es wird
genickt. Das kannst du machen.
Es ist ein bisschen schade, dass das so eindeutig ist in der Frauenbundesliga. Ich muss es wirklich sagen. Wir alle wissen, wie sich das alles entwickelt hat und so weiter. Und vielleicht wird das in Zukunft auch irgendwann mal anders sein. Aber aktuell noch ein bisschen traurig, dass die erste Frage ist, okay, erste oder zweite? Ich gucke mal gerade, okay, es gab 2,41% der Hörenden, die Bayern und Wolfsburg jeweils auf Platz 3 getippt haben. Alles andere kommt schon gar nicht mehr vor. Also es ist sehr eindeutig. Und ähnlich wird es jetzt mit Platz 3 und Platz 4. Ich habe das Gefühl, dass hier auch zwei Teams den unter sich ausmachen. Die Hörenden haben Eintracht Frankfurt auf Rang 3 und Hoffenheim auf Rang 4 gewählt. Gunnar, wie sieht das bei dir aus?
Frankfurt 3, Hoffenheim 4.
Das ist toll. Und Helene, wie sieht das bei dir aus?
Ja, leider kann ich jetzt auch nicht hier für die große Spannung sorgen. Frankfurt 3, Hoffenheim 4.
Ey, Gott sei Dank habe ich Hoffenheim auf 3. Ja, Gott sei Dank habe ich Hoffenheim auf 3. Ich weiß doch, wie solche Tabellentipps laufen. Ich meine, ich mache den Rasenfunk jetzt auch hier im 10. Jahr. Deswegen, ich glaube, ich meine, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube an Hoffenheim. Ich glaube, dass es Hoffenheim extrem hilft, die Vorbereitungszeit zu haben. Und ich sehe dann doch bei Eintracht Frankfurt einige Fragezeichen. Wir haben es in den Segmenten ausführlicher besprochen. Die sind natürlich auf Augenhöhe, aber ich habe es hier genau umgedreht. Auf Rang 5 landen bei mir und bei den Hörenden landet Leverkusen. Helene, wen hast du auf Rang 5?
Ebenfalls Leverkusen. So ein bisschen die graue Maus, finde ich. Mhm. So im Abstiegskampf sind sie nie, aber so weit vorne auch nicht. Und ich glaube, so wird das auch nächste Saison laufen.
Gunnar, wen darf ich für dich eintragen?
Freiburg.
Jawohl, Freiburg. Warum siehst du Freiburg so gut?
Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, die werden nicht nochmal so eine schlechte Rückrunde spielen, die sind eingespielt. Ich glaube, dass die konstanter werden und das schaffen können.
Das ist sehr, sehr stark. Freiburg ist tatsächlich bei den Hörenden nur, ja, 33% haben sie auch auf dem 5. Platz und 24% dann auf dem 6. Platz. Generell ganz interessant, wie die Spannbreite bei manchen Teams ist. Am größten ist die Spannbreite bei den Hörenden bei Rasenballsport Leipzig. Die wurden nämlich getippt von Platz 4 bis Platz 12, war alles mit drin und die wesentliche Kernverteilung waren die Plätze 5, 6 und 7. Bei mir kommen sie jetzt also auf Rang 6, habe ich Rasenballsport Leipzig. Helene, wen hast du da?
Ich habe erst Freiburg und dann gleich Leipzig, Spoiler.
Mhm. Und Gunnar?
Ich würde da Leverkusen sehen.
Genau, Leverkusen fehlt ja bei dir noch. Die HörerInnen haben Freiburg auf 6, Leipzig dann eben auf 7. Die liegen auch bei Helene dort, bei mir liegt Freiburg dort. Irgendwie alles ergänzt sich so ein bisschen. Und Gunnar, wen hast du?
Auf 7 sehe ich dann Köln.
Auf 7 siehst du Köln. Das ist interessant. Mhm. Du bist am positivsten beim 1. FC Köln, trotz des Dauerumbruches. Vertraust du?
Ja, ich sag ja. Ich glaube, der neue Trainer wird da ein bisschen was bewirken.
Ja, muss er dann so sein. Sonst kann das so nicht klappen. So, die Hörenden und ich, wir haben die SGS Essen auf Rang 8. Helene, wen möchtest du dorthin platzieren?
Zum ersten Mal bin ich jetzt mit den Hörenden nicht eins. Das wird jetzt vermutlich dann der einzige Punkt sein, wo dann ich nicht sagen kann, dass ich recht hatte, sondern die Hörenden. Da hätte ich sagen müssen, ich hätte jetzt Mainstream sein sollen, aber beim Rest war ich Mainstream. Naja, hier habe ich auf jeden Fall Werder Bremen vor der SGS Essen.
Mhm, die erste Werder-Nennung. Und Gunnar, wen hast du?
Auf Platz 8 habe ich Leipzig.
Jetzt kommt bei dir Leipzig. Ach ja, stimmt, okay. Also bei Leipzig haben wir eine Range von Platz 8 bis Platz 6 bei den Tipps. Werder Bremen kommt jetzt tatsächlich jetzt dann bei mir auf Rang 9. So sehen es auch die Hörerinnen und Hörer. Werder Bremen war allerdings auch eins dieser Teams, die vom letzten Platz bis zum 5. Platz Stimmen bekommen haben, scheinen schwer einzuschätzen zu sein für die Hörenden da draußen. Gunnar, wo hast du denn Werder Bremen? Kommen die jetzt vielleicht auch bei dir? Oder wer kommt jetzt?
Nee, ich habe auf Platz 9 Essen und auf Platz 10 Bremen.
Okay. Und Helene?
Auf Platz 10 habe ich dann die Kölnerinnen.
Ah, jetzt kommen schon die Kölnerinnen. Ich sehe schon. Ja, mein Köln-Tipp ist ein bisschen.
Naja, schon.
Ja. Ihr werdet gleich sehen. Also die Kölnerinnen, die kommen jetzt bei den Hörenden. Bei Gunnar kommt da Werder Bremen. Bei mir kommt jetzt, Obacht, der MSV Duisburg. Ich glaube an Thomas Gerstner, ich glaube an Tempo im Kader. Vielleicht möchte ich auch einfach nur sehen, dass eine klare Transferhandschrift auch dann zu einer Verbesserung führt. Vielleicht bin ich da zu sehr Fußball-Sachanalytiker. Bei mir kommt jetzt der MSV. Und wer kommt bei dir, Helene?
Bei mir kommt auf Platz 11 jetzt der MSV. Also bei mir hätte es dann leider keine Früchte getragen in meiner Endtabelle. Mhm.
Gut, und wer kommt dann bei dir auf dem vorletzten Tabellenplatz und auf dem letzten?
Ja, ich glaube, da sind Helene und ich uns einig. 11. Duisburg, 12. Nürnberg.
Das hast du auch so, Helene. Du nickst. Und die Hörenden haben das umgedreht, allerdings sehr eng beieinander. Also auch hier haben wir wieder ein Fotofinish, wie so bei einigen Teams. Also wir hatten es zum Beispiel bei Werder und Köln, die haben sich um 300stel unterschieden. Und jetzt auch tatsächlich der FC Nürnberg 10,89 als Durchschnittsplatzierung von den Hörenden, 11,0 hat Duisburg. Also sprich, bei den Hörenden ist Nürnberg auf dem vorletzten Tabellenplatz gelandet. Und bei mir ist es tatsächlich der erste FC Köln geworden. Da bin ich der Negativste. Ich lasse mich natürlich auch gern von was anderem überzeugen. Liebe Köln-Fans da draußen, seid mir auch nicht böse. Ich will dem Verein überhaupt nichts Böses. Man muss irgendjemanden als Absteiger tippen und ich weigere mich immer, die Aufsteiger als Absteiger zu tippen. Das geht einfach nicht. Und deswegen für mich Köln Vorletzter, der Club Letzter, habe noch ewig überlegt, kann ich euch nach oben ziehen? Ich hätte es so gern getan. Ich habe zu wenig Argumente gefunden. Es tut mir leid, liebe Klubberer da draußen. Es zerrann mir wie Sand zwischen den Fingern, immer wenn ich nach was richtig positivem Handfesten gesucht habe. Aber das könnte auch daran liegen, dass ich mich einfach viel zu schlecht bei euch auskenne. Also seid nicht böse. Es liegt daran, dass ich zu wenig Informationen über den Club gefunden habe und überzeugt mich eines Besseren. Das sind die Endtabellen. Ich bin sehr gespannt, wie wir auf die dann zurückblicken werden und wie auch die Hörenden da abgeschnitten haben. Ihr könnt auch noch mitmachen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr unter kicktipp.de/rasenfunk5, also 5 als Ziffer, mitmacht, dann ist es sogar Pflicht, dass ihr bei den Bonustipps euren Tabellentipp abgebt und die könnte ich dann nachträglich auch noch auswerten. Also macht gerne mit beim Rasenfunk-Tippspiel. Und damit sind wir am Ende einer langen Sendung angelangt, ihr zwei. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Wir hätten unsere Zeitvorgabe nicht mal gerissen, wenn wir ein bisschen mehr Glück mit dem Internet gehabt hätten. Aber umso mehr danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gunnar Meggers vom Kicker, er hat erst noch die Sonderbeilage miterstellt und dann ist er quasi direkt hier in den Rasenfunk reingerauscht. Danke dir, Gunnar, dass du mit dabei warst.
Nicht zu danken, habe ich gern gemacht.
Ja, ich hoffe, wir sehen uns auch dann in der laufenden Saison. Vielleicht blicken wir mal so unter der Saison immer mal wieder so auf unsere Prognosen. Das könnte doch nett werden. Und dann wäre auch Helene Altgeld mit dabei. Ihr könnt sie hören bei Raus aus dem Abseits. Ihr könnt ihre Artikel lesen bei 90 Min. Und habe ich dich im Tagesspiegel jetzt auch gelesen? Ja, da hast du die Freiburg-Vorschau geschrieben, oder Helene? Wenn ich es richtig sehe. Ich habe schön alle Vorschau-Texte vom Tagesspiegel gelesen und da waren viele bekannte Namen drunter. Das hat mich total gefreut. Es war so, fast jeder davon war im Rasenfunk eingeladen und die eine Frau, die nicht mit dabei war, habe ich gleich auf meine Liste gesetzt. Also danke, Helene, dass du hier mit dabei warst.
Ja, vielen Dank, hat mir immer Spaß gemacht und ja, ich bin schon gespannt, mit Grauen zurückzublicken auf meine bestimmt wieder schlechten Prognosen.
Ach, denk dir nichts. Es ist nicht einfach zu tippen und man möchte ja auch ein bisschen ins Risiko gehen. Also man will ja nicht das Erwartbare immer tippen, sagte derjenige, der versucht hat, am meisten noch irgendwie durchzuwirbeln. Denn sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Und das Schöne ist ja am Fußball, liebe Hörerinnen und Hörer, das alles, was wir jetzt hier gemacht haben, das war graue Theorie. Aber das, was wirklich zählt, ist dann das, was jetzt dann ab Freitag passiert. Denn dann geht's los mit der Bundesliga-Saison 23/24. Wir werden hier in diesem Feed über jeden Spieltag berichten. Am ersten Spieltag wird Nina Potzel eure Moderatorin sein. Wir werden sicherlich auch Interviews führen, die landen dann wahrscheinlich aber im Tribünengespräch-Feed, weil sie ja nicht immer mit dem tagesaktuellen Geschehen zu tun haben. Und es ist auch geplant, wir werden nicht nur zur Männernationalmannschaft jetzt mehr Sendungen machen, auch außerhalb von Turnieren, sondern auch zur Frauennationalmannschaft. Denn auch da gibt es ja so einige Themen. Und da nickt Gunnar schon. Also wir werden hier noch viel Freude haben im Rasenfunk. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk finanziell. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Und ihr könnt auch gerne auf kiosk.rasenfunk.de Merchandise vom Rasenfunk erwerben. Da kann man seine Liebe zum Rasenfunk auch optisch zeigen. Und der Gewinn bleibt natürlich auch bei uns hängen und wird weiterverteilt an die Gäste und natürlich ich mache das hier hauptberuflich und so weiter und so fort. Also rasenfunk.de/supportersclub, bitte macht mit, bitte erzählt weiter, dass es uns gibt und dann freue ich mich auf die Saison mit euch als Gästen und mit euch als Hörern. Macht's gut, ciao!
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank!